What were the three other
Just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Big Show 690, unser heutiges Programm, Sportradio 360. Also, sehr, sehr österreichisch heute, aber das ist nur im allerbesten Sinne gemeint. Wir legen los mit tatsächlich drei österreichischen Gästen. Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung, dem Coach Alfred Tatar von Sky Sport Austria, genauso wie Martin Konrad. Es geht allerdings auch um deutschen Fußball und um einen deutschen Trainer einer österreichischen prominenten Mannschaft. Wer könnte das sein? Danach schalten wir nach England zu Sven Heist, Premier League Pep Guardiola, you know the drill. Weiter geht es dann mit Michael Körner in einem ausgedehnten Basketballsegment, das allerdings sich um viele Dinge kümmert, zwischendurch sogar auch um Basketball. Danach Motorsport, heute nur die Formel 1, über die sich Stefan de Vos-Heinrich und Stefan Ehlen unterhalten. Anschließend die NFL. Christian Schimmel hat in dieser Woche mal wieder Zeit von der Zone gemeinsam mit Andreas Renner. Ski Alpin. Es geht sehr viel um gerissene Kreuzbänder mit Lukas Zahre, mit vom Standard.at, mit Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Corbinian bleibt dann auch noch im Spiel, wenn es um den Biathlon geht. Da hat er die neue Saison gerade begonnen. Dann noch NBA mit dem NBA-Chefkoch mit Sepp Dumitru und hinten raus, apropos Österreich, der österreichische Davis-Cup-Kapitän, die Legende himself, Jürgen Meltzer. So, kurz vor Weihnachten kann man gerne auch nochmal daran denken, lieben Menschen eine kleine Freude zu bereiten. Uns zum Beispiel, indem ihr uns unsere vielen Magazine noch abkauft, um 12 Euro. Einfach eine Mail schicken an steilpass@sportradio360.de. 12 Euro plus Versand ist, glaube ich, 1,60 dieser Tage. Wir haben noch Ausgaben 2019, 2020 und 2023 und es ist immer noch alles lesenswert. Jetzt aber Big Show 690. Big Show 690. Es geht also los. Es geht los mit Fußball, mit einer fantastischen Viererrunde. Und es sind vier Österreicher inklusive meiner Person in dieser Runde. Zum einen der Coach Fredel Tatar. Guten Morgen, lieber Alfred.
Begrüße euch. Hallo.
Dann schalten wir, ich glaube, nach Mailand. Wir haben uns das letzte Mal in Turin gesehen. Guten Morgen, lieber Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Bist du wirklich in Mailand?
Ja, guten Morgen aus Mailand. So ist es tatsächlich.
So ist es tatsächlich. Und dann in Graz vermute ich Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Wir fangen mit der Österreich-Filiale in der deutschen Bundesliga an und schauen natürlich nach Leipzig. Ich weiß, der Felix hat in der SZ was drüber geschrieben. Ich hoffe, wir haben alle ein bisschen reingeschaut. Ich habe sogar das ganze Match gesehen. Und die Frage geht jetzt an den Coach zuerst. Alfred, wie ist es erklärbar, dass eine Mannschaft, die am Wochenende noch komplett tot ausgeschaut hat, natürlich auch ein bisschen dem Spielverlauf geschuldet, dann vier Tage oder drei Tage später aufs Feld kommt und spielt, als ob jeder 3 Liter Stierblut getrunken hätte?
Ja, die großen Fragen des Fußballs. Da gibt es eine homologe Situation auch in Österreich mit Salzburg, die am selben Spieltag eben gestern nach einer langen, nicht siegreichen Durchstrecke wieder einen 4-0 Sieg eingefahren haben, Salzburg gegen Hartberg. Das heißt, der Red Bull, sagen wir, Bereich scheint jetzt wieder in die Siegerstraße zurückzukehren, nachdem man ja schon große Zweifel hatte in vielen Bereichen was die Spieler betrifft, was die Führungsebenen betrifft und so weiter. Daher, Fußball birgt immer wieder Sachen, die man nicht vorhersehen kann, weil niemand durfte ahnen, dass Leipzig und auch Salzburg in diesen Partien so glorreich zurückkommen.
Martin, ich habe von dir mitgenommen, damals als Marco Rose noch Coach in Salzburg, hast du mir gesagt, es ist ein sehr loyaler Coach und er hätte vielleicht schon früher aus Salzburg weggehen können. Und ich hatte gestern den Eindruck, also die Spieler, die stehen, Christoph Baumgartner hat das dann auch bei Servus TV gesagt, die stehen immer noch hinter ihm. Also an der Person Marco Rose gibt's, glaube ich, wenig auszusetzen. Was ist denn am Trainer Marco Rose auszusetzen, wenn überhaupt?
Ja, ich glaube, dass Marco Rose nicht umsonst mit Jürgen Klopp viel Zeit verbracht hat, noch im Laufe seiner aktiven Karriere und die sich auch gut verstehen, weil er auch ein Menschenfänger sein kann und auch nicht den einfachsten weggegangen ist. Denn Rose ist ja auch nach Salzburg gekommen, um dort in der Akademie zu arbeiten und hat dann eben mit dieser Salzburger Mannschaft auch die Youth League gewonnen und der Rest ist ja ohnehin bekannt, also dann mit der Kampfmannschaft auch ins Europa League Halbfinale gekommen ist und dann den Weg zurück nach Deutschland gefunden hat. Also der ist nicht den einfachen Weg gegangen, aber er ist einfach ein Mensch, der auch geradeaus seine Meinung sagt. Das ist also die Person Rose und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass viele Spieler gerne mit ihm arbeiten und das auch in Zukunft. Und generell muss ich schon sagen, der Unterschied zu Salzburg ist auch bei Leipzig sehe ich natürlich eine unglaubliche Verletztenliste in den letzten Wochen, die es total erschwert hat, inklusive einer nicht einfachen Auslosung, auch in der Champions League, die es erschwert hat, auch erfolgreiche Ergebnisse einzufahren. Also insofern muss ich schon das Ganze auch ein bisschen dividieren, auseinandersetzen und auseinanderlegen. Und auch gestern war ja die Ersatzbank, ich sag mal, sehr dünn gesät. Das spricht aber dann trotzdem für den verbliebenen Kader, dass er gegen eine Eintracht, die ja im Moment auch in der Bundesliga gut performt, so sich durchsetzen kann.
Felix, du hast ja die Leipziger auch vor 2-3 Tagen mal mit einem Artikel bedacht in der Süddeutschen. Der Kollege Casares hat heute oder was gestern auch geschrieben, naja, dass irgendwie so die Jagd auf Marco Rose freigegeben ist, mal wieder. Was glaubst du, wird sich das jetzt für eine Woche beruhigt haben oder wenn sie jetzt in Kiel vielleicht nicht gewinnen sollten, geht's dann gleich munter weiter und Roger Schmidt steht schon ante Portas. Zum Beispiel Roger Schmidt. Ich weiß nicht, ob der erste Kandidat ist.
Also meine These wäre jetzt, dass sie, wenn sie jetzt nicht irgendwie deutlich gegen Kiel verlieren würden, glaube ich, ist es jetzt mal bis zur Winterpause auf jeden Fall ruhig. Aber ich, wie gesagt, ich würde den Leipzigern echt raten, dass sie da keinen Trainerwechsel anstreben, weil es funktioniert grundsätzlich und du solltest dem Rose einfach die Chance geben, mit einem wieder relativ fitten Kader nochmal zu zeigen, ob es besser funktioniert, weil das ist ja wirklich, du kannst ja keinen Trainer entlassen, wenn der 14 Spieler im Kader hat für ein Champions League Spiel. Darf man auch nicht vergessen, die haben ja bei Inter Mailand gespielt letzte Woche und da verloren. Und dann war natürlich diese Katastrophe dagegen Wolfsburg, aber das war ja auch wirklich. Also ein bisschen erklären kann man den Unterschied zwischen gestern Abend und diesem Spiel da gegen Wolfsburg schon auch über einfach Spielglück, Spielpech. Ne? Also das einmal fallen halt zwei abgefälschte Schüsse in der ersten Viertelstunde rein und dann noch einer und du stehst 0-3 nach 17 Minuten. Und gestern das Tor vom Open da, das schießt er auch nur einmal so. Ja. Und dann war das wahrscheinlich das schwächste Saisonspiel zu Frankfurter zur selben Zeit. Also lauter solche Sachen, aber die viel interessante Beobachtung möchte ich noch einwerfen. Was der Alfred gerade angesprochen hat, ist natürlich vollkommen richtig, dass Salzburg am selben Abend gewinnt. Vielleicht ist ja auch die entscheidende Personalie Ruben Schröder gewesen. Ja, also vielleicht hat ja sozusagen der Wechsel, die Befreiung von Ruben Schröder in Leipzig hat zu großer Euphorie geführt. Und in Salzburg ist jetzt Ruben Schröders Ankunft die Magie gewesen. Also ich glaube, das ist die einzige Gemeinsamkeit, die mir da einfällt zwischen den zwei Filialen und ja. Vielleicht liegt daran.
Genau, so sehr einfach ist es.
Ja. Also ich kenne einen Leipzig-Sympathisanten, auch hier in der Sendung manchmal zu Gast, Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung, der sagt, er ist sehr, sehr froh, dass Ruben Schröder nicht mehr in Leipzig ist. Lasset uns auf die österreichische Tabelle schauen, Alfred. Und ich dachte ja, wir haben es ja hier auch mit dir, mit Martin besprochen, ich dachte vor der Saison, auch noch unter dem Eindruck, weil ich ja beim vorletzten Saisonspiel letzte Spielzeit, Lass gegen Sturm, im Stadion war, dachte ich, der LASK wird in diesem Jahr, der wird um die Meisterschaft mitspielen. Jetzt muss der LASK wirklich darum kämpfen, dass sie überhaupt ins obere Playoff reinkommen. Aber die Mannschaft der Stunde, Alfred, ist tatsächlich die Wiener Austria. Why, oh why, Alfred?
Why, oh why. Also die Wiener Austria ist insofern interessant, weil sie von den sogenannten Spielern keine, sagen wir so, herausragenden Akteure hat, so wie es zum Beispiel eben bei Salzburg welche gibt, bei Sturm und so weiter. Also keine Top-Spieler, aber eine Top-Mannschaft. Heißt also, wenn du die vielen Untereinheiten eines Teams so organisieren kannst, auch wenn die Untereinheiten von der Qualität vielleicht nicht so gut sind wie die Untereinheiten von anderen Teams, also wenn du ein Mannschaftsgefüge schaffst, das in sich geschlossen ist, funktioniert, wo es keine Begehrlichkeiten gibt, der spielt und ich spiele nicht, sprich also, wo die Eigeninteressen über die Interessen des Gesamten gestellt werden, dann kann sowas auch rauskommen, wie bei der Wiener Austria. Und genau das beobachte ich. Es gibt ein funktionierendes Team, wo es keine Animositäten innerhalb des Teams gibt. Und das führt oft dann zu Läufen, die einfach nicht unterbrochen werden können im regulären Meisterschaftsbetrieb. Das heißt, sollte am Wochenende der 8. Sieg in Serie ist, das glaube ich, dann eingefahren werden, dann spricht das ganz genau dafür. Keine überragenden Einzelspieler, aber ein überragendes Team.
Wird das, Martin, schon honoriert in Wien? Also mit anderen Worten, ich war ein, zwei Mal in diesem Stadion der Austria, das hat mich nicht beeindruckt, das irgendwie die Atmosphäre nicht gut, aber ist die Austria schon eine Heimmacht, was die Fans auch angeht?
Ja, das hat sich ja im Laufe dieser Saison oder eigentlich im Laufe dieses Kalenderjahres doch deutlich verändert. Aufgrund dessen, dass es auch sehr viele Mitgliederaktionen gegeben hat, gibt es ja mittlerweile die höchste Mitglieder- und Abozahl in der Geschichte. Und es sind prinzipiell immer fünfstellige Zuseherzahlen. In einem Stadion, das insgesamt 17.000 fasst, sind es immer zwischen 10.000 und 17.000. Also das ist egal, welche Gegner gerade auch dort anwesend ist. Insofern ist es für die Austria aus jedem ein positives Zeichen, jetzt auch noch sportlich. Was aber ganz interessant ist, in den nächsten Tagen entscheidet sich eigentlich der generelle Kurs der Wiener Austria, in welche Richtung es geht, nämlich wer das Sagen hat. Im Moment gibt es einen oder mehrere Investoren, die diese Mannschaft, diesen Verein vor 3 Jahren eigentlich gerettet haben, von der Intensivstation, wenn man das so bezeichnen möchte, rund um Jürgen Werner. Und es gibt aber die Möglichkeit, bis kommende Woche für wen auch immer, die Investoren auszukaufen. Und da gibt es auch eine Gruppe innerhalb der Wiener Austria, die sich heute halt als die Uraustrianer bezeichnen, die da seit Wochen und Monaten daran arbeiten. Ob sie es schaffen, ist eher zu bezweifeln, weil es natürlich hier um mittlere zweistellige Millionenbeträge geht. Und das muss man auch einmal hinbekommen. Also das ist jetzt nicht ganz so einfach.
Felix, das hört sich ein bisschen an wie der glorreiche TSV 1860 München, ohne jetzt hier eine allzu steile, kaum läuft's gut, schon gibt's im Hintergrund Querelen. Ist die Analogie zulässig?
Ja, muss jetzt kurz überlegen. Also das,
ja, drittlig ist.
Also ich würde sagen, sind Analogien mit dem TSV 1860 je möglich oder je erlaubt, wenn nicht der FC Schalke der Vergleichspartner ist? Also das ist das Einzige. Ich glaube, die beiden stehen auf einer völlig anderen Stufe, würde ich sagen. Aber ja klar, es ist immer so, dass wenn Vereine dann auf einmal wieder erfolgreich werden, dann kommen alle anderen, wollen ja auch irgendwie partizipieren und sehen dann halt ihre Gelegenheit gekommen, jetzt wieder ein bisschen was zu verändern. Ich finde es immer sehr ironisch, weil immer wenn es schlecht ist, ist es eigentlich viel einfacher, die Dinge zu verändern. Aber ja, es ist ja einfach mal schön, dass in Wien wieder ein ganz guter Fußball gespielt wird und dass Austria und Rapid da oben stehen. Weil du gerade nach den Zuschauern gefragt hast, ich finde es einfach, ist ja wurscht, ob die jetzt 10.000 Zuschauer haben oder 15.000 oder es ist eh schon Zuschauerrekord, wenn du dir die Kulisse gestern in Salzburg angeschaut hast, waren es glaube ich nicht 4.000 Menschen im Walser Stadion. Das kann gar nicht die Marschroute im Moment sein. Und deshalb finde ich sehr begrüßenswert, dass in Wien mal wieder erfolgreich Fußball gespielt wird. Das war eh die letzten Jahre ein Drama nach dem anderen, vor allem was ein sportliches Drama. Ein bisschen Vereinsdrama gehört ja dazu. Das ist ja das Drumherum. Und wäre langweilig, wenn das jetzt auch noch gut läuft.
Zu Salzburg wollte ich nur ergänzen, das muss man sich mal vorstellen. So ist die Lage, dass die ja knapp 10.000 Abonnenten haben und nicht einmal die Hälfte geht dann zum Spiel. Das ist ja eigentlich fast noch aussagekräftiger, dass jemand etwas bezahlt, aber dann nicht in Anspruch nimmt.
Ja, kann es sein, aber, dass in Salzburg nur Menschen ins Stadion gehen, wenn es erfolgreich läuft? Nein, völlig ausgeschlossen.
Na, das kann ich mir ist nicht. Völlig. Ja. Nein, aber es ist jetzt schon im Vergleich, also innerhalb der letzten 15 Jahre gab es noch nie so eine Krise, muss man jetzt ehrlicherweise mal sagen. Ja, insofern ist ein erfolgsverwöhntes Publikum natürlich auch sehr, sehr enttäuscht und hat natürlich schon viel gesehen. Ja. Aber ich glaube, es wird ausverkauft sein am 6. Jänner, wenn Salzburg gegen den FC Bayern München ein Testspiel bestreitet. Das ist dann meistens so in Österreich, dass dann Testspiele gegen berühmte Mannschaften ausverkauft sind.
Ja, weil so viele Sympathisanten aus Bayern dann vielleicht rüberkommen. Ich bin in einer Zeit noch groß geworden, wo Sturm Graz im alten Liebenauer Stadion gespielt und wo man froh war, dass auch 4.000 Zuschauer gekommen sind. Und dann mit dem Umbau, da hat sich vieles verbessert. Apropos, ich dachte mir, Alfred, meine kleine Theorie war, wenn Sturm, nicht unglücklich, aber auch jetzt nicht ganz verdient, aber ist mir wurscht. Sie gewinnen 1-0 gegen Girona, das war finanziell wichtig, war vielleicht auch für die Moral wichtig und denke ich mir, dann fahren sie doch nach Altach und sind so gestählt durch diese Champions League, auch wenn sie erst ein Spiel gewonnen haben, aber diese Erfahrungen, dass sie dort zumindest nicht patzen. Was machen sie? Sie kriegen den Ausgleich in der 88. Minute, patzen also, zum Glück patzt Rapid auch, zum Glück aus meiner Sicht, aber ich habe leichte Zweifel an Jürgen Säumel. Vielleicht ist es gut jetzt bis Weihnachten, dass er Coach ist, aber ich glaube nicht, dass das eine Dauerlösung sein kann. Alfred, kannst du mich beruhigen? Kann Jürgen Säumel eine Dauerlösung für meinen glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz sein?
Selbstverständlich. Habe ich überhaupt keine Zweifel, weil er ja, sagen wir so, die Philosophie, die Sturm Graz verfolgt, durchaus auch mit aufgesogen hat, indem er ja das zweite Team betreut hat, Sturm Graz 2. Und das alles auch mitbekommen hat, was in der ersten Mannschaft passiert und das auch umgesetzt hat bei Sturm Graz 2. Daher vom Substanziellen, wie Sturm spielen wird, ist er voll auf der Höhe. Diese Trainerfrage ist ja immer wieder etwas, was mir ziemlich auf die Nerven geht. Wir haben vorhin über Marco Rose gesprochen. Ich habe einmal auf Sky-Sendung gesagt, bitte, und wer soll ihn ersetzen? Und dann bringt ihr plötzlich Schmidt in das Spiel. So, wer sollte Leinders ersetzen bei Salzburg? Sehe ich auch nicht unbedingt eine Figur, die das vielleicht anders oder besser machen kann, weil ja nicht die Trainersache entscheidend ist aus meiner Sicht, sondern die Spielart, wie ein Team spielen will oder ein Verein. Und da ist bei Salzburg so, dass man mittlerweile Mittel und Wege gefunden hat und das wahrscheinlich auch bei Leipzig phasenweise, das Spiel der Salzburger zu kontrollieren bzw. zu neutralisieren. Und das ist die große Kunst, ob jetzt vielleicht das Teams in Österreich schaffen oder international sowieso, das Sturmspiel zu neutralisieren. Und das besteht eben darin, mit sehr viel Intensität auf dem Spielfeld permanent zu arbeiten. Und wenn du da hin und wieder mal den Faden verlierst, so wie gegen Altach und ein Tor erhältst, dann spricht man von einem Rückschlag. Aber Fakt ist, Sturm ist in dieser Hinsicht äußerst stabil, hat viele Mittel, um die Gegner, die gut eingestellt sind, gegen sie trotzdem auszuspielen, aufgrund ihrer Intensität. Während ich sehe, dass bei Salzburg und bei Leipzig sehr wohl bereits Möglichkeiten da sind, dieses Spiel zu neutralisieren, indem man zum Beispiel, und das ist in Österreich geschehen, das Spiel der Salzburger hemmt, indem man sie selber sehr hoch anpresst. Das heißt, das Spiel von hinten hinaus schon nicht mehr so klaglos funktioniert, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Daher zusammengefasst, substanziell, was auf dem Platz passiert, sehe ich bei Sturm nach wie vor die besten Möglichkeiten, dass sie ihr Spiel durchbringen. Salzburg muss möglicherweise ihre Spielideen erweitern und das wollte ja der neue Trainer auch tun, indem er zum Beispiel eine Systemänderung vorgenommen hat von 4-Raute-2 auf 4-3-3 mit zwei Außenstürmern. Daher, es gibt immer wieder jetzt neue Aufgaben zu bewältigen und im Fall von Salzburg ist es, die eigene Spielweise noch besser zu machen, dass man nicht so leicht angreifbar ist, während es bei Sturm, und das glaube ich, Säumel wird das können, weiterhin ihre Philosophie so durchsetzt, dass sie weiterhin erfolgreich bleiben. Daher, die Trainerfrage ist für mich eine sekundäre.
Gut, dann ist meine Frage.
Darf ich nur einwenden, ich bleibe mit vielen Fragezeichen zurück, wie man Jürgen Säumel in Frage stellen kann, denn da gibt es ja nur mehrere Zugänge. Entweder ist die Trainingssteuerung nicht im Sinne von dir, Jens? Dann müsstest du die Trainings beobachten, aber ich kann dich beruhigen, er hat das fortgesetzt, was bisher Christian Ilse gemacht hat. Gibt es menschliche, was die menschliche Führung betrifft?
Das weiß ich nicht, ich kenne ihn überhaupt nicht.
Kann ich dich auch beruhigen? Im Gegenteil, es ist menschlich sogar noch, würde ich sagen, viel gefestigter als Christian Ilse und vor allem ist er auch viel phlegmatischer und ruhiger. Und dann geht es wahrscheinlich wie immer um Ergebnisse. Aber wenn einer in seinem ersten Ligaspiel den Gegner 7-0 mit seiner Mannschaft besiegt und drei Tage später in der Champions League den ersten Sieg in dieser Saison, überhaupt die ersten Punkte einfährt und dann im dritten Spiel ein Unentschieden macht, dann muss ich mich fragen, okay, was muss er noch tun, um dich zu überzeugen?
Naja, ich hätte halt gerne, ich bin ja romantisch Christian Titz verfallen. Was soll ich euch sagen? Irgendwie bilde ich mir ein, dass der ein wunderbarer Trainer in Graz wäre, aber vielleicht liege ich komplett falsch und vielleicht braucht er, Felix, du hast dich entmutet. Da kommt jetzt ein Hinweis zu Christian Titz, bitte.
Na, ich habe mich nicht, also ich würde mich nie entmuten, um Hinweise zu Christian Titz. Zudem habe ich gar keinen Hinweis, als alter HSV-Sympathisant habe ich da immer noch eine leicht kritische Meinung dazu. Aber ja, ich habe jetzt keinen direkten Hinweis. Ich dachte nur, es kommt vielleicht eine Frage an mich.
Wer weiß. Ja, die kommt schon noch. Aber ja, bitte, dann gebe ich Jürgen Säumel noch eine Chance. Martin muss uns verlassen. Martin, time is of the essence. Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Ja, die Frage, die ich an dich und Felix zuerst und dann an den Alfred noch habe. Martin, vielen, vielen Dank. Diese Punkteteilung die haben wir, glaube ich, aus der Schweiz übernommen. Die letzten Jahre ist es immer den schwächeren Teams neben Salzburg zugute gekommen. Ist sie in diesem Jahr so wichtig wie vielleicht nie, weil es dann noch enger zusammenrückt, Felix? Weil ich habe jetzt schon den Eindruck, dass die Austria, wenn es so weitergeht, möglicherweise Rapid, auch kleine Krise im Moment, aber könnte sein. Also so spannend wie jetzt könnte die österreichische Bundesliga ja selten gewesen sein.
Ja, absolut. Also es ist ja auch absolut begrüßenswert. Ich fand ja, die letzten Jahre war es ja die Punkteteilung eigentlich, hatte nur den Sinn gehabt, den Vorsprung, den Salzburg sich bis dahin erarbeitet hat, ein wenig einzuschränken. Und das ist jetzt in diesem Jahr mal wieder, also ich glaube, dass wir in diesem Jahr, vielleicht letztes Jahr auch schon, aber in diesem Jahr vor allem sehen, was diese Designer sich bei dieser Punkteteilung damals erhofft haben. Ja, also die haben ja damals überlegt, dass du eine Liga völlig komprimieren und eigentlich ist ja fast schon eine Art Neustart, weil sie werden ja mehr oder weniger alle mit 5 Punkten, 4 Punkten Vorsprung, das ist ja wirklich nicht viel bei der Hälfte der Saison, noch mehr starten. Und ich finde es sehr spannend, ich finde es auch immer, ich mag ja diesen Kampf Mitte der Saison um Rang 6, Rang 7, dass sozusagen dieses Mittelfeld der Tabelle auch interessant ist. Das finde ich ja eine der unterschätzten interessanten Eigenschaften dieser Punkteteilung, dass du eigentlich mitten in der Tabelle eine interessante Situation schaffst und dadurch jeder Bereich der Tabelle relevant wird. Und das, ja, freut mich immer. Ich bin ein Anhänger dieses Systems.
Alfred, ich hätte noch eine übergeordnete Frage, die natürlich auch an den Felix gerichtet ist. Was passiert im ÖFB gerade? Und vor allen Dingen auch mit und an der Person Ralf Rangnick, mit dem Präsidenten, der da zurückgetreten ist. Jetzt gibt es einen neuen Interimspräsidenten. Irgendwie scheint es mir so gewesen zu sein, als ob Ralf Rangnick ein bisschen seine Grenzen austestet, weil er weiß, die Mannschaft steht hinter ihm und wahrscheinlich steht auch die Öffentlichkeit hinter ihm. Oder interpretiere ich das aus der Ferne komplett falsch?
Nein, du interpretierst das richtig. Ralf Rangnick hat ja in der Vergangenheit schon gezeigt und auch in vielen Stationen, wo er gearbeitet hat, dass er ein unbedingter Leader sein will innerhalb des Vereins. Also nicht nur was das Sportliche betrifft, sondern auch was strukturelle Sachen angeht. So, und der ÖFB ist jetzt gerade dabei, sich strukturell neu zu orientieren, wie man heute so schön sagt, in einem modernen Schema sich zu konstruieren. Sprich also, dass man die gesamte Verantwortung über das Nationalteam etc. und über die Handlungen im ÖFB an einen CEO übergibt sozusagen, der das strategisch und auch taktisch zu lösen hat, dass man erfolgreich ist und dass sozusagen dann der Aufsichtsrat nur mehr aus Präsidenten oder sowas besteht, die dann nur ganz grundlegende Sachen mehr bestimmen. Das Tagesgeschäft übernimmt eben dieser mächtige Mann. Und ich glaube, das ist im Sinn von Ralf Rangnick. weil er dann auch mit diesem Leo sozusagen Dinge durchsetzen kann, die für ihn zielführend sind, sprich, dass man Erfolge einfährt, auch auf Nationalmannschaftsebene. Daher, ich glaube, dass diese Umstrukturierung, die gerade ventiliert wird, durchaus dem Ganzen zugutekommt, sprich dem österreichischen Fußball übergeordnet, aber natürlich auch der Nationalmannschaft. Wie das dann aber vonstatten geht, weiß man auch noch nicht, weil ja eines immer der Fall ist, es gibt immer hemmende Kräfte, weil diese Kräfte verlieren eine Art Machtverlust innerhalb des Verbandes. Und dann wird die Frage sein, wie weit die Abstimmungen ausgehen, dass das dann umgesetzt werden kann. Also eine äußerst spannende Angelegenheit zurzeit im ÖFB.
Ja, Felix, wir haben ja in Turin auch ein kleines bisschen drüber gesprochen. Es sind mal wieder die Landesfürsten, die gibt es in Deutschland ja auch, da gibt es sogar noch mehr davon, aber die Landesfürsten, die ihre Macht ungern abgeben wollen, vor allen Dingen halt dann auch im Hinblick dessen, dass ein Nationaltrainer, das ist halt eine limitierte, zeitlich limitierte Geschichte. Und wenn sich Österreich nicht für die WM qualifiziert, dann hat Ralf Rangnick selbst gesagt, dann ist er eh sowieso fort. Und da dünkt mich ein bisschen das Problem zu liegen, wie immer bei den Landesfürsten.
Ja, es treffen halt zwei Welten aufeinander, ne? Also diese sogenannten Landesfürsten, die haben eine sehr traditionelle Vorstellung von Verbandsarbeit, eine sehr, wie Sie sagen würden, langfristig ausgerichtet. Ich würde aber auch irgendwie sagen, halt ein bisschen die Aktualität unterschätzende und die Weiterentwicklung vergessende Haltung zum Fußball. Und ich glaube, in Wahrheit muss ein Verband natürlich immer darauf schauen, dass er sich nicht von einer Person alles einreden lässt. Da haben sie schon einen gewissen Punkt. Allerdings ist ja der ÖFB in vielen strukturellen Bereichen, auch was Trainingsbereiche angeht und derartiges, einfach noch einiges hinterher gewesen. Und das hat, glaube ich, Rangnick halt erkannt. Er hat das ja in jedem Bereich auch getan. Also ich erinnere immer wieder daran, dass er nach der Europameisterschaft im Physiotherapiebereich für Veränderungen gesagt hat, weil er gesagt hat, das ist nicht gut genug, das reicht nicht, um große Turniere zu bestreiten. Und das hat er halt in vielen anderen Bereichen auch gehabt. Er hätte in Leipzig und Hoffenheim immer die These vertreten. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, das ist keine persönliche Eitelkeit von Ralf Rangnick, sondern er ist einfach ein Vertreter dieser These. Er will nur gute Leute um sich herum haben. Ja, und ob er sich mit denen bestens versteht oder nicht, wenn sie in ihrem Fachbereich die Besten sind, dann hat er Respekt vor ihnen und dann will er das sozusagen erreichen, dass das möglichst viele um ihn herum auszeichnet. Das hat ihn in Leipzig und Hoffenheim sehr, sehr stark gemacht, weil er dadurch nie dieses Alleinherrschertum, was ihm oft unterstellt wird, das ist ein bisschen eine Legende, weil er ist jemand, der schon auch Verantwortung abgeben kann. Aber gut, wenn der ÖFB natürlich sich dagegen jetzt etwas verwehrt hat, und ich muss sagen, diese Neuhold-Thematik verstehe ich, dass er natürlich einmal nur gesagt hat, ich möchte, dass da jemand Expertise mitbringt im Management unseres Teams. Und das war halt einfach ein Machtmove, der da im ÖFB liegt, dass man den einen Geschäftsführer entlassen hat. So, und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Ich glaube, dass Ralf Rangnick sich da jetzt einigermaßen raushält. Der wird halt jetzt verstanden haben, dass er Fußballtrainer ist in Österreich und als solcher gefordert und gefragt, und der Rest ist eigentlich nur unnötiger Zeitvertreib. Und ich glaube, dass er relativ zielgerichtet auf diese WM-Qualifikation hinarbeiten wird, und alles andere, glaube ich, lassen wir an seiner Stelle.
Alfred, gerne dazu einen Kommentar, und dann mein Kommentar auch noch auch an dich gerichtet. Der Unterschied zu Hoffenheim und Leipzig und Salzburg ist, damals konnte mit quasi unbegrenzten Mitteln arbeiten, und die hat der ÖFB einfach nicht, diese unbegrenzten Mittel.
Unbegrenzte Mittel sind, wie soll ich sagen, sehr diffus jetzt geäußert. Die unbegrenzten Mittel helfen vielleicht weltweit nicht, wenn ich daran denke, dass der englische Verband ja auch eigentlich unbegrenzte Mittel hat, und der letzte Titel, den sie geholt haben, waren 1966, und das sind fast schon 60 Jahre, also 58 Jahre lang haben die keinen Titel geholt auf europäischer Ebene oder auf Weltebene. Daher, die Mittel alleine reichen nicht aus. Das Entscheidende ist immer, und da gebe ich Herrn Felix recht, mit welchen Mitarbeitern arbeitest du und mit welchen Spielern vor allem. Und da sehe ich, dass zurzeit die österreichische Nationalmannschaft super Spieler hat, die von Alaba, der leider verletzt ist, über Arnautovic, Leimer etc. Großes leisten können, hat man bei der Europameisterschaft gesehen. Leider ging Türkei ist man ausgeschieden, sonst wäre der Weg noch sehr weit gegangen. Daher die Mittel sind eher nicht finanzieller Natur oder anderer Natur, sondern ganz konkret, was das Team betrifft, welche Mitarbeiter habe ich und das kann man sich leisten und welche Spieler habe ich vor allem. Und da haben wir Top-Spieler. Und meine Sicht ist so, dass Ralf Rangnick eines tun sollte, jetzt schon für die WM 26, für die Qualifikation, das Team so zu strukturieren, dass man dorthin fährt. Weil Österreich war zuletzt 1998 bei einer Weltmeisterschaft und das ist auch schon eine sehr lange Zeit her. Daher, ich glaube, dass Ralf Rangnick durchaus das tun wird, dass er schaut, dass er sein Team, ein Betreuerteam und so weiter, so auf einem hohen Niveau hat, dass diese Leute, die Top-Arbeit machen können mit den Spielern, die großartige Vereine haben zurzeit, dass die dann auch auf Nationalmannschaftsebene absolut performen. Daher es ist keine Frage der Wahl der Mittel, sondern dann der konkreten Arbeit des Teams von Rangnick mit dem Team.
1998, da frage ich mich, ob Felix Haselsteiner überhaupt schon aufmerksam den Fußball verfolgen konnte, weil er, ob er nicht da zu jung ist für Jahrgang 1998. Ich erinnere mich noch gut, dass Herbert Prohaska damals nicht Ivica Vastić, Hannes Reinmeier und Mario Haas gleichzeitig eingesetzt hat, sondern auf Toni Polster und Andreas Herzog gesetzt hat. Das ist eine tiefe Wunde, Felix, die bei mir, wie viel sind es jetzt, 26 Jahre später immer noch schwelt.
Ja, ich erinnere mich auch noch gut, ich bin mit 3 Jahren damals im Sofa gesessen und habe mir auch gedacht, warum er sozusagen den Herzog nicht spielen lässt. Also das ist, ja.
Ganz, ganz schlimm. So. Felix, was bringt das Wochenende für dich? Wirst du live im Stadion sein?
Nein, ich halte mich dieses Wochenende zurück. Vielleicht fahre ich als Besucher zum italienischen Topspiel hier unten, Venedig gegen Como. Zwei kleine Vereine mit internationalen Investoren und kuriosen Geschichten drumherum. Und vielleicht werde ich mich da am Sonntag aufmachen, aber sonst habe ich nichts vor. Fußball.
Sehr schön.
Und werde mich vor dem Fernseher bedienen.
Ja, natürlich. Kannst du auch einen alpinen Skiweltcup anschauen. Alfred, was gibt's für dich am Wochenende?
Ich werde am Sonntag die 3 Spiele in der österreichischen Bundesliga kommentieren als Experte und werde natürlich auch schon den Samstag beobachten, weil da spielen wieder Salzburg und Sturm, die dann ja ein paar Tage später den 6. Spieltag in der Champions League haben. Also auf die beiden werde ich ein besonderes Auge werfen, weil ich nach wie vor glaube, dass es durchaus möglich ist, dass man noch einmal sozusagen unter die Top 24 kommen kann. Daher die Frage wird sein, wie diese beiden Teams am Wochenende sich präsentieren, um dann ein paar Tage später die jeweiligen Siege einfahren müssen. Ich weiß zwar, dass PSG ein sehr starker Gegner ist für Salzburg, aber selbst das ist möglich. Und Lille, ein französischer Verein aus der Ligue 1, könnte auch von Sturm besiegt werden. Daher, das ist eigentlich meine Hoffnung, dass man dann ein paar Tage später noch einmal die Möglichkeit hat, in der Champions League bis in die K.O.-Phase sozusagen zu kommen.
Das wäre natürlich das Tüpfelchen auf dem I. Und jetzt habe ich ganz vergessen, solange der Georg Haller, der alte Georg Haller wohlgemerkt, mittlerweile ist er natürlich ein Mann der Objektivität, Martin Konrad, da war mal zu fragen, wie es sein kann, dass man nach einer, was, eine 3-0-Führung noch 3-4 verliert. Das sparen wir uns beim nächsten Mal. Für das nächste Mal. Danke Alfred, danke Felix, danke Martin nochmal. Kurze Pause in der Big Show 690.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 690, wir bleiben international und ich freue mich sehr, dass wir wieder nach London gehen dürfen. Nach 2-3 Wochen Pause nehme ich zu Sven Heist. Guten Morgen, lieber Sven.
Ich grüße dich, Jens. Hallo aus London.
Erste Frage, und es ist die offensichtliche Frage, mit der wir den Premier League Teil eröffnen müssen. Wie viel Zeit hat sich Oliver Glasner mit dem 1-0 bei Ipswich Town gekauft? Wenn überhaupt? Ist dieses Projekt noch zu retten, Sven?
Ich glaube, dass Oliver Glasner auch hätte in Ipswich verlieren dürfen und er wäre am Samstag mit Sicherheit auf der Bank gegen Manchester City. Denn ich glaube, wie er diese Krise bei Crystal Palace bewältigt hat, ist sozusagen sinnbildlich dafür, wie ein Coach in einer solchen Situation vorgehen sollte. Natürlich hat er da den Vorteil gehabt, dass die Probleme offensichtlich waren. im Zuge dessen, dass Verein viele verletzte Spieler hat und auch, dass die Transferaktivität im Sommer nicht so funktioniert haben, wie man sich das vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz kann ja ein Trainer in so einer Situation ja sehr schnell nervös werden und auf einmal ein bisschen den Kopf verlieren, Dinge ausprobieren, neue Formationen verwenden. Und der Druck der Öffentlichkeit war da in England, weil die gesagt haben, hey, in der Vorsaison hat es doch zu gut geklappt, jetzt auf einmal nicht mehr, bitte Coach, ändere doch. Und Glasner hat das eben nicht gemacht. Er hat immer die Ruhe bewahrt, auf sein Konzept vertraut und den Spielern dadurch auch das Gefühl vermittelt, dass er Herr dieser Situation ist. Die Erfolge, die er jetzt einfährt in den vergangenen Spielen mit dem Punktgewinn bei Aston Villa, jetzt dem Erfolg in Ipswich, spricht Bände. Und ich bin sicher, Jens, die Wette halte ich, dass Oliver Glasner es schaffen wird, diesen Verein wieder zurück ins Tabellenmittelfeld zu führen.
Hattest du schon persönlichen Kontakt mit ihm? Ich habe ihn letztes Jahr beim Tennisturnier in Kitzbühel kurz getroffen. Es scheint ein, also mein Eindruck war, es ist ein Mann, der mit sich komplett im Reinen ist, der weiß, was er tut, der das ganze Business aber auch nicht ganz so wichtig nimmt, wie es viele andere Leute vielleicht tun. Hattest du schon die Möglichkeit, mit ihm mal persönlich zu sprechen?
Also wenn du möchtest, Jens, dann können wir die komplette Zeit, deine ganze Sendezeit jetzt dafür verwenden, um über Oliver Glasner zu sprechen, weil ich ihn über die Maßen schätze. Ich kenne ihn sogar noch aus seiner Zeit bei Lars Klins damals und auch noch als Co-Trainer bei Salzburg, als ich zum ersten Mal mit ihm in Kontakt hatte. Ich kann das nur bestätigen, was du eben gesagt hast. Ich halte ihn für einen wunderbaren Mensch und einen sehr, sehr guten Coach, der sicherlich anspruchsvoll ist und auch nicht immer einfach für einen Verein zu handhaben, so wie das dann eben im Profifußball ist, weil er, glaube ich, schon seine Vorstellungen hat und auch seine Ansprüche stellt. Aber der Erfolg, den er hingelegt hat in den vergangenen Jahren, der wäre nicht möglich, wenn diese ganzen Grundtugenden nicht absolut passen würden. Und das schmerzt natürlich hier auch bei Crystal Palace. Der kommt an bei den Spielern, bei den Fans, bei der Mannschaft. Ein grundsympathischer Mensch, dem das absolut zu gönnen ist, dass er einen so erfolgreichen Weg hingelegt hat.
So, die andere große Trainerpersönlichkeit, über die natürlich zu sprechen ist, hat gestern mal wieder gewonnen mit 3-0. Die Rede ist natürlich von Pep Guardiola. Ich gehe davon aus, du warst in Liverpool am Sonntag. Im TV ist es diese Geste mit den sechs Fingern, die er in Richtung der Fans zeigt. Sie ist ein bisschen, for a lack of better words, kleinkariert rübergekommen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast und wie du das im Nachhinein, du hast ja auch drüber geschrieben in der SZ, aber mit ein paar Tagen Abstand. War das einfach nur ein kleiner Ausrutscher, emotionaler, oder liegen die Nerven schon ein kleines bisschen? Weil eigentlich ist es unter seiner Würde, so eine Geste, unter Pep Guardiolas Würde.
Weißt du, Jens, ich glaube, diese Geste war genauso überraschend wie dieser Abgesang der Liverpool-Fans. Damit hat Pep Guardiola nicht gerechnet. Damit konnte niemand rechnen. Ich habe das noch nie in Liverpool gehört und ich gehe jetzt seit einigen Jahren regelmäßig in dieses Stadion. Du weißt, es ist extrem laut. Du weißt, wie die Fans die eigene Mannschaft unterstützen werden. Und genauso war es ja auch gegen Manchester City. Und dann auf einmal, leg mich nicht fest, Minute 86, 87, auf einmal singt das ganze Stadion in einem sehr passenden Moment aus Sicht von Liverpool. You're getting sacked in the morning. Und jetzt das in einer Lautstärke, wie ich dieses Liedchen noch nie gehört habe in einem englischen Stadion. Noch nie. Und das ist ja ein Dauerklassiker, das ist ja ein Evergreen. Sobald ein Trainer irgendwie Gefahr läuft, seine Position zu verlieren, dann sind die gegnerischen Fans, die das, manchmal sogar die eigenen, die das lautstark intonieren. Aber in dieser Schärfe habe ich das noch nicht gehört gehabt. Und ich glaube, das hat Pep Guardiola in diesem Moment auf dem komplett falschen Fuß erwischt. Und damit wusste er nicht richtig umzugehen. Und in so einer Situation kannst du dann dich selbst auch nicht kontrollieren, sondern ist es ein Reflex, den du in dem Moment machst. Und ich glaube, er hatte irgendwie diesen Reflex, den Leuten diese sechs Finger zeigen zu wollen, um irgendwo sich selbst und auch seinen Verein zu schützen, zu verteidigen. Und das Witzige ist natürlich, dass diese Geste einst, der sein Trainer Erzrivale Jose Mourinho gebraucht hat bei Manchester United und auf seine eigenen Erfolge aufmerksam zu machen, als er in die Kritik geraten ist. Offensichtlich muss Pep Guardiola das in Erinnerung geblieben sein, damit er das jetzt in der Situation wiederholt. Das war tatsächlich zum Johlen, so wie die Liverpool-Fans. Die haben ja alle aufgestöhnt, als wir es gesehen haben, weil eine Szene war, Jens, die in Erinnerung bleibt.
Kein Zweifel. Jetzt bin immer unter dem Eindruck, Pep Guardiola ist schon so lang bei Manchester City. Das Team ist nach seinen Vorstellungen geformt, genauso wie er es möchte. Im Moment natürlich auch kapitale Verletzungssorgen. Oder zumindest, ich meine, De Bruyne ist ja gestern zumindest wieder zurückgekommen. Ich dachte aber wirklich, wir haben hier eine SC Freiburg-Christian-Streich-Situation. Also, dass Pep Guardiola so lange Coach sein kann, wie er möchte. Jetzt sagt er plötzlich, vielleicht kokettiert er auch nur, naja, vielleicht werde ich ja tatsächlich rausgeworfen, könnte ja sein. Ist das überhaupt vorstellbar?
Das ist eine super Frage, Jens, weil ich glaube, das ist genau das, was Pep Guardiola beschäftigt hat in den vergangenen 8 Jahren, dass ihm immer dieses Image anhaftet, des Fußballkönigs, der von der Sonne geküsst ist, sozusagen, der sich die Vereine aussuchen kann und dann natürlich auch immer die Vereine hat, die potenziell sportlich und finanziell am stärksten ist und der dann praktisch seine Spieler zusammensucht und der Erfolg ihm ja sozusagen in die Wiege gelegt worden ist, noch dazu seine Genialität als Taktiker, so wie das ja immer dargestellt wird. Und auf der einen Seite, glaube ich, genießt Pep Guardiola diese Ausnahmestellung im Weltfußball. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ihm ein tiefes Bedürfnis zu zeigen, dass auch ein Pep Guardiola doch mal mit einer schwierigen Situation umgehen kann. Ich glaube, das ist das Letzte, was er so sich selbst unbedingt beweisen möchte und vor allem auch der Öffentlichkeit. Ob er da jetzt noch mal eine Champions League mehr gewinnt oder noch eine Premier League mehr gewinnt, das ändert nichts an dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihm hat. Aber das, was sich ändern würde, ist, wie geht eigentlich Pep Guardiola mit einer Krise um? Wie macht er das? Und ich glaube, auf der einen Seite ist er dankbar dafür, dass er jetzt die Chance hat, es doch zu beweisen, dass doch auch ein Pep derjenige sein kann, der nach 7 sieglosen Spielen wieder zurück in die Erfolgsspur findet. Auf der anderen Seite hatte ich den Eindruck, dass ihm während den vergangenen Wochen das Ganze immer mal ein bisschen unheimlich geworden ist. Also ich glaube, so 3-4 Niederlagen hat Pep Guardiola, die konnte akzeptieren, aber dass er da auf einmal kein Spiel mehr gewinnt und man ja fast schon da die Sorge haben musste, dass vielleicht Guardiola nie mehr gewinnt, das ging ihm dann auch ein bisschen zu weit. Und diese Nervosität hast du ihm dann in den vergangenen Tagen angemerkt. Und vor allem gestern, nachdem sie endlich wieder gewonnen hat, was ja fast eine Breaking News ist, auch angesehen. Der BBC-Reporter hat ihm nach dem Spiel eine Frage gestellt, hat ihm gesagt, Mensch Pep, endlich mal wieder ein Sieg und dann vor allem auf so eine beeindruckende Art und Weise. 13-0 gegen Nottingham zu Hause, klingt ja schon ganz gut. Weißt du, was Pep geantwortet hat? Mir geht's nur um den Sieg. Er ist nicht einmal darauf eingegangen, dass seine Mannschaft gut gespielt hat. Nein, wir haben gewonnen. Okay. Gewonnen. Ja. Dann merkst du ein bisschen, wie diese Zeit an Pep Guardiola schon nicht ganz spurlos vorübergegangen ist.
Ich habe am Dienstagabend gemeinsam mit meinem Sohn haben wir ein bisschen DFB-Pokal angeschaut und dann fragt mich der Robin eben, ja, ob ich am Sonntag Liverpool gegen Man City gesehen habe. Sag ich, ja, habe ich eigentlich gesehen. Und dann sagt mein Sohn auch, weißt du, Liverpool schaltet so schnell um, sowas habe er ganz selten gesehen. Wenn die den Ball haben, innerhalb von 3 Sekunden sind sie dann vorn und haben natürlich auch die richtigen Spieler dafür. Was hat Arne Slot, ist das immer schon die Qualität auch gewesen von Liverpool? Weil ich meine, Mo Salah war immer schon da und wird wahrscheinlich auch noch ein Jahr länger da sein. Oder hat Arne Slot gerade diesen Aspekt des Spiels vielleicht nochmal ein bisschen verbessert?
Der schnelle Umschalten, meinst du?
Das schnelle Umschalten. Das hat also meinen Sohn nachhaltig beeindruckt. Ich habe gar nicht so aufgepasst, aber da denke ich mir, okay, das stimmt natürlich. Ich meine, die überrollen dann die Leute, wenn sie mit Tempo kommen. Puh, da muss man sich erstmal dagegen stellen können.
Also spontan würde ich sagen, Jens, das schnelle Umschalten steckt in Liverpool schon seit dem Moment drinnen, wo Jürgen Klopp auf die Welt gekommen ist, oder?
Okay, gut, ja. Ja, ja.
Also schnelles Umschalten, das ist Klopp-DNA und das hat er eingeführt an seinem ersten Arbeitstag in Liverpool und ich glaube, das wird die Mannschaft und vor allem auch die Spieler, das werden die nie mehr vergessen. Wenn du einen Mo Salah zu einem Legendenspiel einlädst, wenn er immer mal 75 Jahre alt ist und dann einen langen Ball spielst, der rennt los, Wie momentan. Da wird sich nichts mehr dran erinnern. Die sehen den Ball und dann, wenn steil gespielt wird, wird in Liverpool steil gesprintet. Das bleibt so. Das, was Arne Slot hinbekommen hat, und das hast du, denke ich, auch gegen Manchester City gesehen, ist diese Kontrolle, die sie im Spiel haben und die Aufmerksamkeit und Konsequenz im Verteidigen. Das sind durchaus zwei Attribute, die auch unter Klopp da waren, aber nicht so ausgeprägt wie momentan. Und das sind die Gründe, warum sie jetzt auch gegen ihre vermeintlichen Angstgegner Real Madrid und Manchester City so gut aussehen. Weil die beiden haben ihnen ja schon schmerzhafte Niederlagen zugefügt. Real Madrid in der Champions League und Manchester City in der Premier League. Und jetzt hast du das Gefühl, dass diese Liverpool-Mannschaft die gesamte Klaviatur beherrscht. Die können nach wie vor das machen, was sie unter Klopp perfektioniert haben, aber sind auch in der Lage, mal für 10, 15 Minuten am eigenen Strafraum seriös zu verteidigen. Gleichzeitig können sie auch den Ball eine Stunde laufen lassen, wo du nur hinterherläufst und dir die Frage stellst, ob du irgendwann mal überhaupt mal wieder in die Nähe des gegnerischen Strafraums kommst. Das ist die Qualität dieser Mannschaft und deswegen werden sie vermutlich, wenn sie nicht von großen Verletzungssorgen eingeholt werden, bis zum Schluss um die Meisterschaft spielen, die wahrscheinlich sogar gewinnen. Und das ist hoch anzurechnen, dass er es geschafft hat, die Qualität der Mannschaft beizubehalten und gleichzeitig sie weiterzuentwickeln.
Ist denn, bevor wir schon noch auch ein Wort auf jeden Fall zu Fabian Hürzeler verlieren wollen, ist denn aus deiner Sicht die Meisterschaft, entschieden ist sie erst, wenn es feststeht, dass es rechnerisch nicht mehr möglich ist, aber wie offen ist diese Premier League Saison 2024, 2025 aus deiner Sicht noch? Liverpool hat ja gestern wieder, ich weiß nicht, ob sie einen Punkt gewonnen oder zwei verloren haben. Zwischenzeitlich sah es ja so aus, als ob sie drei verlieren würden. Dann waren sie 3-2 vorne, dann der sehr späte Ausgleich für Newcastle. Wie offen, Sven, ist diese Premier League Saison aus deiner Sicht?
Wenn mich nicht alles täuscht, hat Liverpool 35 Punkte. Mit 35 Punkten wirst du aller Voraussicht nach nicht englischer Meister. Insofern werden sie noch ein paar Punkte benötigen. Und die Liga ist aus meiner Sicht mittlerweile so stark wie noch nie, weil die auch vermeintlich schwächeren Mannschaften so gute Trainer haben wie noch nie. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aus diesem Grund, glaube ich, ist es gebührt sich der Respekt, dass Liverpool diese, weiß ich nicht, nochmal 40, 45 Punkte, die sie benötigen werden, erstmal holen müssen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, wie diese Mannschaft momentan auftritt, so stabil wie sie ist, dass es absolut zuzutrauen ist. Momentan, wenn du mich fragst, vor der Saison hätte ich dir gesagt, es wird eng zwischen Manchester City und Liverpool. Nachdem City momentan Rodri fehlt, glaube ich, ist das die entscheidende Personalie, die Liverpool den Titel am Ende bescheren könnte. Denn ich glaube nicht, dass Manchester City einen Pokal gewinnt, solange wie Rodri fehlt. Und der ist bekanntermaßen bis zum Saisonende mindestens verletzt. Aufschluss darüber werden allerdings die nächsten Spiele von Liverpool geben. Auswärts bei Everton, auswärts bei Tottenham. Da kannst du dann schon erkennen, wie gefestigt ist die Mannschaft. Gestern, das war sicherlich unangenehm, weil sie haben wieder in den Spiel gedreht und dann ging es durch den Vorwärts, geht eine Nachspielzeit her. Aber das wird die Mannschaft nicht umbringen. So stabil, wie dieser Club momentan auftritt, würde ich meine Shit Horse auf den FC Liverpool setzen.
Brighton, Hoffenheim Albion, ist, weiß gar nicht, sind sie ein Risiko eingegangen, als sie einen jungen deutschen Coach verpflichtet haben, der mit St. Pauli in die erste Liga aufgestiegen ist und die stehen in der Tabelle ganz, ganz prächtig da. Was zeichnet Fabian Hürzeler oder den Fußball von Fabian Hürzeler aus und hättest du erwartet, dass das wirklich eigentlich von Beginn an so formidabel funktioniert, Sven?
Erinnerst du dich an eines unserer vergangenen Gespräche, als Brighton beim FC Chelsea mit 2-4 untergegangen ist, weil sie eine hochriskante Verteidigungslinie gespielt haben und Fabian Hürzeler das während dem Spiel nicht korrigiert hat? Erinnerst du dich daran?
Ich meine ja, jetzt wo du sagst, ja.
Weißt du, was die Qualität von Fabian Hürzeler ist? Und das vermisse ich momentan auch beim Kollegen Vincent Kompany beim FC Bayern. Hürzeler hat sich danach korrigiert, Jens. Und da ist doch nichts Verwerfliches dran, oder? Doch nichts Verwerfliches danach zu sagen, Mensch, das war doch ein bisschen zu riskant. Also auf diese Art und Weise werden wir in der Premier League nicht so viele Spiele gewinnen, wie es notwendig ist. Also vertue ich mir nichts daran, meine Verteidigungslinie um 3-4 Meter nach hinten zu verlegen. Und ich habe die vor kurzem gesehen beim Heimspiel gegen Manchester City und da war genau das der Fall. Das war einfach nichts verändert von der Spielidee, aber einfach eine Nuance weiter nach hinten gerückt, weil Hürzeler wusste, der Manchester City verfügt über Erling Haaland, den wollen wir nicht die ganze Zeit allein auf unser Tor laufen lassen, also verorte ich doch meinen gesamten Mannschaftsblock ein bisschen defensiver. Das ist die richtige Qualität eines Trainers, sowas zu erkennen und dann zu verändern und deswegen ist dieser Erfolg, den Brighton momentan hat, alles andere als Zufall. Das ist tatsächlich eine wunderbare Trainerarbeit, zusammen mit dem, dass sich dieser Verein über Jahre hinweg sehr gut entwickelt hat
und das Geld, das sie über Jahre eingenommen haben, im Sommer dafür ausgegeben haben, um diese Mannschaft mit etlichen talentierten Spielern zu verstärken. Viele von denen haben wir noch gar nicht gesehen. Insofern zeigt das nur, welches Potenzial diese Mannschaft besitzt. Das Ziel von Brighton ist es, das Establishment der Liga herauszufordern. Ich glaube, Jens, das tun sie momentan.
So, jetzt habe ich dann eine Analogie für dich, weil wir davor gerade im ersten Teil gesprochen haben über den Run der Wiener Austria. Und da hat der Coach Alfred Tatar gesagt, naja, die Austria hat keine Top-Spieler, aber dass das Ensemble macht, diese Mannschaft funktioniert einfach als Mannschaft herausragend. Man könnte also sogar sagen, das hat Alfred nicht gesagt, dass die Summe der Einzelteile oder das Gesamte mehr ist als die Summe der Einzelteile. Gilt das dann in gewissem Maße auch für Brighton?
Ich kann es mit Österreich nicht vergleichen und würde mir das auch nie anmaßen, weil das ist ein absolutes Fachgebiet. Da halte ich mich auf.
Nein, Gottes Willen. Ich bin interessierter Beobachter.
Kann ich nur schlecht aussehen. Der Fakt ist in England, und der ist zu beobachten, du hast Trainer wie Oliver Glasner, Fabian Hürzeler, Unai Emery, die einfach richtig, richtig gut sind. Und die jetzt aus diesen sogenannten mittelmäßigen Vereinen oder vielleicht die sogar im hinteren Tabellenmittelmaß sich lange aufgehalten haben, das Maximum herausholen. Die Transferstrategie ist angepasst worden, besser geworden. Dazu kommen die Trainer, dazu kommt die Infrastruktur. Und das heißt, dass diese Clubs, die schon immer über gute Spieler verfügt haben, weil das Geld da ist, jetzt auch genau wissen, wie sie diese Spieler am besten einsetzen. Und das ist der Grund dafür, warum diese Liga jetzt so ausgeglichen wird und warum du Mannschaften siehst, wie Brighton, Nottingham, Aston Villa, die sich da vorne unter die Top-Mannschaften mischen und denen ganz schön Paroli bieten. Die Qualität der Trainer ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Und das siehst du auch bei Manchester United, das reagieren musste und dann Ruben Amorim geholt hat, weil sonst wäre das in die falsche Richtung abgedriftet. Das Niveau momentan in England ist so hoch, dass ich selbst davon sprechen würde. Es ist eine globale Liga, die hier auf der Insel ausgetragen wird. So, glaube ich, hat es der Independent auch mal formuliert. Und da siehst du genau bei diesen kleinen Mannschaften, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich halte den Grund dafür bei den Trainern.
So, dann lass uns schließen einfach mit einer Übersichtsfrage, weil ich habe mir jetzt mal dieses Line-up der Club-WM im kommenden Jahr angesehen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sind aus der Premier League nur Manchester City und der FC Chelsea vertreten. Das heißt zum Beispiel Liverpool nicht. Das heißt, dass Liverpool, ich glaube, das Startgeld liegt bei 25 Millionen Euro. Liverpool entgeht Geld, aber die Spieler haben Pause. Wenn du Liverpool bist oder generell ein Verein wie Liverpool, der natürlich das Renommee hat und auch die Klasse, dass er dort nicht nur mitgespielt hätte, sondern hätte auch gewinnen können, ist das jetzt eher traurig oder ist das vielleicht sogar a blessing in disguise, dass die ihre Spieler dann während dieser Zeit sich ein bisschen regenerieren lassen können?
Gute Frage, Jens. Was würdest du wählen, Geld oder Freizeit?
Naja, gut, ich habe so viel Geld, dann nehme ich natürlich die Freizeit. Ich weiß nicht, wie es dem FC Liverpool geht. Keine Ahnung, wie es dort mit den Finanzen ausschaut.
Das hängt wohl davon ab, wie momentan die Vertragsverhandlungen zwischen Mohamed Salah und die von Virgil van Dijk und dem Club und die von Trent Alexander-Arnold und dem Club ausgehen. Wenn das kostspielig wird für Liverpool, dann glaube ich, würden sie im Sommer lieber teilnehmen mit den drei Spielern. Wenn die drei dann Auge zudrücken und vielleicht dann doch nicht auf die Spitze treiben, dann könnte ich mir vorstellen, dass Liverpool sagt, ach, ist doch mal ganz nett, dass wir den Sommer frei haben. Das ist die Qual der Wahl und ich glaube, wie rum du es drehst, nochmal, du kannst nicht beides haben und in dem Fall hättest du halt gern beides. Insofern, Liverpool hatte zumindest die Möglichkeit, dass sie selbst nicht wählen mussten, sondern es ist ja für sie entschieden worden, dass halt nur zwei englische Teams starten konnten. Das waren eben die beiden Champions League-Sieger Manchester City. Und Chelsea, die Spieler, ich glaube selbst, dass die Spieler hin und her gerissen. Ja? Einerseits sind sie dankbar dafür, dass sie im Sommer ausgiebig Urlaub machen können. Aber wenn du dich in die Mentalität eines Salahs oder eines Van Dijk reinversetzt, wollen die auf dieser Weltbühne in den Staaten im Sommer spielen? Ja, aber selbstverständlich wollen die sich dort präsentieren. Da guckt die ganze Welt zu. Und ich glaube, dass dieses Turnier durchaus aus Sicht von vielen anderen Kontinenten ihren Charme hat. Und die Südamerikaner und die Asiaten und die Mannschaften aus Afrika und Arabien, die werden sich freuen, dass sie gegen die Europäer spielen können. Und ich glaube, die, wo dann da teilnehmen und am Ende diesen Pott in die Höhe halten, die werden nicht Nein sagen. Das muss man schon berücksichtigen. Aber am Ende kommst du bei diesem Turnier immer wieder auf die Frage zurück, Geld oder Freizeit. Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die jeder Club treffen muss. Wahrscheinlich wird Flöse vielleicht ein oder andere Spieler die Freizeit bevorzugen, aber die Clubs dann doch lieber das Geld, weil sie nämlich die Spieler bezahlen müssen. Das ist die Krux der Geschichte.
Ich sag dir, wie es ist. Ich verstehe Einwände gegen diese Veranstaltung und FIFA, Geldmacherei hin und her. Ich werde es mir aber trotzdem anschauen, weil mich interessiert das dann, wenn wirklich mal dieser Kontinentalvergleich auch stattfindet. So gerne ich die Champions League mag, werde ich auch wenig versäumen. Aber so ist das Fußballbusiness halt. Es geht um die Kohle und trotzdem, ich werde dann wahrscheinlich im kommenden, ich glaube im Juni geht's irgendwann los, ich werde mir die meisten Partien, wenn die zu vernünftigen Tageszeiten sind, werde ich mir anschauen, weil es mich interessiert. Und ich schäme mich nicht mal dafür, Sven.
Naja, Jens, wenn du so offen bist, dann bin ich doch auch offen. Ich werde es mir auch
anschauen. Okay, gut.
Natürlich werde ich mir das anschauen. Und viele andere werden sich das auch angucken. Und gestern habe ich gelesen, dass diese Spiele auch noch, umsonst gezeigt werden. Insofern gehe ich davon aus, dass das Interesse schon da sein wird, wenn das dann kommt. Und wenn man sich dann irgendwann mal im Viertelfinale in Manchester City gegen Bayern München vorstellt, da möchte ich den Bayern-Fan dann sehen, der sagt, nee, also heute mal nicht. Heute gehe ich lieber in den Biergarten. Nochmal, Fußball ist halt mittlerweile so ein Baseball geworden, dass die Leute rund um die Uhr dafür begeistern können. Und wenn die Topspieler auf dem Platz stehen, dann wird das in der Regel angeguckt. So ist das, dass es den anderen Sportarten nicht unbedingt entgegenkommt, wenn da im Sommer nochmal ein Fußballturnier stattfindet. Das verstehe ich total. Und dieses Turnier wird wieder Aufmerksamkeit nehmen. Und das ist in dem Sinne keine schöne Entwicklung. Aber wenn du es aus der egoistischen Fußballperspektive betrachtest, dann macht die FIFA das ja nicht, um sich dort zu blamieren, sondern die machen das, weil sie, glaube ich, ahnen oder zumindest vermuten, dass es ein Erfolg wird. Und ich glaube, dass sie am Ende recht haben könnten.
So, das Schöne bei der Big Show ist, wir sind komplett auf Fußball fokussiert, im Fußballteil, aber wir, nach einer Pause sind wir schon ganz woanders, vielleicht beim Basketball, vielleicht beim alpinen Skisport. Ich bedanke mich aber zunächst mal wie immer ganz herzlich bei Sven Heist. Eine Freude jedes Mal, Sven. Was gibt's am Wochenende für dich? Wirst du, Moment, Tottenham Liverpool ist noch nicht an diesem Wochenende. Was wirst du dir anschauen?
Nicht dafür jetzt. Wenn du anrufst, hebe ich ab. am Sonntag Tottenham gegen Chelsea.
Ah, okay.
Denn über die haben wir nicht gesprochen. Tabellenposition 2, Chelsea hat so viel Kritik einstecken müssen, die Eigentümer um Todd Boehly, und langsam scheint ihr Konzept aufzugehen. Ob das dann auch bei Tottenham der Fall sein wird, das sehen wir am Sonntag. Wird ein spannendes Spektakel werden, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Die Rivalität, die Klasse der Spieler, die Atmosphäre. Das schadet nicht, sich diese 90 Minuten anzugucken.
Ich muss ja schon noch fragen, ist Tottenham das beste Stadion für dich in London oder ist es Stamford Bridge? Sag mal so, in welches Stadion gehst du einfach von der Fanatmosphäre her am liebsten?
Ich gehe schon gern zu Tottenham und das liegt gar nicht mal so sehr daran, dass das Stadion so neu ist und so wunderbar und die Atmosphäre so toll, sondern den Fußball, den der Trainer Postecoglou dort spielen lässt, den möchte man jede Woche sehen. Das mag nicht der erfolgreichste sein. Tottenham ist momentan Achter der Tabelle. Aber das ist mit Abstand der spektakulärste, den du in der Liga bekommen kannst. Das ist offenes Visier hin und her, 90 Minuten lang, und ein Gegner wird dann oft davon mitgerissen werden. Das dazu in diesem Stadion, das ist Unterhaltung pur. Also besser kriegst du es an einem Sonntagnachmittag nicht. Und wir reden jetzt hier von einer Weltstadt wie London. Da sind auch andere Dinge geboten. Aber das da bei Tottenham, der sucht seinesgleichen.
Und vielleicht bekommt man auch noch ein paar Minuten Timo Werner mit dazu im Paket. Was weiß man schon. Sven, wie immer eine ganz große Freude. Ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 690.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 690, Sportradar 360. Wir wenden uns dem Basketball zu und das heißt für uns, wir rufen mal wieder an bei Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens.
Möchtest du die Basketball-Coverage lieber mit einer vernichtenden Filmkritik für Gladiator 2 beginnen oder mit einem Hinweis zu Manuel Neuer?
Da ich Gladiator 2 nicht gesehen habe,
Musstest dann du die vernichtende filmen?
Ja, ja, die käme auch von mir.
Ganz so, ja. Ja, dann warum nicht gern?
Ja, meine Frage ist einfach, ich ordne Gladiator, das ursprüngliche Werk mit Russell Crowe schon. Also ich sag Top 20 All-Time beste Filme, einfach weil ich nicht wusste, was mich da erwartet. Und als ich den Film angeschaut habe, es ist natürlich ein reiner Männerfilm, machen wir uns mal überhaupt nichts vor. Und dann geht man mit einer gewissen Erwartungshaltung in den zweiten Teil und er ist sehr, sehr schlecht, Michael. Ich weiß, du wirst nicht ins Kino pilgern, aber die Dialoge passen nicht. Es ist nicht stimmig. Ja, es schwimmen plötzlich, das haben eh schon alle nachgelesen, es schwimmen Haie durch das Kolosseum. Kann ich nicht ernst nehmen. Der erste Teil, den konnte ich noch ernst nehmen, den zweiten leider nicht. Also ich habe dir jetzt wirklich 3 Stunden deines Lebens gerettet, die du nicht mit Gladiator 2 verbringen wirst.
Ja, also ich hätte ihn mir eh nicht angeschaut. Ich bin ja, wie du weißt, ein großer Freund von Geschichtspodcasts. Und dort wurde neulich, ich weiß nicht genau in welchem, ich glaube in dem vom Deutschlandfunk History, erklärt, also erstmal ging es um die historische Rolle von Gladiatoren, wie es wirklich war. Da kommen dann hochbelesene Menschen zu Wort, die sich das alles einordnen, wie das alles entstanden ist früher. Und dann fragte der Host auch, wie ist das denn jetzt mit diesen Gladiatorenfilmen, also speziell Gladiator 1 und 2. Und dann sagte, ich glaube ein Professor oder so, sagte, ja, das kann man getrost vergessen. Also das hat mit der eigentlichen Wahrheit nichts zu tun. Und dann bin ich ja schon raus. Also ich bin ja kein Freund von, also ja, natürlich kann man, Filme leben auch davon, dass Dinge nicht real sind, logischerweise, klar, viele Filme, fast alle vielleicht sogar. Aber wenn so ein historisches Fundament dargestellt wird, also wirklich Gladiator, altes Rom, 300 nach Christus, da macht's buff, dann will ich irgendwie da eine schöne Geschichte, ja, aber die muss sich irgendwo auch dann an den historischen Wahrheiten halten. Und wenn dann irgendwie das Forum geflutet wird und Haie dann rumschwimmen, das kam auch in dem Podcast vor, dass das natürlich alles Mumpitz ist, dann weiß ich nicht, also dann würde ich im Kino sitzen und denken, das war ja so damals. Ich weiß, bei 90% der Filme war das damals so nicht oder war das nie so. Aber ich bin, wenn mir da zu sehr einer vorgemacht wird, dann bin ich raus.
Ja, also ja. Ging mir da auch so. Wie gesagt, den ersten Teil, egal ob das jetzt historisch belegt ist oder nicht, den halte ich nach wie vor hoch, weil da haben die Dialoge gestimmt, einfach weil auch wenig geredet wurde. Je weniger geredet wird, umso besser die Dialoge. Ich habe übrigens auch begonnen, diese Geschichten aus Geschichte heißt, oder? Oder aus der Geschichte. Ja, ich habe begonnen, das zu hören und habe jetzt mal einfach die Entstehung des Central Parks, ich weiß nicht, ob du die Episode gehört hast, fand ich sehr interessant. Also ich muss erst den Deep Dive machen, aber es ist gut, ja, also wie du sagst, das ist sehr, sehr spannend. Und
wenn dich Geschichtspodcasts interessieren, es gibt bei Spotify auch Was bisher geschah.
Okay.
Das sind auch zwei Journalisten, die dir da einen erzählen. Da geht es übrigens auch in einer der neueren Folgen. Das ist ein Dreiteiler um die um den Niedergang des alten Rom. Also auch da nochmal so ein bisschen Gladiator-Nähe. Auch das ist ein sehr guter Geschichtspodcast.
Sehr, sehr schön. Ja, und ich habe, also weil du sagst, du möchtest da schon eine gewisse Wahrheit haben. Mir hat eine liebe Freundin, weil mich das irgendwie fasziniert, also nicht alle, und das ist natürlich im Nachhinein betrachtet auch Wahnsinn, dass es sowas wie Herrscherdynastien gegeben hat, wie die Habsburger. Aber ich habe ein wunderbares Buch über die Romanows geschenkt bekommen vor 3-4 Jahren. Es ist fantastisch geschrieben. Das waren alles Schlechter. Das waren mit ganz wenigen Ausnahmen ungebildete Schlechter, also, und die haben ihr Volk geknechtet und die Leute vierteilen lassen, also furchtbar. Furchtbar, aber wunderbar geschrieben, das Buch, und die einzige, die dort Kultur reingebracht hat, war Katharina die Große, die hat zwar auch schlechten lassen, aber das war halt eine Deutsche, die gebildet war und nicht ganz so barbarisch. Aber dieses Buch ist brillant geschrieben. Ich habe natürlich den Autor jetzt nicht auf dem Zettel, aber was mich stört, und da werden irgendwelche Dialoge wiedergegeben. die Katharina, die Große, angeblich mit Potjomkin, ihrem Liebhaber, geführt hat. Und das ist halt unrealistisch. Wo sollten die aufgezeichnet sein? Da hatte ich dann Bauchschmerzen. Ich habe das sehr gern gelesen, die historischen Wahrheiten, die hoffentlich belegt sind. Aber mit Dialogen, da habe ich Probleme.
Ja, also das verstehe ich. Es gibt auch ein Buch, als Goethe Napoleon traf. Das ist auch sehr spannend. Also vermutlich sind sie sich einmal begegnet oder vielleicht auch nie. Aber sie waren wahrscheinlich einmal so in einem Raum der Zeit, als Napoleon im heutigen Osten Deutschlands unterwegs war, auf irgendeinem Rückzug. Und da gab es ja irgendwie auch so kleinere Kriege rund um Jena. Und dann muss er wohl auch irgendwo in Weimar gewesen sein bei so einer Theateraufführung. Und dann wird das in dem Buch, also was ich gar nicht wusste, wenn so ein Napoleon durch die Lande gereist ist, dann haben die überall, wo der dann übernachtet hat, eine riesen Bohé gemacht. Also da wurden dann plötzlich Theaterstücke aufgeführt, also extra für ihn, ne? Riesen Essen rangeschleppt. Und das musste alles total schon organisiert werden, weil wenn so ein Napoleon durch die Gegend wandert, der weiß ja nicht so 100%, wo er jetzt genau bleibt, ne? Also mit seinen 10.000 Mann im Rücken oder auch wenn es weniger sind. Und dann war es wohl so, und das fand ich dann wieder sehr faszinierend, wie dann so die Atmosphäre beschrieben wurde, wie in irgendeinem Saal in Weimar oder Jena, ich weiß nicht mehr, dann dieses Festessen, Festmahl mit Theateraufführungen aufgeführt wurde. Dann musste man rausfinden, auch was mag denn der Napoleon gerne hören oder sehen. Der mochte auch so viel Klamauk-Zeug irgendwie. Und dann ist wohl Goethe mit dann auch in diesen Raum rein. Und sowas finde ich halt wahnsinnig faszinierend, wie das dann so, also da würde ich zum Beispiel einen Film rausmachen wollen, ja, sozusagen. Also das ist jetzt wahrscheinlich so gewesen, dass Goethe einmal in seinem Leben in einem Raum mit Napoleon war, und aber alles das, was da stattfindet, diese historisch belegten Sachen, er war auf dem Rückzug von irgendwoher, ist in Jena, und da kannst du ja so viel erzählen, dass die wirklich da Theater gespielt haben, gegessen haben, die Tür geht auf, Goethe kommt rein, guckt sich um, ach, da sitzt er ja, und dann kannst du daraus natürlich so ein bisschen vielleicht auch eine Konversation spinnen, von wegen, eure Durchlaucht, Hello Kaiser, ey, du bist doch der, der so geile Sachen schreibt. Da kann man irgendwie was raus basteln. Aber du hast das Ganze so historisch auf irgendein Fundament gesetzt. Das ist doch eine super spannende Geschichte, finde ich.
Na, absolut.
Oder zum Beispiel auch, es gibt von Florian Illies, dem Bestseller-Autor, sein vorletztes Buch, 1913 heißt das, da beschreibt er die Szene, wie sich Hitler und Lenin wohl mal in Wien im Park getroffen haben. Es war im Jahr 1913. Das ist nicht belegt, aber beide waren zu der Zeit in Wien und beide sind wahnsinnig gerne durch den Prater oder immer so ein Wald da ist, rumgelaufen und hat einfach nur diese Situation beschrieben, wie das denn wohl so ist, wenn im Jahr 1913, ich meine, da hat Hitler Postkarten gemalt und in so einem Obdachlosenasyl in Wien gelebt und der Lenin war glaube ich schon im Exil oder irgendwie ist da auch rumgewandert. Und sowas, das finde ich ja Weltklasse. Da kann ich auch einen Film draus machen, wie sich Hitler und Lenin in Wien 1913 im Park, guten Morgen, der Herr, und wie geht's denn so? Ich sehe Sie öfter hier. Was ist denn so? Also jetzt mit der ganzen Situation da in Europa, was meinen Sie denn? Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist sowas, finde ich halt viel spannender, als irgendwie so ein Forum mit Haien zu führen.
Du gibst mir mehrere wunderbare Stichworte, weil zum einen, dass du sagst, na, für Napoleon wurde viel Essen angekarrt, und zum anderen bringst du Wien ins Spiel, und vielleicht hast du es auch gelesen, aber in der Süddeutschen Zeitung war vor ein, zwei Tagen ein Artikel über die Würstelstände in Wien, die zum Kulturerbe erhoben wurden. Und da geht's ja gleich damit los, dass die eigentlich so populär wurden, weil man am Hofe ja nur so lange essen durfte, solange der Kaiser auch gegessen hat. Und Kaiser Franz Josef schien wohl ein sehr schneller Esser zu sein. Mit anderen Worten, die haben unfassbar viel Essen aufgetischt, aber nachdem der Kaiser fertig war mit seinem Essen, und das war er offenbar sehr schnell, durfte niemand mehr weiter essen. Das heißt, diese ganzen Adligen, die dort beim Essen waren, sind hungrig aus dem Palast rausgegangen, brauchten dann schnell noch was. Und da ist der Würstelstand wirklich groß geworden. Und ich glaube, es gibt im Moment nur noch, ich meine, die Zahl wäre 120. Aber das ist natürlich auch wieder schwierig, ja. Was esse ich dort für den Vegetarier? Nicht die ganz große Freude. Aber wenn man durch Wien geht, auch um 11 Uhr in der Nacht, man kriegt halt immer was zu essen, und wenn du in München durch, um 11 Uhr in der Nacht durch die Stadt gehst, eher schwierig.
Das ist richtig, ja. Das ist, da wird München oft für aufgezogen. Es ist nicht ganz.
Ja, stimmt, nicht wahr, ganz, aber ja.
Es ist immer noch im Vergleich jetzt, sagen wir mal, zu Berlin oder sowas natürlich ein komplett Wild.
Ja, Manuel Neuer spare ich mir dann für meinen Daily Nugget mit Markus Gaub. Ich frage dich jetzt einfach, ich frage dich jetzt einfach rundheraus, gewinnt Rasta Fechter in München, weil sich die Münchner langweilen, oder weil Rasta Fechter, ich habe geschaut, die haben nur eine 5-4-Bilanz. Ja, wenn die jetzt 9-1 werden, sage ich, okay, kein Wunder, dass sie in München auch gut mitspielen, aber 5-4 ist jetzt nicht so toll. Gewinnen die da nur, weil sich die Münchner einfach langweilen zwischen diesen ganzen Euroleague-Spielen?
Nee, langweilen ist, glaube ich, der falsche Begriff. Was ganz normal ist, würde ich sagen, dass die Münchner das Spiel, also im ersten Viertel sieht man das ja ganz deutlich, da wird nicht verteidigt. Ja, die Münchner wollen nicht verteidigen, sondern die haben ja auch in dieser Saison, auch in der Euroleague, kommen die ja über die Offensive. Ja, das heißt, die wissen, dass sie vorne die Dinger reinschmeißen und meistens mehr als 10 reinkriegen. Und das war klar, dass sie nach dieser sehr, sehr kurzen Erholungszeit, sie waren ja Freitag, sind sie aus Belgrad gekommen, und zwar am Freitagabend um 8:30, also da wurde ein Flieger noch gecancelt beim Rückflug, die haben noch 4-5 Stunden auf dem Belgrader Flughafen gesessen und waren um 20:30, am Samstag um 20:30 sind sie mit dem Bus beim BMW vorgefahren von ihr nach Hause ins Bett, und am nächsten Tag, es war dann ein 18-Uhr-Spiel, am nächsten Tag geht es dann halt gegen Fechter. Und das ist klar, dass du da nicht genügend Energie hast. Da kann der Andi Obst im Interview mir 100-mal erzählen, dass es das kein Energieproblem ist. Aber
es ist, du bist logisch, einfach
mental, du bist da nicht. So, dann fangen die an zu verteidigen im dritten Viertel, nach der Halbzeit. Ganz normal, habe ich 100-mal gesehen. Und das reicht dann eben doch nicht, weil sie zum einen auch vorne die Dinger nicht so reinwerfen, wie sie sich gerne vorgestellt hätten. Dann haben sie zwei ihrer besten Spieler geschont, also mit Devin Booker und mit Shabazz Napier, die haben gar nicht mitgespielt. Und ja, wenn du dann so einen Fechter hast, die auch so ein bisschen unangenehm, die ja dann im letzten Viertel extrem die Ruhe bewahrt haben, kein Bullshit gespielt haben und natürlich die letzte Szene 2,5 Sekunden vor Schluss, da läuft es denen natürlich auch super rein bei Fechter, ne? Also die machen der Pass, also Einwurf Seite, der Giffey steht komisch und sein Gegenspieler rollt ihm einfach weg und geht zum Korbleger und macht den rein. Das ist dann auch eine Mischung aus Glück und Fechter und Unvermögen, defensive Bayern. Dann passiert's halt, ne? Also die Fechter ist nicht so schlecht. Die haben jetzt auch in der Champions League in Patras gewonnen, ein paar Tage später. Ich glaube aber, jetzt am Montag ist ja das Pokalspiel auch wieder Bayern gegen Fechter in München. Ich glaube nicht, dass die Münchner sich da nochmal so das wegziehen lassen. Das kann ich mir schwer vorstellen. Bei allem Respekt vor Fechter.
Ein, zwei organisatorische Dinge vielleicht. Habe ich das richtig gesehen, dass die Euroleague ihr Final Four in Abu Dhabi austragen wird?
Wow. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu einem... Das ist ein abendfüllendes Thema.
Beschränke dich auf 4 Minuten, aber 4 Minuten sind auch lang, wenn du sie gut fühlst.
Naja, also ich komme gerade von der Lektüre der Süddeutschen Zeitung über den FIFA-Chef Infantino und die Club-WM im kommenden Jahr. Im Grunde findest du in diesem Artikel Beschreibungen, Ansätze wieder, die man auch auf die verantwortlichen Personen der Euroleague übertragen könnte. Das heißt, es geht natürlich viel ums Geschäft, es geht um Geld, vielleicht auch teilweise um persönliche Eitelkeiten. Fakt ist, das ist in den Top-Sportarten ja mehr als deutlich zu sehen, Golf, Fußball, jetzt hier Basketball, dass diese Länder da unten dieses Sportswashing einfach betreiben, eisenhart, und unheimlich viel Geld ins System pumpen. auf welche Art und Weise auch immer, das, ne, ob sie Vereine übernehmen, ob sie Events ausrichten, ob sie beim Golf eine komplett neue Tour auf die Beine stellen, mit denen ist immer zu rechnen. So, und das können wir jetzt als die Moralprediger Nummer eins, sind wir ja leider oder auch zu Recht in Deutschland sagen, das geht aber so nicht. Die beachten die Menschenrechte nicht, die Frauen dürfen nicht wählen, wie kann man denn da Sport treiben, bla 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 bla. Oder der Sport sagt, super, die Zahlen. Da kommt einfach sehr viel Geld rein. Und Abu Dhabi soll sich die Ausrichtung des EuroLeague Final Fours im Mai 25 angeblich 50 Millionen Dollar oder Euro, ist ja fast dasselbe, haben kosten lassen. Da hast du natürlich sehr wenig, also wenn da so viel Geld fließt, dann ist das natürlich eine unglaublich verführerische Angelegenheit. Die Sache ist die, dass der Sportfan, wenn wir jetzt, also das ist ja nur der erste Schritt, Abu Dhabi soll ja auch Teil der Euroleague werden als Mannschaft. Das Team von Dubai spielt ja bereits in der Balkanliga mit, um sich so ein bisschen anzudocken an den europäischen Basketball. Die Sache ist die, dass der Fan gefordert ist, wenn ihm das nicht passt, mit den Füßen oder beim Ticketverkauf, also mit den Füßen, dass er nicht hingeht, abzustimmen. Dass er einfach sagt, ich schaue mir das nicht an. So, wenn aber das alles angenommen wird und die Besucherzahlen hoch sind und die Diskussion nur auf den Ebenen geführt wird, wie wir beide sie jetzt führen, dann ist das, brauchen wir sie, dann ist es obsolet. Wenn der Fan es akzeptiert, schau dir nächstes Jahr die Club-WM im Fußball an. Die wird, ich denke mal, wieder ordentliche Quoten abliefern. Ich denke auch, dass die da irgendwo die Stadien halbwegs voll kriegen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Man hat jetzt so ein bisschen gesehen, dass die FIFA Schwierigkeiten hatte, die Rechte zu vertickern. Aber sie sind vertickert worden an The Zone. Die Saudis reden da ein Wort mit, werden sich wahrscheinlich so mit 10% an The Zone beteiligen. Also eine dringend, was auch extrem wichtig ist für den amerikanisch-russischen Besitzer von The Zone. Der kriegt wohl eine Milliarde für 10%. Fettes Geschäft gemacht. So, da hängt alles mit zusammen. Aber solange es konsumiert wird, nochmal Jens, solange der Fan mit diesen Quoten Fußball guckt, mit diesen Massen in die Stadien rennen, solange das im Basketball funktioniert, wenn das funktioniert, mir hat der ehemalige Trainer des FC Bayern, Sascha Djordjevic, gesagt, es gibt nur eine Chance, Fans oder Spieler boykottieren das. Und damit hat er recht. Es gibt die Funktionäre, die Strippenzieher im Hintergrund. Ob das von den Vereinen ist, Geschäftsführer der Vereine oder die Euroleague ist ja eine gehört ja dem Verein.
Ja.
Ist ja kein Verband, sondern die Euroleague gehört ja 14 A-Lizenzlern der Euroleague. Der sind 14 oder 15 sind es mittlerweile, die kommen da durcheinander. 14 Teams der Euroleague sind die Besitzer der Euroleague. So, die entscheiden das ja selber. So. Die machen das natürlich, weil sie sehen, da kommt viel Geld rein, da ist eine bessere Vermarktungsmöglichkeit. Die werden dir das auch alles wunderbar begründen können, warum das Sinn macht. Solange Fans die Halle gehen, das Endgerät anmachen oder die Spieler, die da spielen, von denen, wenn denen das nicht taugt, dann muss so abgestimmt werden. Ich als Sportromantiker habe den Euroleague-Chef vor einem Jahr in einem Interview habe ich ihn gefragt, und der war vorher der Chef von Žalgiris Kaunas, also von einem Verein, der wirklich super Tradition hat, extrem viel Basketballstallgeruch hat, und der ist mittlerweile der Euroleague-Chef, und ich habe ihn gefragt, ist das nicht der Ausverkauf des europäischen Basketballs? Und dann sagt er dir natürlich, wir müssen hier mit sehr, sehr viel Vorsicht agieren. Natürlich ist es wichtig, dass wir den Stallgeruch behalten, die Traditionen bewahren, die kleineren Vereine, so holt er dich dann ab. Ne? Dann sagt er dir halt, dass die das alles wissen und im Griff haben, aber sie machen es ja trotzdem.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Also das wird ja, wenn die Saudis oder die Abu Dhabis, wer auch immer das da ist, da mit so viel Geld, jetzt läuft der Vermarktungsvertrag der Euroleague mit IMG aus, 2026. der die letzten 10 Jahre da gilt, wenn die Chance haben, einen neuen Vermarktungsvertrag abzuschließen, der ihnen das Doppelte, Dreifache, Fünffache bringt, ja, natürlich machen die das. Das ist ja klar. Das ist, so funktioniert Sport heutzutage. Und wenn die Club-WM der FIFA 4 Milliarden bringt, so wie es geplant war, dann machen die das. Das ist Geld, das ist Business. Sportromantik empfindet der Fan. Der Fan will, dass nur europäische Teams im europäischen Fußball oder Basketball spielen. Der möchte den Europapokal der Landesmeister haben. Von mir aus auch die Champions League. Der möchte Auf- und Abstieg haben. Diejenigen, die die Strippen ziehen, wollen,
die wollen Sicherheit,
Geschäftsmodelle entwickeln, die wollen Business betreiben, sie wollen ihren Verein stärken, ihre Liga stärken, ihren Verband stärken, sie wollen Geschäfte machen, sie wollen Business betreiben, weil sie natürlich auch, das ist auch nicht zu Unrecht, argumentieren, naja, wenn wir es nicht machen, dann geht das halt alles vor die Hunde. Dann gibt es eben kein Wachstum, dann können wir eben nicht die guten Spieler in die Liga holen, dann kann man eben nur Summe X verdienen, dann geht er halt in die NBA oder dann geht er halt nach China oder nach Japan, wo die aufstrebenden Basketballmärkte sind. Was stimmt auch tatsächlich, in China kann man viel mehr Geld verdienen als in vielen europäischen Ligen. Das stimmt, also da bin ich dann auch, dann muss ich sagen, ja, ist richtig, also wahrscheinlich hat Johannes Thiemann, der jetzt in Japan spielt, den besten Vertrag sich rausgesucht, der ihm vorgelegt wurde. Da waren bestimmt 3, 4 Euroleague-Teams dabei und dann dieses japanische Team. Und er hat gesagt, leider, also geht nicht anders, das ist so viel Geld, das mache ich. Dann ist das natürlich völlig legitim, auch von den Verantwortlichen hier in Europa zu sagen, wir, seht ihr, wir brauchen mehr Geld im System, damit so ein Thiemann eben auch hier spielen kann. Habe ich wenig Argumente dagegen. Bei mir ist halt, bei mir persönlich, bei Michael Körner, ist die Grenze erreicht, wenn in einer Euroleague ein Team aus Dubai spielt. Das finde ich nicht in Ordnung. Dann ist dann eben das Geschäft da beendet. Mike James, der Spieler vom AS Monaco, findet es super, wenn die Euroleague tatsächlich ein komplett geschlossener Verein, Club ist. Also wir Closed Shop, so mäßig hier wie die NBA, dass es da gar keine Durchlässigkeit mehr gibt. Ich sage, die Durchlässigkeit hat zum Beispiel jetzt geführt, dass der Eurocup-Sieger des vergangenen Jahres, Paris, okay, das war von der Euroleague auch natürlich gewünscht, dass die als Metropolenstadt in der Euroleague spielen. Die sind jetzt in der Euroleague, spielen den geilsten Basketball von allen und sind Tabellenführer. Aber diese Durchlässigkeit irgendwo, dass irgendwo Projekte entstehen, wo geil gespielt wird, wo Herzblut hintersteckt, dass dann eben auch mal wieder ein, über jetzt den Fußball angelehnt, ein SC Freiburg aufsteigen kann oder in andere Dimensionen rücken kann. Das finde ich immer aus unserer europäischen Sportkultur heraus, sollte gewährleistet bleiben. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus.
Herrlich.
Andererseits.
Herrlich.
Ja, es ist schwierig. Ja. Andererseits hat sich die Euroleague entwickelt. Sie ist tatsächlich eine sehr starke Liga. Ich liebe es zu schauen, zu kommentieren. Finde es großartig. Allerdings, wenn da wirklich, ja, es hat einen Beigeschmack mit diesem Abu Dhabi. Also nicht als Austragungsort, da kann ich ja noch sagen, mein Gott, dann machen wir mal, aber der Hintergrund ist ja, dass die sich da wirklich öffnen und dann einen Verein von dort mit aufnehmen werden. Und dann bin ich doch ein bisschen, mich hat es auch immer irritiert, um ehrlich zu sein, am Anfang jedenfalls, als in der NBA plötzlich Toronto und Vancouver mitgespielt haben. Ja, also okay, es ist die
Nordamerikanische
Basketball Association und dann ist es ja vielleicht noch irgendwo nachvollziehbar, aber aufgewachsen bin ich mit der Rivalität Boston-LA, USA, da ist die NBA und mittlerweile kräht auch kein Hahn mehr nach, dass dann kanadische Mannschaften mitspielen. Oder Mexiko soll ja auch noch auf der Agenda stehen, dass da Mexico City mal mitspielt. Wahrscheinlich wird das auch irgendwann passieren. Vielleicht bin ich auch einfach zu...
Michael, wir sind zu alt.
Zu blind.
Wir müssen...
Ja, ich muss nicht immer aufs Alter schieben, aber zu langsam im Kopf, in der Denke. Die Welt verändert sich einfach viel, viel schneller in allem. Also das ist ja auch in anderen Bereichen so, wenn du dir das anschaust. Also wenn ich heute sehe, ja, damals im Jahr 2008 und ich so, damals im Jahr 2008, seid ihr, ist das so lange her? Ja, natürlich, ewig. Und ich so, okay, also.
So, mir kommt es vor, als ob es
so lange und nicht her. Also mir ist das einfach, es geht einfach so schnell alles und es wird einfach so, ja, es, das Tempo ist wahnsinnig hoch in allem.
Hier ein harter Cut, Michael. Abendfülle des Thema. Greifen wir beim nächsten Mal wieder auf. Big Show 690, Michael Körner. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause.
Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 690, Sportradio 360. Bis jetzt hat irgendwie der schnöde Mammon regiert. Jetzt gehen wir dorthin, wo Geld keine Rolle spielt, wo nur Idealisten am Start sind, nämlich beim Motorsport. Und das trifft natürlich zum einen zu auf Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, Idealisten ja, aber ich weiß nicht, ob du über die Sportart selber sprichst.
Ja, das
über Mr. E aus L, dem deutschen LE und meine Wenigkeit und Eddie und so, die dir immer gerne und regelmäßig helfen. Ja, aber Profisport eher nein.
Und jener Mr. E aus LA, das ist Stefan Ehlen, Formel1.de. Grüß dich, Stefan.
Servus.
Audi brauchte Kohle, The Voice. Audi hat Kohle bekommen. Jeder bejubelt diesen Deal. Gibt es irgendwas dagegen einzuwenden, dass sich Katar jetzt bei Audi eingekauft hat? Ich glaube, für die Belegschaft auch eine gewisse Beruhigung, dass das Formel-1-Projekt jetzt nicht alleine gestemmt werden muss.
Also aus geschäftlicher Sicht, glaube ich, macht es durchaus Sinn, denn wir dürfen nicht vergessen, dieses doch hoch umjubelte Audi-Engagement in der Formel 1 hat eine Menge Schattenseiten. Und eine der Schattenseiten ist ja auch, dass der gesamte restliche Motorsport und dann der Kundensport, den Audi ja sehr erfolgreich seit Jahrzehnten betrieben hat, unter anderem mit Abt und der DTM, dass der ja komplett zusammengestrichen worden ist. Ich bin mir nicht sicher, wir haben es an dieser Stelle mehrfach schon erwähnt, ich glaube, der Stefan Ehlen sieht es ähnlich. Es ist ein wahnsinnig großes Risiko, alle Jetons tatsächlich auf eine Sache zu setzen, auf die Formel 1. Denn klar ist, wenn du als Hersteller dahin gehst, musst du dann mittelfristig auch gewinnen. Da wird es mit einem einzigen Grand Prix-Sieg wie damals beim BMW nicht getan sein, sonst gehst du geprügelt vom Feld. Wir haben eine Menge Beispiele aus der Vergangenheit, unter anderem Toyota, unter anderem die gerade erwähnten BMW, die dann tatsächlich mit geknickten Flügeln und gerupften Häuptern tatsächlich das ganze Lager wieder geprügelt verlassen mussten. Also ob das Projekt bei Audi, das ja auch intern unglaubliche Widerstände hatte und die Entscheidungsträger, die damals die Weichen pro Formel 1 gestellt haben, sind alle schon nicht mehr dabei, sind alle inzwischen gegangen worden. Also ob da jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt, weiß ich nicht. Prinzipiell von den Eckdaten her, glaube ich, ist zusätzliches Geld kein Fehler. Wir wissen zum Beispiel, das Sauber-Team ja in der Schweiz beheimatet, das ist natürlich ein Hochlohnland. Das ist alles Welten teurer. Dazu hast du eine Menge englische Spezialisten. Die Formel 1 ist ja im Grunde eine internationale englische Meisterschaft. Die haben meistens Familien in England, die Kinder, die dort zur Schule gehen. Die dazu zu bewegen, tatsächlich dann da in die Schweiz zu ziehen, das hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt, ist ein schwieriges, da brauchst du auf jeden Fall Geld zu, wenn überhaupt. Also dass das ein Partner dazugekommen ist, auch wenn es leider Katar ist, ein Land, bei dem Menschenrechte, bei dem Frauenrechte, bei dem Pressefreiheit, alles ein bisschen schwierig. Ob das tatsächlich auf Dauer dem Image des Audi-Einsatzes in der Formel 1 gut tut, weiß ich nicht. Ich glaube zunächst mal, Stefan, kurzfristig kann man mehr Geld in der Formel 1 immer brauchen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich in der Vorbereitung dann auf den Einstieg 2026 sicher nicht verkehrt. Man hat ein bisschen mehr Budget zur Aufrüstung. Aber ganz generell, glaube ich, erhöht es einfach die Glaubwürdigkeit des Rennprogramms. Und die war ja tatsächlich in den vergangenen Monaten so ein bisschen, ja, sagen wir es mal so, angeknackst gewesen, weil da diverse Störgeräusche ja waren. Man hat Personal ausgetauscht, man hat lange keinen zweiten Fahrer bekannt gegeben und so weiter und so fort. Also es ist mal eine der wenigen positiven Nachrichten, die da aus dem Audi-Lager gekommen sind. Insofern, ja, dass es jetzt ausgerechnet Katar ist, dass es ausgerechnet dann ja sozusagen ein zweifelhafter Sponsor ist. Den Schuh muss sich Audi anziehen, ganz klar. Aber wir sehen es ja überall in jedem Profisport, dass es diese Sponsoren einfach gibt, dass es Green- und Sportswashing gibt und dass das auch akzeptiert wird. Und ein Konzern wie Audi nimmt das offensichtlich auch gern mit.
Jetzt muss ich den Sporthistorian Stefan Ehlen schon nochmal festnageln. BMW hat tatsächlich nur ein fucking Race gewonnen. Toyota hat ja gar keines gewonnen, so viel hätte ich gewusst. Aber ich dachte, dass BMW als eigenständige Formel-1-Marke dann schon ein bisschen erfolgreicher war. Nur ein Rennen, Stefan Ehlen.
Als Werksteam, ja. Als Werksteam, als BMW Sauber Werksteam haben sie 2008 den Kanada Grand Prix gewonnen mit Robert Kubica und Nick Heidfeld. Das war ein Doppelsieg damals. Als Motorenlieferant, also zum Beispiel in den 80ern, hat BMW unter anderem, ich glaube, Arrows beliefert und auch Benetton. Und da gab es mehr Siege. Aber wir reden immer bei Herstellern davon, wenn die Werksteams sind. Und so ist es auch.
Wir haben auch mal einen WM-Titel geholt mit Nelson Piquet. Das war der erste
Turbo-WM-Titel, ja. Genau, Brabham in den 80ern, Team von Bernie Ecclestone. Genau, und Mercedes mit McLaren war ja auch Weltmeister, aber da war man halt nur Antriebslieferant und nur Partner sozusagen. Und erst dann ab 2014 kamen die großen eigenen Erfolge.
Ja, okay, bitte. Ich hatte das und Robert Kubica hätte ich natürlich nicht gewusst. Ich hätte auf Juan Pablo Montoya getippt, aber das war, glaube ich, dann
Williams.
Ja, genau, da war was anderes. So, jetzt schauen wir doch mal zurück aufs letzte Wochenende, wo man gedacht hat, okay, man kommt aus dem kalten Las Vegas in deutlich wärmere Gefilde. Dann war es aber gar nicht so warm. Toto Wolff grinst von einem Ohr bis zum anderen The Voice und sagt, naja, eigentlich, also in Las Vegas gewonnen, da werden uns die Bedingungen hier doch auch liegen. Und dann gewinnt aber plötzlich Max Verstappen. Ich bin nicht ganz happy mit dieser Strafe für Lando Norris, weil sie doch extrem hoch ausgefallen ist, aber The Voice sagt uns das, dass der Red Bull möglicherweise im nächsten Jahr vielleicht auch nicht ganz chancenlos ist von Beginn an. Oder war es einfach mal wieder nur die ganz außergewöhnliche Klasse von Max Verstappen?
Ich glaube, es war hauptsächlich die außergewöhnliche Klasse von Max Verstappen, der sich wieder mal weltmeisterlich präsentiert hat und tatsächlich auch die Chancen genutzt hat, die sich so ein etwas chaotischer Rennverlauf ergeben hat mit Safety Car, mit Unfällen, mit und. Der ist halt wirklich deswegen auch vierfacher Champion, weil er immer das Maximale tatsächlich rausholt. Und da hat er sich ja tatsächlich auch ein bisschen verändert. Er hat da gelernt, wir wissen, zu Anfangszeiten auch in der Formel 1 wollte er in jeder Session Bestzeit fahren. Das war damals eine große Ego-Frage für ihn. Ist ihm ja meistens auch gelungen. Inzwischen weiß er sehr wohl mit seiner Kraft zu haushalten und weiß, dass er nicht immer ein überlegenes Auto hat, so wie in diesem Jahr. Deswegen aus meiner persönlichen Sicht ist dieser vierte Titel 2024 für Max der wertvollste, weil es gegen enorme Widerstände war. In der Anfangsphase, wir erinnern uns, hat er tatsächlich sehr in Siege geholt. Aber am Ende war der Red Bull wahrscheinlich das viertbeste Auto. Und die Kollegen stolpern immer wieder über die eigenen Füße. Genau wie diesmal eben auch wieder ein Lando Norris, der tatsächlich unter doppelt geschwenkter Gelb, und das ist kein Kavaliersdelikt, nicht vom Gas gegangen ist, nicht verzögert hat. Deswegen auch völlig richtig hinterher seine Ehrlichkeit, tatsächlich sofort sich den Schuh anzuziehen und sagen, sorry, der geht auf meine Kappe, dass wir hier nicht gewonnen haben. Und dass deswegen auch die spannende Entscheidung um die Frage, wer wird denn Konstrukteursweltmeister in diesem Jahr, vertagt worden ist, tatsächlich aufs kommende Wochenende, aufs letzte Rennen. Das ist ja insofern wirklich, wirklich spektakulär und gut und hält den Spannungsbogen nochmal ein bisschen oben. Aber ich glaube tatsächlich, Red Bull hat nicht das beste Auto, auch nicht das zweitbeste Auto. Das geht von Rennstrecke zu Rennstrecke hin und her. Die äußeren Bedingungen spielen natürlich eine Rolle. Aber auch die Strategie der Kollegen. Klar ist, dass tatsächlich Max wirklich weiter und weiter wächst. Und insofern braucht er nicht mehr das beste Auto, um auch tatsächlich wieder um den WM-Titel im nächsten Jahr mitkämpfen zu können. Ich bin mal gespannt tatsächlich, ob, nachdem wir ja in diesem Jahr unglaublich viel Gewitter auch hinter den Kulissen bei Red Bull hatten, es einen riesen Machtkampf gab und. Das hat alles ausblenden können, spricht auch normal für die mentale Stärke von Max. dass er in diesem Jahr ein verdienter Champion ist, wurde am letzten Wochenende noch einmal deutlich gemacht und bewiesen. Und die Kollegen werden sich warm anziehen müssen. Wir gehen aber, glaube ich, Stefan, und da spreche ich möglicherweise etwas vorausschauend jetzt mit dir oder über dich auch, für dich, dass ein George Russell deutlich zugelegt hat, deutlich stärker geworden ist, ein wirklicher Charakter geworden ist und mit einem verbesserten Mercedes wohl eher auch im nächsten Jahr tatsächlich dann schon auf Augenhöhe wird mit Verstappen fahren können. Deswegen möglicherweise auch jetzt schon das Geplänkel außerhalb der Rennwagen zwischen den beiden, oder?
Das ist jetzt spannend, ne? Da könnte ich jetzt auch die Gegenthese in den Raum werfen, ist der Russell so gut oder ist der Hamilton so schlecht geworden? Mhm. Also das ist ja auch ganz interessant zu beobachten, dass Lewis Hamilton selbst ja auch Worte streut wie, ich hab's nicht mehr so richtig drauf, ich bin einfach nicht mehr schnell. Und ich glaube, man kann ihm schon attestieren, er sieht gerade nicht gut aus im Vergleich zu Russell. Und woran das jetzt genau liegt, das ist jetzt die ganz große Frage. Bei Hamilton konnte man ja immer wieder in seiner Karriere Phasen erkennen, wo die Lust und die Motivation nicht ganz so hoch waren. Und das ist jetzt auch aktuell der Fall, so würde ich es von außen beurteilen. Er weiß eh, es endet jetzt in Abu Dhabi, die Mercedes-Zeit, dann geht's weiter bei Ferrari. Das Auto ist Mist, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt spitze, aber das war für Hamilton eben immer schon ein Problem. Wenn es halt nicht so läuft und andere vielleicht eine bessere Kiste haben, das hat er noch nie gut verkraftet und dann ist die Motivation oft schnell mal abgesackt. Und so ein bisschen steckt er da gerade, glaube ich, auch drin. Plus, ja, der Russell ist ein würdiger Gegner als Teamkollege geworden tatsächlich. Der hat wahrscheinlich einfach nochmal zugelegt. Und beim Hamilton, da kann man jetzt auch die Frage in den Raum werfen, ob Ferrari immer noch so davon überzeugt ist, dass der Hamilton der nächste große Champion ist, der dann bei Ferrari im Team fährt. Zu Saisonbeginn hätte ich noch gesagt, ja, das kann schon ganz gut werden. Jetzt gerade mit der Form, die Hamilton hat, dass er es im Qualifying nicht auf die Reihe kriegt, dass er auch im Rennen, unterwegs ist. Dass er zum Beispiel in Katar auch gesagt hat, hey, eigentlich möchte ich lieber aufhören. Das sind so Sachen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alles so toll wird dann nächstes Jahr. Aber wer weiß. Am Ende ist es so, Lewis Hamilton hat es auch oft genug bewiesen, und das ist die andere Seite, dass dann, wenn die Motivation wieder da ist, er wirklich Weltklasse sein kann. Den Beweis muss er natürlich 2025 bei Ferrari antreten, das ist ganz klar.
Ja, und wer auch noch was antreten muss und einzulösen hat, ist Lando Norris, denn er hat in diesem Jahr über weite Teile des Jahres das Überlegen, das beste Auto gehabt. Und insgesamt haben er und McLaren zu wenig draus gemacht, oder?
Ja, er hat zu wenig draus gemacht, das glaube ich auch. Und auch wenn dann davon geredet wird, dass ja individuelle Fehler schon dazugehören, ja, er hat halt zu viele gemacht. Und er war halt im entscheidenden Moment einfach nicht kompromisslos genug. Das muss er sich ja auch angreifen, Lando Norris. Also da fehlt noch eine Ecke bis zur WM-Reife sozusagen. Und es ist natürlich schon weit hergeholt, gegen Max Verstappen da einen WM-Kampf gewinnen zu können, vor allem wenn der Saisonstart so schlecht war wie bei McLaren. Das muss man einfach auch sagen. Der Red Bull war halt zu Saisonbeginn einfach top und da war McLaren halt noch im Nirgendwo und da gewinnst du keine WM. Was du machen kannst, und das hat die Geschichte auch öfters gezeigt, wenn du zu Saisonbeginn ein super Auto hast, dass du es halt über die Zeit rettest.
Jenson Button.
Irgendwie Jenson so hat's Button. Ja. Jenson Button. You heard it here first. Ja, Jenson Button 2009 im Braun. Und so ähnlich war es ja jetzt auch mit Max Verstappen. Der ist nicht ganz so sang- und klanglos verschwunden. Aber der hat's auch irgendwo über die Zeit gebracht, weil er halt vom Saisonanfang noch ein großes Polster hatte. Und das hat er im Prinzip nie verloren. Und ja, andersrum, da wird's halt dann schon richtig schwierig.
80 Punkte sind es im Moment, die Max Verstappen vor Lando Norris liegt. Wir müssen einen Mann im Hinblick auf den Grand Prix von Katar, The Voice, schon noch loben. Und das ist der 8. Platz von Guan Yu Shao, Shu, wie auch immer, im Sauber. Und es wäre fast, also es war natürlich klar, dass Lando Norris Valtteri Bottas dann noch schnappen wird, aber es wäre fast auch noch ein 10. Platz geworden für Sauber. Too little, too late. Aber trotzdem Applaus für Sauber, endlich mal. Natürlich auch dem Rennverlauf geschuldet, aber das gehört ja für alle dazu, der Voice.
Ja, das stimmt. Muss man sagen, Applaus, endlich Punkte. Das war ja bisher eine desaströse Bilanz für das Schweizer Team, das wir sollten nicht vergessen, ja eines der ältesten und erfahrensten in der Formel 1 sind, das allerdings wahnsinnig viel Turbulenzen in ihrer Geschichte, in den Jahrzehnten der Geschichte hatte, das Team rund um Peter Sauber, der das gegründet hat. Aber der Aufwärtstrend, der kommt, ist jetzt gekommen, reichlich spät, aber ganz offenbar, wir hatten das, glaube ich, schon tatsächlich beim Rennen vorher gesehen, dass da ein Update gekommen ist, vor allem was Frontflügel angeht, der wirklich was gebracht hat. dass beide sauber tatsächlich in Q2 kommen, ist äußerst ungewöhnlich. Also da ist wirklich ein Aufwärtstrend zu sehen. Das war jetzt nicht nur den glücklichen Rennumständen geschuldet. Aber klar ist es natürlich trotzdem ein extrem weiter Weg, den die vor sich haben und den Audi vor sich hat. Das ist aber auch, glaube ich, allen bewusst. Und zwar hat sich die Konkurrenz jetzt beim letzten Rennen teilweise selbst ein bisschen aus dem Weg geräumt. Trotzdem waren die Rundenzeiten wirklich gut. Und du hast es ja gerade gesagt, jetzt wären beide sogar reingekommen, wenn der Lando Norris nicht noch kurz vor Schluss tatsächlich den Bottas überholt hätte. Bei Bottas ist das immer wieder so eine Frage. Der wird ja jetzt wohl bald bestätigt bei Mercedes als Reserve- und Ersatzfahrer. Das heißt, für ihn geht's in der Formel 1 weiter. Ob es für einen Mann aus China weitergeht, trotz dieser Punkte, gleich 4 WM-Zähler, also an der Zahl, weiß ich nicht. Vielleicht auch irgendwo die Chance, als dritter Fahrer irgendwo dabei zu sein. Bei Ferrari hört man ja, soll eine Möglichkeit vielleicht bestehen. Aber klar, es ist, glaube ich, ein Seufzer der Erleichterung, haben wir aus dem kleinen Schweizer Alperland gehört, bis nach Deutschland, bis zu uns, bis nach LA, deutsche LA, bis nach Tübingen. Denn dass da tatsächlich am Ende beim vorletzten Grand Prix dieser langen Saison dann doch noch der Knoten platzt, ich hätte nicht damit gerechnet. Du, Stefan?
Sauber war ja 2023 in Katar schon ganz patent unterwegs, aber wenn man bedenkt, was da alles schiefgelaufen ist, dieses Jahr Boxenstopps und dergleichen mehr und ja, die Fahrer, die haben es halt auch nicht rausgerissen, dann war, glaube ich, nicht unbedingt damit zu rechnen, dass das gut ausgeht dieses Jahr. Aber ja, die Chance war da, sie haben es genutzt, also dieses Mal kann man wirklich sagen, das ist schon okay so, haben sie gut gemacht. Punktuell zwar nur in diesem Jahr bei einem von aktuell 23 Rennen, aber ja, die Punkte nimmt ihnen keiner mehr, also ist okay.
Ja, und dann, Stefan Ehlen, habe ich gerade herausgefunden, Charles Leclerc hat auch einen Bruder. Wo kommt der denn her? Und ja, der ist an diesem Wochenende sogar, hat einen Auftrag, der Arthur.
Ja, wo kommt der her? Auch aus
Okay, gut. Aber ist er Formel 2 gefahren? Wie qualifiziert er sich plötzlich für...
Ja, der ist natürlich auch in den Nachwuchsserien unterwegs. Und oh, Zufall, ist auch ein Nachwuchsfahrer im Ferrari-Kader. Und so kommt's halt, dass einer der Ferrari-Nachwuchsfahrer jetzt am Wochenende in Abu Dhabi nochmal ran darf. Im ersten freien Training gibt er die Bestimmung der Formel 1, dass zweimal im Jahr ein freies Training geopfert werden muss für einen Nachwuchsfahrer. Okay, okay. Und dieser Nachwuchsfahrer darf halt noch keine Formel 1 gefahren sein, also noch keine Rennen gefahren sein oder nicht mehr als zwei. So muss man es richtig sagen. Und dementsprechend zieht halt Ferrari dann mal einen rein, der halt dann ein bisschen Erfahrung machen kann. Und das Lustige ist jetzt, und da können wir vielleicht auch noch vielleicht eine kleine Fake News aufklären, das sind jetzt dann beide Brüder im Einsatz am Freitag im ersten freien Training. Charles Leclerc im einen Auto und Arthur Leclerc im zweiten Auto. Und Ferrari selbst hat verkündet, im gleichen Team. Große Premiere gab's noch nie und das stimmt halt nur so halb. Weil 1971 beim Argentinien Grand Prix, der damals kein WM-Lauf war, sondern so eine Art Qualifizierungslauf, dass Argentinien in die Formel 1 Weltmeisterschaft aufgenommen wird, da sind die Herren Wilson und Emerson Fittipaldi gemeinsam für Lotus gefahren. Also es gibt einen Präzedenzfall mit einem Asterix hinten dran sozusagen, weil es halt kein WM-Rennen war damals, sondern nur ein Formel-1-Rennen. Aber auf jeden Fall, ja, ist schon eine Ecke her. Insofern kann man natürlich auch sagen, ja, es ist jetzt die Premiere an einem offiziellen Grand Prix-Wochenende, dass zwei Brüder im gleichen Team, im gleichen Auto, zur gleichen Zeit auf die Rennstrecke gehen. Ist eine coole Nummer, ganz klar. Und Ferrari, die müssten das aber eigentlich wissen, weil die sind ja schon eine Ecke länger dabei, ne?
Ja, aber der lebenden Enzyklopädie auf zwei Beinen.
Ja, Stefan Ehlen kommt niemand.
Dem Stefan Ehlen, da kommt niemand dran. Ja. Das ist einfach so. Das wurde hiermit wieder deutlich bewiesen.
Wilson und Emerson. Ja,
vielen Dank.
Wilson und Emerson sind einfach ganz überragende Vornamen. So, also wir freuen uns auf Abu Dhabi. Ganz kurz auch noch The Voice. Die eine Saison geht zu Ende, die andere geht schon wieder los. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum die Formel E das so macht, aber bitte, es sei ihnen gegönnt. Wo werden die Elektroboliden rasen? Vielleicht sprechen wir nächste Woche mit Eddie ausführlicher drüber.
Ja, Eddie wird ja da wahrscheinlich jetzt auch wieder wirbeln. Also klar ist, dass es jetzt die neue Saison wieder Jahresende überschreiten. Das war mal so ein Marketing-Gag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich immer noch aufgeht. Aber klar ist, am kommenden Wochenende, also 7.12. geht's los mit der Formel E-Saison 2024-2025. Es ist in diesem Jahr nur ein Rennen noch im Dezember. Und dann geht's am 11. Januar 25 in Mexiko weiter. Diesmal sind wir in Brasilien, Sao Paulo. Also das ist natürlich, wo wir gerade von den Fittipaldis auch gesprochen haben, das ist natürlich Motorsport-Traditionsort. Das passt schon. Wir haben insofern tatsächlich in der Formel EE ja auch eine Menge deutsche Beteiligungen. Der Weltmeister versucht, Pascal Wehrlein in Porsche wird den Titel verteidigen zu versuchen. Er hat den gleichen Teamkollegen behalten, aber es ist unter anderem ein neues Team mit dabei, das ein altes Team aufgekauft hat. Unter dem Namen Kiro Race Co. ist ein neues Porsche-Kundenteam dabei, das eben auch auf den Weltmeisterantrieb setzt. Und da haben wir mit David Beckmann einen jungen Deutschen, der als Vollzeitfahrer nun tatsächlich den letzten Schritt gemacht hat, der damit einen Stammplatz bekommen hat. Und das ist schön, das ist der dritte Deutsche dann neben Pascal Wehrlein, dem amtierenden Champion, eben David Beckmann. Und dann haben wir natürlich auch noch Maximilian Günther, der seit Jahren ja schon unter anderem auch für BMW als Werksfahrer in der Formel E schon dabei war. Und jetzt für DS Penske, also für das Team des Sohnes Jay, also von Roger Penske, Jay Penske unterwegs ist. Dann haben wir das Abt-Team auch wieder mit dabei, die ja jetzt aber neue Partner haben, nachdem die vergangene Saison ein Desaster war. Sie hatten nicht den richtigen technischen Partner, nicht den richtigen Antrieb, waren trotzdem da das beste Team mit eben jedem Antrieb. Jetzt spannen sie zusammen mit Lola und mit Yamaha. Das sind zwei große Firmen. Lola mit ihrer Tradition im Chassisbau, seit Jahrzehnten jetzt auch der größte Rennwagenhersteller der Welt, was die Zahlen angeht. Unter anderem bei den Indycars, unter anderem in vielen anderen Formelklassen, also Lola, Yamaha ab. Das ist eine sehr spannende Kombination. Es geht tatsächlich am kommenden Wochenende schon los und wir sind mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Wir haben immer große deutsche Beteiligung und der Höhepunkt natürlich für die meisten Fans wird dann auch wieder Berlin sein. Das ist dann Mitte Juli wieder in Tempelhof, da wird es wieder ein Doubleheader geben, die Läufe 13 und 14 in der kommenden Saison.
Mark it in your calendar, aber jetzt wissen wir, Weihnachten kommt auf uns zu und da ist natürlich der erste Tipp, die Grand Prix-Geschichten 1 und 2 von Stefan Ehlen. Aber wir wissen alle, das kann es noch nicht gewesen sein und jetzt Stefan Ehlen ergibt sich ja die schöne Situation, dass Bernie Ecclestone seine Sportwagen-Kollektion verkaufen wird. Was hast du da gedacht, dass du zum einen The Voice und zum anderen mir zu Weihnachten Gutes tun wirst aus dieser Kollektion?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also ich werde gleich mal gucken im Geldbeutel und einen sehr tiefen Blick reinwerfen. Also mir kamen eigentlich eher die Tränen, als ich die Bilder gesehen habe, vor Freude, was da alles in dieser Halle steht. Es ist ja unfassbar. Also was der Ecclestone da an Autos zusammengetragen hat, von Weltmeisterautos, von wirklich Klassikern bis hin in die 50er Jahre zurück, das ist schon, also das haut einem wirklich um. Und er hat jetzt gesagt quasi, er weiß nicht, was passiert, wenn er mal nicht mehr ist mit den Autos, deswegen will er es lieber jetzt veräußern an jemanden, der da was mit anfangen kann.
In seinem Alter.
Ich würde euch...
Eine vernünftige Überlegung, oder?
Ja, und das Lustige ist tatsächlich, Bernie Ecclestone ist so alt, der war in den 50ern schon Teambesitzer. Also das muss man sich einfach nur mal so vergegenwärtigen. Der hat das alles live erlebt, was da in seiner Halle steht an Autos. Und dementsprechend, ja, ich würde es euch gerne gönnen, dass ich da den The Voice zum Beispiel den 83er Brabham von Nelson Piquet auf den Hof stellt oder so, ne? Und dem Jens selbstverständlich den 75er Ferrari.
Von Niki Lauda, ja bitte.
Aber... Die pekuniäre Situation gibt es möglicherweise nicht ganz her.
Ja, das erste Weltmeister.
Ich glaube, wir haben dafür Verständnis, ja. Stefan, aber die Idee zählt ja schon mal.
Die ehrt mich, oder?
Ja, absolut. Ich hätte auch sofort einen fantastischen Platz für dieses Auto hier bei mir. Es gäbe allerdings wahrscheinlich mit der Ehefrau die ein oder andere kleinere Diskussion.
Es gäbe eine Anhörung vor den Sportkommissaren, da bin ich mir sicher.
Da muss ein neuer Rennleiter her in der Familie Heinrich. Das geht ja ruckzuck in letzter Zeit, auch in der Formel 1. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Also an diesem Wochenende gibt es nochmal die Formel 1 in Abu Dhabi. Kommende Woche werden wir sicherlich darüber auch plaudern. Jetzt nochmal eine Pause in der Big Show 690, Sportradio 360.
This is Christopher Mandel-Russo and you are listening to Sports Radio 360.
Big Show 690. Weiter geht es mit der National Football League. Und das Traurige ist, dass heute ich die Fachfragen stellen muss, weil Nicolas Martin leider anderweitig beschäftigt ist. Umso mehr freue ich mich, dass nach längerer Zeit mal wieder, und es gibt nur berufliche Gründe dafür, Christian Schimmel mit am Start ist von unter anderem DAZN. Servus Christian.
Einen wunderschönen. Ich grüße.
Und dann unser Mann für nicht nur die Musikjahresrückblicke, aber auch an diesem Wochenende gibt's wieder einen. Und den kann man sich noch sehr gut anhören. Für kommende Woche wurde mir bereits angekündigt, manche sagen angedroht, es könnte ein kleines bisschen kräftiger zugehen. Andreas Renner selbstredend. Servus Andreas.
Hallo Jens, für zarte Gemüter wird es dann nächste Woche ein bisschen schwierig und du hast ja bekanntlich ein zartes Gemüt.
Absolutely yes, ja, das ist in der Tat so. Ah, so, Nicola hat mir aber einen Spickzettel aufgeschrieben. Christian, ich möchte mit dir gerne beginnen und das habe sogar ich mitbekommen, dass die Chicago Bears nicht mehr happy waren mit ihrem Head Coach. Und bei Twitter war die Frage oder wurde gesagt, naja, das Time Management war unter aller Sau, so kenne ich das nur von Andy Reid, aber Andy Reid ist ja dann doch recht erfolgreich gewesen, trotz seines Time-Managements. Was ist da los gewesen in Chicago?
Andy Reid hat tatsächlich auch die letzten ein, zwei Jahre tatsächlich so ein bisschen gelernt oder hat sich zumindest gut beraten lassen, ist da nicht mehr ganz so katastrophal geworden. Das galt ja mal wirklich als große, große Schwäche. Ich finde die Entlassung von den Trainerstab beziehungsweise in dem Fall Eberflus in Chicago zeigt einfach einmal mehr, dass dann am Ende die NFL und der Sport dann doch oft ein emotionales Geschäft ist. Weil natürlich war das, was da vor allen Dingen in der letzten Minute, man könnte sagen die letzten 30 Sekunden da zwischen die Detroit und Chicago passiert ist, eine absolute Coaching-Fehlleistung. Es war nicht die einzige an diesem Wochenende, das sei vorangestellt. Aber man darf nicht vergessen, Thanksgiving, Einzelspiel, große Bühne. Man darf nicht vergessen, es ist in Chicago schon insofern viel passiert. Der vom Head Coach persönlich ausgesuchte Offensive Coordinator ist dann gefeuert worden. Das war so, Bauernopfer ist ein bisschen zu viel gesagt, weil die Offense hat einfach auch gestottert. Aber das war halt auch kein guter Look für Eberflus, weil er den unbedingt wollte. Und aus Seattle sei dazu nur mal das Interview von ich glaube, DK Metcalf kurz vor dem Draft empfohlen, als er auf seinen dann ehemaligen Offensive Coordinator Shane Waldron angesprochen wurde. Und da war dann Stille. Also die haben ihn in Seattle nicht wirklich vermisst. Das sind viele Sachen zusammengekommen, aber das war die größtmögliche Bühne und da hat man es einmal mehr vermasselt. Das war nicht das erste Mal. Chicago hat dieses Jahr eine Menge Siege liegen lassen, die man nicht nur, aber auch mit dem Coaching-Staff geben kann. Dass Eberflus vermutlich eine relativ hohe Chance hatte, auch nächste Saison nicht mehr zu coachen und dann vielleicht am Saisonende gegangen zu werden, war, glaube ich, klar. Ich glaube, der letzte Tropfen für ihn war diese Begründung, dass er sich das Ganze noch wunderbar schön geredet hat, von wegen, ja, das war der Plan, wir wollten da keine Auszeit nehmen, ist halt Quatsch. Also man könnte jetzt hier irgendwelche Rationalisierungen irgendwie finden, nein, aber das war halt Quatsch, nimm die Auszeit und gib deinem Team halt einfach noch eine Chance. Und das war natürlich ein Coaching-Fehler, aber nochmal, ich glaube, wie gesagt, der Zeitpunkt war einfach, es ist eine kleine Blamage, ist der falsche Begriff, aber es ist dann das nächste Mal ein Embarrassment für die Bears auf großer Bühne gewesen. Und dann hat man ihn halt gegangen und jetzt Quarterbacks Coach war, dann zum Offensive Coordinator
Passing Game Coordinator
Thomas Brown jetzt zum Interims Head Coach gemacht.
So.
Ja, ich würde gerne, also ja. Ich hab ein kleines Aber insofern, als bei der ganzen Geschichte halt ein paar Sachen hinten runterfallen, die man schon mal erwähnen sollte, wo man dann feststellt, dass an dem, was da am Ende passiert ist, natürlich der Trainerstab seinen Anteil hat, aber nicht nur. Ich meine, die Bears sind in der Situation in Field Goal Range und sie haben einen zweiten Versuch und da geht's ja dann eben auch in der Situation darum, dass man auf gar keinen Fall irgendwie noch einen Fehler macht, der dafür sorgt, dass man weiter nach hinten geschoben wird. Und was passiert? Caleb Williams nimmt einen Sack. Und es ist in die Verantwortung des Quarterbacks, in so einer Situation lieber den Ball wegzuwerfen, nicht darauf warten, dass irgendeiner frei läuft, sondern den Ball wegwerfen, damit man den Raum nicht verliert. Damit hat man dann ein Problem vor diesem dritten Versuch, um den alles geht, denn da hält nicht die Uhr an. Wenn der Pass unvollständig gewesen wäre, der Ball weggeworfen, der hätte die Uhr angehalten. Also läuft die Uhr. Dann haben die aber immer noch luxuriös viel Zeit gehabt, 36 Sekunden. Normalerweise überhaupt kein Problem, einen Pass über die Mitte zu werfen, näher an die Endzone ranzukommen, damit man eine bessere Field-Goal-Position bekommt. Und dann haben sie ja noch eine Auszeit gehabt. Ja. So, und dann brauchen sie erstmal ewig lange, um sich an der Line of Scrimmage aufzustellen. Dann muss eigentlich auch dem Quarterback in der Situation klar sein, er kann auf gar keinen Fall den Ball lang halten und er muss ihn schnell loswerden. Und es gab einen Spielzug, der gecallt war, das war offensichtlich eine Stickroute, wo der Receiver geradeaus läuft und sich dann rumdreht zum Quarterback. Das war der Plan, damit man halt eben auch schnell eine Auszeit nehmen kann. Und der Quarterback hat dann tatsächlich nochmal den Spielzug geändert und dem Quarterback eine andere Route signalisiert, die der laufen soll. Was er dann auch gemacht hat, das dauert aber Zeit. Hm. Und dann war der Ball gesnappt und da wäre es immer noch möglich gewesen, den Spielzug rechtzeitig zu beenden. Und dann hat der Quarterback nochmal den Ball zu lange gehalten und nochmal zurückgezogen und dann erst geworfen. Und natürlich kann man sagen, 10 Sekunden vor Ende des Spiels hätte der Head Coach dann sagen müssen, das dauert mir jetzt hier zu lange und jetzt fangen die an zu improvisieren, das will ich nicht, ich nehme jetzt hier die letzte Auszeit. Aber es war halt eine Field Goal Situation, die wollten sie halt unbedingt eigentlich verbessern. Und deswegen hat er den Quarterback machen lassen und als er dann gemerkt hat, dass der in der Pocket steht und den Ball hält und den Ball hält und nicht wirft, da war es zu spät für die Auszeit. Das heißt nicht, dass man ihm nicht zu Recht vorwerfen kann, dass er nicht mit 10 Sekunden die Auszeit genommen hat, weil er gesagt hat, was machen die da, das dauert alles viel zu lang. Aber das ist jetzt ganz klar auch eine Situation, wo ein Rookie-Quarterback 2 Spielzüge hintereinander in den Sand setzt. Das muss man halt auch dazu sagen.
Zu diesem Rookie-Quarterback, das habe sogar ich im letzten Jahr gemerkt, Christian, dass da ein kolossaler Hype um Caleb Williams war. Wie schlägt er sich denn so jetzt im Großen und Ganzen?
Besser. Also ich glaube tatsächlich, dass wir dass es zumindest absehbar ist, dass wir eine sehr, sehr gute Quarterback-Klasse aus diesem Draft rausbekommen. Auch aus den letzten 2 Jahren könnte man fast argumentieren, dass da tatsächlich gute Sachen passieren. Weil der Punkt mit Williams ist, dass der am Anfang schon, ja, sah ein bisschen verloren aus. So ein paar Sachen, die halt auch bei er ist zu USC, also in Los Angeles zum College gegangen. Ihm ist immer vorgeworfen worden, dass er nicht wirklich viel Struktur gespielt hat. Und jetzt muss man dazu sagen, dass diese Offense, die USC letztes Jahr gespielt hat, halt auch nicht wirklich viele Strukturelemente oder viele gute Strukturelemente geboten hat. Und das ist immer so, dass man so ein Henne-Ei-Problem im NFL-Draft hat. Also wer ist eigentlich schuld letztlich? Also ist es mehr der Quarterback, der das nicht umsetzen kann? Oder ist es mehr der Offensive Coordinator, der dann einen bestimmten Plan hat? Musterbeispiel dafür, man schaue sich das College-Draft von Justin Herbert in seinen letzten Jahren, wo er überhaupt nicht tief geworfen hat, verglichen mit seinem ersten NFL-Jahr. Also das war immer schwer einzuschätzen und man hat es dieses Jahr auch gesehen und das ist immer noch nicht seine Stärke. Einfach zu sagen, im Prinzip daran anschließend, was Andreas gesagt hat, Stickroute, 5-Yard-Hitch, also 5-Yard-Curl und eine Outroute hinten drauf. Struktur, bumm, Receiver ist frei, Ball raus. Sondern es war immer noch sehr viel Improvisieren, es wird besser. Ich habe die in dem Spiel gegen Minnesota gehabt, wo es in die Verlängerung gegangen ist, vorletzte Woche, wo er einfach ein paar krasse Würfe hatte. Also wirklich Ballplacement. Der ist tough, der hat keine Angst vor Druck. Die Reads werden besser. Ich habe das Gefühl, er wird komfortabler. Die haben in Chicago unter Waldron eine reine Progression-Offense gespielt. Also wo wirklich klar war, in jedem Spielzug, erster Read, zweiter Read, dritter Read, was mit unglaublich viel Timing zu tun hat und für einen jungen Quarterback relativ kompliziert. Der Vorteil an dieser Offense ist, wenn du die mal beherrschst, spielst du die im Schlaf, aber das dauert. Und zum Teil kann man damit einen Quarterback, dessen Stärke das ohnehin im College nicht war, auch überfordern. Thomas Brown hat es ein bisschen vereinfacht. Ironischerweise hat der damalige Head Coach Shane Waldron, Head Coach Offensive Coordinator Shane Waldron, auch Thomas Brown verpflichtet. Also es war jetzt nicht so, dass das schematisch das komplette Gegensatz sind, aber Brown hat es ein bisschen vereinfacht. Und der macht einen guten Job. Und die physischen Anlagen hat er sowieso. Ich habe den Eindruck, dass man ein bisschen mehr auf seine Beine einsetzt, weil es ein guter Athlet ist. Nochmal kein Grund zur Panik in Chicago. Das geht schon in die richtige Richtung.
Okay. Noch in die viel bessere Richtung geht's in Detroit. Dazu kommen wir gleich. Thursday Night, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Detroit zu Hause gegen Green Bay. Wenn ich es richtig sehe, sogar das Spitzenspiel des Wochenendes, wenn man mal Kansas City auch noch rauslässt. Aber Andreas, dann Nicola trägt mir folgende Frage noch auf. Und ich drehe jetzt einfach ein kleines bisschen um. Ich sehe das fast als Befehl. Nicola wird mir verzeihen. Nicola würde nämlich gerne die Saison von Trevor Lawrence beenden. Das lege ich ihm jetzt einfach in den Mund, auch wenn er da ein oder nicht Fragezeichen dazu gesetzt hat. Aber sollte die Saison von Trevor Lawrence beendet werden?
Du meinst, weil er jetzt eine Gehirnerschütterung hatte?
Naja, wer hat das nochmal gesagt, dass die Quarterbacks dieses Sliden überhaupt nicht hinkriegen? Das habe ich sogar auch gesehen. Also erstens mal, das ist natürlich unverantwortlich vom Verteidiger, aber gut, die haben alle keinen College-Abschluss durch ihre pädagogischen oder durch ihre Universitätsleistungen erlangt. Aber ja.
Da täuschst du dich. Aber gut, ja, also ich meine, es gibt natürlich viele Football-Klischees und wahrscheinlich haben die auch Hilfe von Tutoren und so weiter und so fort, aber die Vorgabe am College ist tatsächlich, du musst deine Kurse bestehen, damit du weiter Football spielen darfst. Und wenn du das nicht tust, dann fliegst du raus und das passiert tatsächlich. Okay. Also es ist nicht so, dass es diese Fälle nicht gibt. Aber jetzt wir haben eben über Zeitmanagement geredet. Jetzt reden wir darüber, wie ein Quarterback slidet. Ich finde dann, wenn wir darüber reden, wie wir einen Coach beurteilen oder wie wir einen Quarterback beurteilen, sollte Time Management und ob er rechtzeitig slidet ungefähr Punkt Nummer 23 sein auf der Liste. Okay. Nicht unter den ersten dreien auf jeden Fall. Und was Trevor Lawrence angeht, der hat jetzt einen Hit kassiert, der ihn dann möglicherweise Zeit kosten wird, das kann gut sein, aber ich sehe keinen Grund, warum jemand wie Trevor Lawrence seine Saison beenden sollte. Die haben jetzt eine schwierige Spielzeit in Jacksonville. Trevor Lawrence ist immer noch ein sehr talentierter Quarterback, der auch mit Sicherheit nicht das größte Problem ist, das die Jacksonville Jaguars haben, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, in den schwierigen Rahmenbedingungen, mit denen sie sich derzeit rumschlagen, ist dann auch nicht immer die Lösung, aber es sind halt auch wirklich schwierige Rahmenbedingungen und da wird ein Reset stattfinden am Ende dieser Saison und dann muss man hoffen, dass sie auf der Trainerposition eine gute Wahl treffen und alles weitere entscheidet sich von da.
Die beste, was für eine Überleitung, die beste Entscheidung für die Trainerposition haben natürlich schon vor Jahrhunderten die Pittsburgh Steelers getroffen, als im Jahr 1776 Mike Tomlin als Head Coach installiert haben. Ich lese hier ein Zitat. He's not embracing shootouts, but thankful for capable offense. Mir, lieber Christian, ist am Sonntagabend, am frühen Sonntagabend, schon ein kleines bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil wenn mir jemand gesagt hätte, dass Cincinnati 38 Punkte auf die Anzeigetafel bringt. Naja, da hätte ich gedacht, okay, die nächste Interdivisional-Niederlage, nachdem sie gegen Cleveland verloren haben. Aber Pittsburgh 44 Punkte, Russell Wilson nicht perfekt, aber doch angenehm anzuschauen. Wie gefallen dir meine Pittsburgh Steelers, Christian?
Größte Fehleinschätzung vor der Saison meinerseits, muss ich wirklich sagen. Sie gefallen mir wahnsinnig gut. Es gibt diese schöne Statistik, ich krieg's nicht hundertprozentig zusammen. Teams sind irgendwie 52 und 0, wenn sie 35 Punkte oder mehr, ich glaube, in den letzten zwei Jahren gescored haben. Nur die Bengals, die sind 1 und 2. Also die haben dieses Jahr, also das muss man halt auch erstmal erklären. Zumal man nicht vergessen darf, dass Luan Aromo irgendwie über eine gewisse Zeit als heißer Headcoaching-Kandidat galt, aber die haben jetzt, muss man sich mal reinziehen, die haben gegen den letzten drei Spielen alleine 35, 34, 44 zugelassen. Sagen wir es mal so, die Chargers Offense glänzt nicht gerade mit massiver Produktivität, die gewinnen ihre Spiele auch normalerweise anders und das ist ja auch eigentlich das MO von Pittsburgh. Und was haben wir alle vor der Saison, ich will nicht sagen gelacht, aber wir haben gesagt, okay, komm, Russell Wilson ist washed. Der sah in Denver sowas von verloren aus. Gut, das letzte halbe Vierteljahr war nicht mehr ganz so katastrophal wie die Zeit davor. Nur auch den Move, ihn dann zu bringen zur Mitte Saison, das hat sich vollkommen ausbezahlt. Also ich muss mich da tatsächlich korrigieren. Ich hätte das niemals für möglich gehalten, dass die in der Form so ein Football spielen. Ich bin fast so weit zu sagen, dass die Playoff-Plätze in der AFC eigentlich verteilt sind, jetzt schon, an die Bills, an die Steelers. Die Ravens werden sich eine Wildcard holen. Houston sollte die Division gewinnen und dann wird es drei Teams aus der AFC West geben mit den Bilanzen. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr deutlich mehr Extrembilanzen haben als in den letzten Jahren. Pittsburgh hat schon immer ein gutes Roster-Management gehabt. Also die haben schon immer in viel verstanden, die Kader vernünftig aufzustellen. Und mir ist es jetzt heute gekommen, auch weil ich die Steelers jetzt am Wochenende in der Konferenz haben werde, was das eigentlich auch ausmacht. Und ich glaube, ein Punkt ist schon, dass sie auch in der Lage sind, sich von Spielern früher zu trennen. So ein bisschen die alte Belichick-Methode. Wenn man sich erinnert, was die für Chase Claypool noch bekommen haben, der nach dem Trade überhaupt nichts mehr gemacht haben. Sie haben ihre Skill-Position in den letzten Jahren erneuert. Sie haben in diesem Jahr zweimal Offensive Line gedraftet mit Frazier und McCormick, die beide starten. Und auch beide total in dieses Schema passen. Also der große Vorteil ist einfach, dass die einfach sehr, sehr genau wissen, was sie wollen, auch im Draft. Das sind nicht immer die flashy Picks oder ähnliches, aber die haben eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube, sie sind insgesamt, ja, mit Ausnahmen wie vielleicht Troy Fautanu, Nate Herbig, sind die schon eines der gesünderen Teams. Das darf man auch nicht vergessen, dass sie verglichen mit anderen Teams wenig hart auf der Verletzungsliste gelandet sind. Und vielleicht ein letzter Kommentar, zumindest aus europäischer Sicht. Sie haben auf der regulären Practice Squad, und zwar nicht als International Squad, haben sie Julius Welschow, einen Münchner, ehemaligen Skifahrer, bei dem ich mal gespannt bin, wenn der mal 2 Jahre gesund bleibt, ob der nicht irgendwann doch nochmal aktiviert wird in der NFL, weil der einfach sehr, sehr gute Athletik hatte, aber einfach viel verletzt war. Also die verstehen, die wissen einfach, was sie tun. Und Tomlin, muss man sagen, wenn ich eine Stimme hätte, wäre er mein Head Coach des Jahres zum jetzigen Zeitpunkt.
Wir hatten das damals ja schon, dieser Ben Roethlisberger und diese ganze Truppe, die er damals hatte, mit Antonio Brown. Und helft mir mal bitte mit dem Quarterback, der Le'Veon Bell. Die waren ja alle nicht einfach zu handeln, aber
dafür hat er jetzt George Pickens.
Ja, immerhin, ja, okay, schlimm genug. So, dann ein Wort noch zum angesprochenen Spiel zwischen Detroit 11-1 gegen Green Bay 9-3. Wie wuschig darf der Kollege Schmieder schon werden, der ja bekanntlich den Lions anhängt, Andreas, aus deiner Sicht? Ist in der NFC tatsächlich Detroit aktuell der Favorit oder ist es vielleicht doch eher Philadelphia mit einem unglaublichen Saquon Barkley?
Also ich glaube, Detroit hat jeder in dem Favoritenkreis erwartet vor der Saison zusammen mit San Francisco, die jetzt aus diversen Gründen da komplett rausgefallen sind. Philadelphia waren wir alle ein bisschen skeptisch, wie gut das funktionieren wird, nachdem die Mannschaft ja Ende der letzten Saison auseinandergefallen ist. Obwohl klar war, Talent ist auf jeden Fall da. Philadelphia hat jetzt seine Spielweise ein bisschen umgestellt und holt das Beste raus aus Saquon Barkley. Offensiv ist das... also die Stärke von der Philadelphia Eagles ist trotz Saquon Barkley vor allen Dingen Defense. Sie spielen jetzt quasi das klassische Modell, starke Defense, gutes Laufspiel.
Pittsburgh.
Bei denen, ja, genau, das ist so wie Pittsburgh in den 70er Jahren und manchmal auch noch heute. Bei denen habe ich immer noch Angst davor, wenn sie mal hinten liegen und im vierten Quarter den Ball werfen müssen und der Gegner weiß das. Da bin ich mir nicht sicher, ob das noch funktioniert mit den Philadelphia Eagles trotz des Talents, weil da sieht man dann die Schwächen von Jalen Hurts. Deswegen, Detroit ist so die eine Mannschaft in der NFC, auf die man draufschaut und sagt, also wenn man da eine Schwäche sucht, hat man viel zu tun. Die Defense hat sich auch gesteigert im Lauf der Saison. Deswegen, ja, Detroit ist, denke ich, ganz klar der Favorit auf die Super Bowl-Teilnahme aus der NFC.
Unglaubliche Szenen. Und Kansas City... Aber es ist natürlich schwierig, wenn man mit diesen Siegen dann 11-1 dasteht. Das ist auch eine Qualität, denke ich, dass man die Spiele dennoch gewinnt. So, Also wir freuen uns auf Christian am Sonntag in der Endzone, Pittsburgh gegen Cleveland. Andreas, A, was wirst du in diesem Wochenende betreuen? Und B, worauf dürfen sich die Fans von Musikradio 360 am Sonntag freuen? Ich weiß es ja schon.
Ja, also ich habe am Sonntag Atlanta gegen Minnesota als Einzelspiel bei der Zone um 19 Uhr. Und dann am Sonntag schon um 12 Uhr, zugegebenermaßen nicht live, Musikradio 360. Unser Gast ist diesmal Sven Metzger. Und Sven hat ja auch immer eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Sachen, die ihm gefallen. Und da werden wir sicher viele interessante Musik hören.
Das ist Andreas' Code für nicht nur Lärm, ohne jetzt der kommenden Woche vorgreifen zu wollen.
Interessante Musik ist aber auch nicht nur schön Klang.
Okay. Danke Andreas, danke Christian, super, dass du mal wieder dabei warst. Kurze Pause in der Big Show 690.
Hallo, hier ist Gina Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 690. Weiter geht es mit dem alpinen Skisport und es gibt einige Kreuzbänder, Dolchstöße, was weiß ich, zu besprechen. Und das tun wir zum einen mit Lukas Zara vom Standard in Österreich. Servus Lukas.
Hallo, servus.
Und mit Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung, den wir dann auch noch ins Kreuzverhör nehmen, nach einer kurzen Pause zum Biathlon. Servus Corbinian.
Servus, hallo.
Ja, fangen wir mit dem Kreuzband von Marcel Hirscher an. Drei Rennen, etwas fun while it lasted, Lukas. Ich weiß gar nicht. Irgendwie hat er, glaube ich, in seiner ersten Reaktion geschrieben, Kreuzband weg, Projekt vorbei. Dann sehe ich bei Instagram Projekt, also ich habe es zumindest so interpretiert, Projekt trotzdem vielleicht doch nicht vorbei. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich im Riesentorlauf hätte ich ihn gern nochmal gesehen, Lukas. Wie geht's dir?
Ja, geht mir genauso. Vor allem habe ich dieses Projekt schon auf Saalbach hin, auf die Ski-WM hin konzipiert, zumindest so beobachtet. Ja. Wahnsinn. Also jetzt häufen sich auch die Videos an Kreuzbandrissen, auch der Sivi Holzmann. Da gibt es dann immer Videos auf Instagram, man schaut zu und ich habe so, boah, es ist so ganz grauslich, das zu verfolgen, weil du weißt, jetzt kommt gleich der Sturz, wo das Kreuzband reißt. Und dieses Video auch vom Marcel Hirscher, sieht man wieder, wie schnell es gehen kann. Er hat selber zugegeben, das fand ich sehr interessant, er hat so ein bisschen sich gefühlt, als ob er unverwundbar wäre, weil es ihm einfach noch nie passiert ist. Er hat selber gesagt, ich habe geglaubt, mir passiert das, meine Knie sind so fit, mir passiert das nie, aber jetzt ist es mal passiert, während seiner Karriere viele Teamkollegen und auch Kontrahenten gesehen hat, denen es eben passiert ist. Es geht so schnell, gell? Es kann ein Schwung entscheidend sein. Du arbeitest da so lang drauf hin, richtest dein ganzes Leben natürlich darauf aus und dann reißt das Kreuzband und du kannst da sicher sein, mindestens 6 Monate mal nichts mehr zu tun. Die Frage ist, wie es weitergeht. Er hat sich mal wieder ein kleines Hintertürchen offen gelassen, weil zuerst in der Presseaussendung hat es echt so ausgeschaut, okay, das war's und ich gehe auch davon aus. Und dann aber da nochmal im ORF-Interview auch dann hat er gesagt, jetzt steht einmal die Reha im Vordergrund und dann schauen wir mal weiter. Also es ist in typischer Hirscher Manier noch nicht ganz klar, ob es vielleicht doch noch weitergeht. Schauen wir mal.
Wie geht's dem aufmerksamen Beobachter aus dem bundesdeutschen Raum, Corbinian? Felix hat sich natürlich sofort geäußert, weil Felix sich zu allem äußert bei Insta. Aber was sagt Corbinian Eisenberger zur ganzen Sachlage? Auch gerne gleich zum Sebi Holzmann.
Ja, also ich hatte vor ein paar Tagen in dem Text irgendwie die Frage gestellt, geht das jetzt schon wieder los? Das war anlässlich des Sturzes von Michaela Schifrin. Und Stand heute muss man sagen, es geht schon wieder los. Das, was niemand will und Sebastian Holzmann für ihn, also ich fange mal mit ihm an, für ihn tut es mir wirklich sehr leid. So von seinem Statement her wirkt er wirklich schockiert und mit 31. Es ist wirklich, wirklich blöd jetzt für ihn vom Timing her. Die WM kann er vergessen. Und er war bei der letzten Weltmeisterschaft, da hat er den 5. Platz geholt. Das war total überraschend und war im vergangenen Winter eigentlich wirklich total konstant immer unter den 20. Und ich glaube, beim DSV hatte man sich auch erhofft, dass er jetzt heuer unter die 15 fahren kann und dann auf die WM hin richtig gut sein könnte. Und es ist, ich war mit ihm auch schon mal auf der Piste unterwegs und ist ein total sympathischer Typ, der halt einfach auch sich über 15 Jahre dahin gekämpft hat, wo er jetzt ist. Ich wünsche ihm wirklich einfach nur alles Beste. Und Marcel Hirscher, wie hat er selber gesagt, wahrscheinlich hat er in seiner ersten wichtigeren Karrierehälfte einfach Glück gehabt und jetzt ist es halt für ihn ist das natürlich auch bitter und für den ganzen Skisport. Und als ich das mit Marcel Hirscher gehört habe, gingen meine allerersten Gedanken sofort in Richtung Lindsey Vonn und habe mich so gefragt, ja, wie wird sie das jetzt wahrnehmen? Das wird schon spannend zu sehen sein, ob sie das wirklich durchzieht in St. Moritz.
Ja, aber wenn die, und ich weiß gar nicht, wer, Lukas, ob du da aufmerksam warst oder Corbinen, irgendein, ich meine, es wäre ein Schweizer Skifahrer gewesen, ein Mann wohlgemerkt, der gesagt hat, er kann das mit der Vonn komplett nachvollziehen, weil die Abfahrt in Saalbach extrem einfach ist, oder sagen wir mal so, viele Gleitpassagen sind und niemand glitt besser als Lindsey Vonn. Gehen wir mal davon aus, dass das Gleiten nach wie vor gut ist. Es sind nicht allzu viele Kurven drin. Ich bin auch gespannt. Ich denke mir halt, die sind ja alle so, und die Vonn auch, die hat so viel Kohle, die ist so professionell aufgestellt, die macht das ja nicht, damit's, weil sie ihr Fahrt ist, sondern weil sie wirklich was erreichen kann. Was weißt du über die Kopierung, wie wir Österreicher sagen, in Saalbach, und was weißt du über Lindsey Vonn generell Neuestes? Abgesehen davon, dass sie deinen Podcast-Partner beleidigt hat bei X.
Es gibt jetzt immer mehr so Meldungen, sie hält gut mit, die dürft im Training doch recht gut überraschen. Marco Odermatt hat gesagt, wow, ich habe die gesehen und die fährt ja noch besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Mhm. Das ist natürlich, ja, ist natürlich schön zu hören. Ja, cool. Der Plan ist jetzt, also ich weiß es ja nach wie vor nicht genau, aber eigentlich sie muss FIS-Rennen fahren, ist mein Verständnis. Und diese FIS-Rennen wären jetzt an diesem Wochenende auch. In Copper Mountain gibt es da welche. Ich glaube, das ist jetzt soweit. Ich glaube, das sind die ersten Rennen, die sie da bestreitet, vielleicht aber auch nicht. Der Plan sieht ja dann vor, in Beaver Creek, wo die Frauen auch fahren, auf dieser Männerstrecke dann, dass sie dort als Vorläuferin fährt. Und der US-Verband hat diese Wildcard schon für St. Moritz, für die Super-Gs dort werden zwei Super-Gs gefahren, beantragt. Es müsste jetzt bald soweit sein. Sie muss FIS-Punkte noch senken. Es geht bei diesen FIS-Punkten ja immer darum, wenn du weniger hast, dann bist du umso besser bist du. Der Marco Odermatt hat zum Beispiel 0. Also die muss da das noch runterschrauben, damit sie startberechtigt ist. Das kann nicht mehr allzu lang dauern. Bin gespannt, wann das jetzt dann wirklich soweit ist. Und das ist ja nochmal eine erfrischende Komponente, finde ich, ja, dich aus den unteren Ligen hochzuarbeiten. Sie muss da quasi nur anschreiben und dann passt das. Aber das finde ich noch ein bisschen romantischer auch als diese Rückkehr von Marcel Hirscher, finde ich, weil ich hätte mich echt auch, fast gefreut, das zu verfolgen, wie er da sich qualifiziert für den Weltcup. Das ist ja dann weggefallen mit dieser Wildcard-Regel. In Speedrennen braucht es das eben doch. Und ja, also ich traue mich natürlich nicht sagen jetzt, wie gut die wirklich ist. Das werden wir uns anschauen.
Sie hört uns. Sag was Böses. Sie hört uns. Dann ruft sie an und sagt, sie möchte in die Show kommen.
Was ich nur noch sagen will, jeder, der dort mitfahrt, ist Verdrängungsweltmeister. Du musst es verdrängen, wie es den anderen geht, weil sonst machst du dich verrückt. Du weißt, dass dieses Risiko besteht, aber ich kann es mir nicht anders erklären als Beobachter dieser Szene. Du verdrängst das alles, weil es ist ja nichts Neues, dass es Kreuzbandrisse gibt. Es gab auch schwere Verletzungen im vergangenen Winter, so wie in den ganzen Jahren davor. Du verdrängst es und fokussierst dich nur auf dich und dann gibt's halt so herzzerbrechende Momente. Der Hirsch hat ja sofort gewusst, bei dem Schwung, das war's jetzt. Das finde ich, also du hörst es ja dann noch raus, wie er da aufschreit, weil der sofort checkt, in der Sekunde, das Knie ist kaputt. Und das muss so ein arges Gefühl sein, genauso wie beim Sebi Holzmann, das sicher genauso war. Aber ja, das verdrängt man, bis es vielleicht dann nicht mehr gut geht. Ja.
Jetzt wissen wir von den Amerikanern ja, Corbinian, dass eigentlich WM schön und gut, aber für die Amis sind die Olympischen Spiele dann nochmal eine ganze Terz drüber. Und jetzt finden diese Olympischen Spiele pfeilgerade auf einer Piste statt, auf der Lindsey Vonn mit geschlossenen Augen runterfährt und ganz sicher trotzdem unter die Top 15 kommt. Würdest du vermuten, wir schauen natürlich in die Glaskugel, die extrem milchig ist, dass das bei ihr vielleicht sogar die übergeordnete Rolle spielt. Für einen Hirscher war klar, ich meine, Salber in Salzburg, er ist Salzburger, egal ob der jetzt für Holland fährt oder nicht, aber es wäre eine Heim-WM gewesen, verstehe ich komplett. Aber für Vonn könnte ich mir vorstellen, wenn sie denn zurückkommt, lässt sie es vielleicht in diesem Jahr ein bisschen vorsichtig angehen. Aber nächstes Jahr dann, Cortina, das wäre es eigentlich. Was sagst du, Corbinian?
Ja, Cortina ist absolut eine ihrer Lieblingspisten. Ich weiß nicht, wie oft sie da gewonnen hat, aber das hat halt auch, also ich habe nicht mit ihr selbst sprechen können, aber mit ihrem langjährigen Trainer, und der sagt halt, dass das halt auch ein Hintergedanke dieses Gesamtprojektes ist, also diese Olympischen Spiele, diese Piste in Cortina, dass sie noch immer dieses unvergleichliche Fahrgefühl hat, diese Gleiterfähigkeiten, die so eigentlich niemand anders besitzt, ohne dass ich das jetzt noch genau erklären kann, was sie da so toll macht, weil ich bin nämlich auch nicht so ein guter Gleiter, nie gewesen. Ich mochte immer.
Du bist der Mann des kurzen Schwunges, Corbinian. Du bist der Mann des kurzen Schwunges.
Genau, absolut. Und ja, also die Frage ist halt, die große Frage ist, ob sie einfach so lange schafft, es gesund zu bleiben, weil das sind ja quasi zwei gesamte Saisons noch bis dahin, und das werden ja sicherlich alle wünschen. Und wenn sie es dann tatsächlich schafft, dass sie bei Olympia an den Start geht, gesund ist, und traue ich ihr wirklich auch alles zu. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass die Lindsey Vonn mit einer Knieprothese fährt, und soweit ich weiß, gab es sowas noch nie in der Form. Dann gibt es aber auch wieder Ärzte, die sagen, also eine Knieprothese ist jetzt keine Hüftprothese, das geht schon. Bleiben leider viele Fragezeichen, die ich jetzt auch noch nicht so wirklich beantworten kann. Ja.
Das nächste Fragezeichen ist dann natürlich, kann sie sich innerhalb der amerikanischen Mannschaft überhaupt qualifizieren? Weil die fahren in diesem Jahr sehr, sehr stark. Speed haben wir noch nicht gesehen. Aber, Lukas, ich habe die Zukunft gesehen. Erstens mal, der Samstag war für mich im Arsch. Ja. Ich fand das Schiffrin im zweiten, ich bin dieser Frau verfallen, ich sag's ganz offen. Ich fand, dass sie im zweiten Durchgang so viel riskiert hat, wie ganz selten im Riesenslalom, weil sie es halt unbedingt gewinnen wollte. Normalerweise fährt sie immer. Aber schon ein paar Minuten vor ihr habe ich die Zukunft des Skisports gesehen. Und zwar eine Amerikanerin, Elizabeth Bocock, die dann leider im Slalom nicht gefahren ist. Also wenn die in einem Jahr, wenn sie gesund bleibt, wenn sie natürlich jetzt auch das Kreuzband irgendwie reißt, sie ist dann, wie gesagt, im Slalom nicht gefahren, ich weiß nicht warum, sie hatte die Startnummer 52. Wie die da gefahren ist, das war nah an Perfektion. Sie hat dann leider im zweiten Durchgang irgendwo auf dem Weg den Stock verloren und wäre fast rausgeflogen, ist dennoch 23. geworden. Konntest du dir auch einen Eindruck von Elizabeth Bocock machen, Lukas?
Extrem junge Läuferin, ich glaube 19 Jahre alt ist sie, und das fällt jetzt auf, gell? Also dir ist es auch aufgefallen, Katie Hänschen schon jetzt.
Nina O'Brien ist wieder da, ja, flieg dich mehr raus.
Nina O'Brien nach zweimal Unterschenkelbruch, extrem grausliche Verletzungen auch gehabt. Die sind richtig gut drauf, ja. Die werden schon Platz finden für die Lindsey Vonn, da machen wir keine Sorgen. Da muss leider dann eine Junge daran glauben, falls sich wirklich so viele auftun. Das geht sich schon noch aus. Und ja, zu Michaela Schifrin, ganz komischer Sturz dann. Ja, ich hatte denselben Eindruck wie du, dass sie ja doch keine fehlerfreie zweite Fahrt gezeigt hat und sie dann immer mehr einen Stress gemacht hat, hey, ich will das jetzt holen, jetzt noch ein bisschen mehr riskieren noch, dann ist sie abgeflogen und sogar einen Überschlag gemacht quasi, gell? Und ja, dass sie jetzt mit einer Stichwunde außer Gefecht gesetzt ist, überrascht sehr. Könnte auch damit zu tun haben, dass sie da wirklich von dieser Torfahrankerung, dass sie die quasi reinbohrt hat in ihren Bauch. Und da könnte man natürlich auch ansetzen. Gibt ein paar, die sagen, das ist Quercher seit Jahren eigentlich ein bisschen anders konzipiert, dass sich da weniger Leute verletzen.
weiß nicht, was es da bin ich jetzt zu weit weg, weiß nicht, was es da für Möglichkeiten gibt, ob es dann auch damit zusammenhängt, dass du vielleicht einen Einfädler im Slalom noch ein bisschen weniger verletzungsanfällig machen kannst. Manuel Feller muss jetzt ein Rennen aussetzen, weil er eingefädelt ist im letzten Lauf in Gurgel. Ja. Aber sehr komische Verletzung. Paar Wochen werden wir Michaela Schiffe nicht sehen.
Semmering, glaube ich.
Semmering. Genau. Ja. Genau. Da kommt übrigens auch Petra Vlhová zurück. Und ja, das noch vielleicht zum Schluss. Keine Schiffrin da, keine Vlhová da. Jetzt ist die Zeit, da reinzustechen im Slalom vorne. Und wer schafft's, eine Camille Rast aus der Schweiz, die ich nicht am Zettel hatte vor der Saison, aber die jetzt im Gesamtweltcup führt. Sensationelle Geschichte eigentlich, weil die auch eine harte Zeit hinter sich hat. Pfeifersches Drüsenfieber, dann offen mit einer Depression umgegangen auch und jetzt hartnäckig geblieben und jetzt beim Erfolg und ja, wie gesagt, führend im Gesamtweltcup, ihre Geschichte eigentlich.
Es ist grandios, aber es war jetzt schon das zweite Mal. Letztes Jahr gab es ja auch die Situation, dass weder Vlhová noch Schifrin am Start waren im Slalom. Es war, glaube ich, in Andorra und das ist eigentlich die Situation, wo Lena Dürr Corbinian reinstechen muss. Und zwar nicht in den Bauch von Michaela Schifrin, das vielleicht auch, würde ihre Siegchancen generell erhöhen. Aber sie führt nach dem ersten Durchgang. Und ich würde nicht sagen, sie hat runtergebremst. Das möchte ich ihr nicht, weil sie fährt einfach anders. Selbst wenn sie aggressiv fährt. Aber ich hatte mir da erwartet, dass Lena dieses Rennen gewinnt. Und ich war dann in deinem Namen ein bisschen enttäuscht, Corbinian.
Ja, also es sah wirklich so aus nach dem ersten Lauf, wie wenn sie das Ding ziehen könnte. Und es war ja wirklich alles quasi angerichtet. Ihre zwei stärksten Konkurrentinnen waren nicht dabei. Ja, ich glaube, das ist einfach Teil von diesem Sport. Ich meine, sie hat am Ende um 300stel den zweiten Platz verpasst. Das wäre sicherlich schöner gewesen als Platz 4. Am Ende war es, denke ich, so, dass sie mit dieser Piste einfach dann ein bisschen gehadert hat und es ist einfach brutal schwer und es muss halt, dass du so ein Weltcuprennen gewinnst, außer du heißt Michaela Schifrin, muss halt irgendwie alles passen und es hat ehrlicherweise schon im ersten Lauf nicht alles gepasst. Sie hatte oben auch schon ein, zwei Hackler, ist dann unten, ist sie richtig gerast, wie an dem Tag fast nur Camille rast. Ja.
Herrliches Trainer. Ja, ja, bitte, mehr davon.
Der wird es irgendwann hoffentlich nochmal in eine SZ-Überschrift schaffen. Mal gucken. Naja, ich denke trotzdem, dass Lena Dürr in dieser Saison ein Weltcuprennen gewinnen wird. Da lege ich mich jetzt einmal mal fest im Slalom. Und abgesehen davon, für den Gesamtweltcup ist es natürlich ist ein vierter Platz auch viel wert.
Keine Frage. So, eine Geschichte haben wir noch, weil ich muss ja meine ganze Comeback-Aufmerksamkeit jetzt selbstredend auf die Genesung auf der einen Seite von Michaela Schifrin legen. Auf der anderen Seite ist natürlich Lukas Braten. Lukas, immer noch mein zweitliebster Skifahrer. Und ich sehe den jetzt in den sozialen Medien permanent auch schnelle Schwünge üben. Sehen wir ihn auch im Super-G an diesem Wochenende?
Ich bin überfragt, habe mich das auch gefragt und würde auch nach diesen Trainingsbildern davon ausgehen, dass er den Super-G fährt in Beaver Creek. Aber versprechen kann ich es dir nicht. Aber ja, wenn er das schon trainiert, wird es Sinn machen, weil warum sollte er das Ganze mitmachen? Ja, am Sonntag gibt es einen Riesenslalom, da sehen wir ihn auf jeden Fall. Samstag der Super-G in Beaver Creek und dann eine Woche später in Val d'Isère schon wieder nur Technikrennen. Also ja, ich gehe schon davon aus und ich hoffe es. Und es gibt auch, ich meine, hab mal geschaut, auch Wettanbieter glauben, dass der Braten gar nicht so eine unrealistische Chance auf den Gesamtweltcup hat. Bin sehr gespannt, wie es mit Marco Odermatt jetzt geht, nach zwei Ausfällen in Folge. Ja, aber ja, könnte ein interessantes Wochenende gleich werden. Und erstes Training Beaver Creek am Dienstag. Marco Odermatt und Cyprien Sarrazin getrennt durch eine einzige Hundertstel. Ich habe so Bock drauf, dass die zwei sich wieder duellieren in den Speed-Disziplinen und hoffe, dass die sich da hochschaukeln wieder.
Also das war natürlich unfassbare Szenen letztes Jahr, wie Sarrazin in Kitzbühel gewinnt und wie er dann auf die Bande darauf hupft und es wäre natürlich lässig gewesen, wenn gleich der nächste Fahrer eine bessere Zeit gehabt hätte als er, aber okay, Odermatt war vor ihm, vielleicht wusste er schon, dass es da gewinnt. So, Lukas, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Corbinian, wie gesagt, macht heute Doppelschicht, denn gleich sprechen wir über Conti Olahti und mit wir meine ich Corbinian und ich und das ist ungefähr die Anzahl der Zuschauer, die die ersten Biathlon-Wettbewerbe des Jahres mitverfolgt hat, nämlich in Worten und Zahlen. Zwei kurze Pause, Big Show 690.
Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
Ja, Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung ist dabei geblieben. Big Show 690, Sportradio 360. Es ist ein bisschen wenig los, schneemäßig, Corbinian. Egal, ob bei den Skispringern in Ruka, wo nicht mal zwei Zuschauer waren, sondern ich glaube gar niemand, der sich das angeschaut hat. Aber auch beim Biathlon, wir sind natürlich die Szenen gewöhnt aus Ruppolding, vor allen Dingen Hochfilzen. Okay, ist jetzt nicht immer ganz so voll. Meiner Einschätzung nach Nove Mesto ist, glaube ich, von der Stimmung her ganz, ganz groß. Antholz, nicht viel los. Aber wie sind deine ersten Eindrücke dieser Biathlon-Saison, was die Leistungen... Fangen wir mal ganz, ganz schwierig an, was die Leistungen der deutschen Männer angeht.
Oh je.
Ja. Ich stelle dich auf die Probe. Oh je.
Ja, ich hab mir das tatsächlich jetzt vorher auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Das war schon wirklich verheerend, was da gestern passiert ist beim ersten Einzelrennen. Und das Problem ist nicht nur, dass die deutschen Biathleten sehr schwach schießen. Also der beste Schütze war irgendwie Philipp Navrat mit 3 Schießfehlern bei insgesamt 20 mhm. Schüssen. Sondern wenn man dann quasi seine Zeit, also du kriegst ja pro verschossener Scheibe oder verfehlter Scheibe 45 Strafsekunden. Wenn man das jetzt mal abzieht, dann wäre immer noch nicht unter den Top 3 der Navrat. Das heißt, die drei Norweger, Strömsheim, Johannes Thingnes-Bø und Lagreit sind schon wieder allen enteilt und da mache ich mir um den Sport im Männerbereich tatsächlich schon ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, dass das nicht dazu führt, dass also tendenziell nicht dazu führt, dass noch mehr Zuschauer dann irgendwie an die Strecke oder ins Stadion kommen.
Ja, also gut, die Norweger, da muss man natürlich sagen, in der Staffel haben sie es nicht gewonnen. Das ist ja die Spannung und ich weiß gar nicht, wo ich es mir angeschaut habe, möglicherweise bei was, das war glaube ich nicht bei Eurosport, das könnte in Deutschland bei den Öffentlich-Rechtlichen gewesen sein, wo sie eben hieß, ist toll, am besten ist eine Staffel, wenn Norwegen zu Beginn viel verschießt, damit sie dann von hinten kommen können, dass ein bisschen Spannung da ist, aber so ist es ja gar nicht, aber beim Einzel dann, es war glaube ich ein verkürztes Einzel, wenn ich es richtig gesehen habe, dann sind eben wieder Bø, verschießt glaube ich einmal, wird Zweiter mit 3 Sekunden Rückstand. Ja. Alles beim Alten, könnte man da sagen, bei den Männern. Oder ist irgendjemand, so wie bei den Frauen heute, wir haben es ja gerade vorhin besprochen auch, Offia, kommen wir gleich dazu, bei den Frauen taucht ja plötzlich eine Schwedin auf, von der noch nie jemand was gehört hat, auch die österreichischen Kommentatoren im ORF nicht, aber bei den Männern ist es fast business as usual im Moment.
Ja, ganz so ist es auch nicht, also ich finde zum Beispiel durchaus eine Erwähnung wert, dass, und das wirst du vielleicht ganz gerne hören, dass Simon Eder mit 0 Fehlern unter die Top 15 läuft, als einziger Österreicher, der dort irgendwie die Fahnen hochhält, also der kann es halt einfach auch nicht lassen und hat halt
immer... Der 52-jährige Simon Eder, ja. Das ist wirklich Wahnsinn.
Völlig irre, also Respekt, also ich sowas sehe ich total gern, also abgesehen dann von allen norwegischen Dominatoren so. Dann wer mir auch gut gefällt, ist der, ist jetzt nicht neu natürlich im Weltcup, aber der Thierry Langer aus Belgien, auch ein cooler Typ, wenn man sich mit ihm unterhält, der scheint auch ganz gut in Form zu sein und wenn der am Dienstag quasi 0 Fehler geschossen hätte, der hatte einen, dann wäre er Vierter geworden. Vierter wurde ein Ukrainer und der ist auch sei auch erwähnt, Vitali Manchin, der hat 0 geschossen und der wird so beobachtet sein, wenn er noch ein bisschen schneller läuft, dann kann er die Norweger vielleicht angreifen. Also da haben wir noch die zwei Franzosen und Jakob Fack. Also ich bleibe natürlich positiv, auch bei den Männern. Und wenn die Deutschen irgendwie noch ein bisschen schneller werden und endlich mal treffen, dann können die auch noch was reißen. Und wie gesagt, am Ende haben wir immer noch einen Simon Eder, dem ich auch ein bisschen die Daumen drücke.
Ja, Simon Eder ist ja mit Lisa Theresa Hauser, glaube ich, bei der Single-Mix-Staffel gelaufen letzte Woche. Die sind Vierte geworden. Und Simon Eder ist einfach eine ganz große Freude auch am Schießstand, weil er so schnell schießt und oft, du sagst ja, er hat auch null geschossen, oft auch fehlerfrei. Aber weil der Eindruck noch frisch ist, lass uns doch gerne sofort zu den Frauen kommen. Die haben auch einen Einzelwettbewerb jetzt hinter sich gebracht. Lou Chaumont aus Frankreich hat gewonnen, keine Überraschung. Aber Chaumont, wohlgemerkt, eine Überraschung vielleicht, dass Julia Simon und Justine Bressard-Boucher so weit hinten waren. Das ist vielleicht schon eine Überraschung. Auf Platz 2 Ella Halvarsson aus Schweden, Platz 3 Elvira Öberg. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Schweden und innen vor allen Dingen im letzten Jahr auch zu Beginn stark waren. Aber mit der Halvarsson zumindest hat niemand gerechnet. Isn't it, Corinne?
Überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe erstmal den Namen nachgegoogelt und habe herausgefunden, dass sie, ich dachte, das ist eine ganz, ganz junge, sie ist aber schon 25, aber scheint jetzt irgendwie da in richtig guter Form zu sein. Wenn sie komplett null geschossen hätte, sie hätte ja einen Fehler gehabt, dann wäre sie sogar vor Chaumont und hätte gewonnen. So hat sie es knapp um 12 Sekunden ist die Zweite geworden. Also der Internationale Biathlon Union, also dieser Weltverband, wo die ganzen Ergebnisse auch eingetragen werden, haben noch nicht mal ein Foto von ihr. Also das Rennen ist ja gerade erst zu Ende gegangen. Also ich werde mir sicherlich, wenn wir heute gesprochen haben, noch mal ein bisschen genauer anschauen, wer diese Ella Halvarsson ist. Und dann werde ich mir auch, die hat immerhin schon ein Foto, aber auch der Name war mir irgendwie nicht geläufig. Die Polin,
oder?
Die Polin, ja. Natalia Sidorovic. Also auch interessant, die hat geschafft, komplett null zu schießen und ist Vierte geworden. Ist, hat knapp da noch um eine Sekunde Franziska Preuß verdrängt und das ist natürlich jetzt und aus deutscher und aus österreichischer Sicht die Fünfte Franziska Preuß und die Sechste Lisa Theresa Hauser machen doch Hoffnung, dass es auch für die Deutschen und vielleicht auch die österreichischen Biathletinnen da in Richtung Podest gehen kann.
Ja, Franzi Preuß hat extrem schnell geschossen, fand ich heute, hat leider stehend, meine ich, zweimal verfehlt und ist aber, und das hat auch der ORF-Kommentator, Christoph Sumer war der Co-Kommentator, ich weiß nicht, wer der Kommentator war, aber die haben auch gesagt, die arme Franzi ist permanent krank und jetzt habe ich auch gehört, in dieser Woche war sie schon wieder zwei Tage nur im Bett und das ist natürlich, ich glaube, bei Franzi Preuß ein wiederkehrendes Motiv und kein gutes.
Ja, das ist natürlich, ich habe mir echt gedacht, das kann nicht wahr sein, weil sie hatte ja noch angekündigt, dass sie jetzt nach ihrer OP, dass es ihr jetzt besser geht und dass sie glaubt, dass es jetzt, sie hatte ja eine Nasennebenhöhlenoperation und offenbar haben die Ärzte, das war im März, haben die Ärzte das so diagnostiziert, dass das mit einem Problem war, weswegen sie so oft krank wurde in den Wintern und auch einfach so viele Rennen auslassen musste. Und zwei Tage nach dieser Nachricht und nach ihrem ersten Rennen in der, was war es nicht, ich glaube die Mixed-Staffel ist sie gelaufen, genau, kam halt die Nachricht, jetzt muss sie die Staffel aussetzen, weil sie schon wieder irgendwie irgendwas eingefangen hat sich. Da musste ich erst, ich konnte mir nicht helfen, ich musste fast lachen, weil ich habe erst gedacht, das ist ein schlechter Witz, aber heute klang sie dann schon wieder deutlich, also sie kann gut heute auch nach dem Rennen. Ich finde, sie ist super gelaufen. Sie hat, glaube ich, die fünfte oder sechste gesamtreine Laufzeit. Und ist, wenn sie fit ist, dann kann sie, ich meine, sie hat zwei Fehler. Wenn sie null schießt, dann gewinnt sie das Ding. Oder wenn sie einschießt, kommt
ja.
Ja.
Kann man natürlich auch sagen, okay, Elvira Öberg hat drei Fehler gehabt und war noch vor Franziska Preuß.
Stimmt.
Also Ja, aber ich meine, natürlich, wenn es mit Null schießen ist, ist immer gut. Müssen wir nicht reden. Jetzt, wer die Süddeutsche Zeitung liest, der lernt ja einiges. Und der lernt auch, dass Corbinian Eisenberger moralisch so gefestigt ist, dass Julia Tannheimer und Julia Kink ihn in ihr Schlafzimmer gelassen haben. Wenn auch nur virtuell oder zumindest die Geheimnisse verraten. Aber sie Deutschen, Franzi Preuß konnte die Staffel nicht mitlaufen und dann ist eben Selina Grotian, Johanna Puff und eben die beiden Julias, Tannheimer und Kink, sind diese Staffel gelaufen. Ich finde das gut. Christoph Sumann hat es auch gut gefunden im ORF, dass die Deutschen den Jungen eine Chance geben, auch wenn es ein kleines bisschen notgedrungen ist. Aber ich glaube, die beiden haben, wenn du das vielleicht ganz kurz erläutern magst, ich habe es ja mitgenommen, ich habe es ja gelesen im Interview, aber die haben einen komplett anderen Background. Julia Tannheimer, klassische deutsche Schule, Julia Kink, keine klassische deutsche Schule.
Genau, das letztlich ist auch das dann das Thema dieses Interviews, weil das natürlich sehr spannend ist. Julia Kink ist 2020, also vor 4 Jahren, nach Norwegen gegangen und hat dort quasi ihr Abitur gemacht und letztlich ihre sportliche Ausbildung als Biathletin quasi von 15 Jahren an dort gemacht. Und die andere Julia, die Julia Tannheimer, die hat das eben in Deutschland gemacht. Und im Interview beschreiben die beiden halt auch so ein bisschen, wie sich das unterscheidet. Und das ist vielleicht für Insider gar nicht so ganz neu, aber es ist ja dann schon mal, macht's ja mal dann einfach ganz konkret, um zu verstehen, warum wir bei den Norwegern, bei den Männern irgendwie seit Jahren so eine krasse, undurchbrechliche Dominanz haben. Allein schon, wie Julia Kink erzählte, dass man dort halt bis zur 8. Klasse gar keine Noten kriegt und sich und halt viel mehr Zeit hat für Sport, also dass halt überhaupt an den Schulen in Norwegen viel mehr Sport unterrichtet wird als zum Beispiel in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich. Und das nächste, was irgendwie ganz zentral war, was ich gesagt habe, dass es in Deutschland halt einfach viel zu wenige Sportschulen gibt. Da hat sie sicherlich einen Punkt erwischt, der absolut korrekt ist. Also das waren Ergebnisse, die wir von der SZ, als wir die Olympischen Spiele, die Sommerspiele analysiert haben, da kamen halt auch, haben halt viele Experten uns gesagt, dass aus ihrer Sicht die Schulen viel zu wenig im Sportbereich machen und dass man das ändern müsste, um mehr Erfolg auch im Sport zu haben, weil es beginnt ja quasi an der Basis und geht dann halt weiter irgendwann und zieht sich bis in den Profibereich durch, ja.
Wobei im Sommer die Norweger ja nicht so gut dabei waren. Nicht, dass ich da jemals auf einen Medaillenspiegel geschaut hätte, aber da ist das dann erst in der zweiten Woche mit der Leichtathletik ein bisschen besser geworden.
Ja, aber die Norweger haben schon auch es gibt einen super norwegischen Tennisspieler, also die haben schon...
Ja, Kasper, komm. Kasper ist der netteste Kerl auf der Tour, überhaupt keine Frage. Well-mannered, aber Tennis würde ich da, wenn ich darf, ein bisschen rausnehmen, weil das ist einfach so eine Individualsportart und okay, schau, was die Briten machen mit der ganz, ganz vielen Kohle, die haben. Es kommt nichts um die Ecke, weil Andy Murray ist ja auch nicht wegen, sondern trotz des britischen Tennisverbandes so gut geworden.
Nee, ich glaube, da müssen wir nicht in den Wald kommen. Man muss natürlich Deutschland mit Norwegen im Winter vergleichen. Norwegen ist ja eine absolute Wintersportnation, aber man kann ja Deutschland und meinetwegen auch Österreich auch mit Ländern wie Frankreich und England und USA vergleichen. Und da ist es halt einfach auch so, dass an den Schulen mehr Sport unterrichtet wird und der Sport und die Schule viel besser miteinander vereinbar sind als hier. Und ich denke, dass das schon was ist, wo man auch politisch sich Gedanken machen kann.
Ja, so kurz vor Neuwahlen, warum nicht? Besser auch noch, wenn die Wahlen dann gelaufen sind, dass man sich dann Gedanken macht und vielleicht was umsetzt. Aber das habe ich natürlich auch schon, gerade in der Tennisszene auch schon gehört von vielen Trainern, dass es halt einfach schwierig ist, ja, wenn die Kinder in der Tschechischen Republik mit 13, 14 mit der Schule aufhören und sich halt wirklich oder die Schule nebenbei herläuft, aber in Österreich oder auch in Deutschland Schule nach wie vor wichtig ist, ist ja nichts Schlechtes, weil gerade im Tennis, die Spitze ist so, das ist so eng da oben, keiner geht, macht freiwillig Platz, die Leute sind jetzt auch über 30, die noch in den Top 100 spielen und du musst Top 100 sein, um was zu verdienen, da wartet keiner auf einen. Das ist vielleicht in anderen Sportarten anders und ich mag die Norweger ja. Ich meine, wenn man sieht, fast in jeder Wintersportart, die sind grandios im Eisschnelllauf, sind Ski-Alpin grandios, im Skispringen finde ich, haben sie im Moment ein bisschen einen Durchhänger, aber Langlauf, Biathlon, es ist einfach brillant. Also nichts gegen meine Norweger, Corbinian.
Ja. Und das liegt jetzt, glaube ich, nicht an den norwegischen Genen, sondern das liegt an dem System da drüben, an der Kultur. Die Kinder laufen da schon ständig draußen rum. Das Sport ist einfach Teil der Gesellschaft und auch der politischen Überlegungen dort. Und das ist halt in Deutschland einfach anders. Und das ist der Grund, warum die Norweger so gut sind im Wintersport.
Lass uns nach Norwegen emigrieren, aber erst, wenn wir hier das Kitzbüheler Rennen hinter uns haben. Dann oder vielleicht die Saalbacher WM oder vielleicht Olympia 2026. Es wird also noch ein bisschen dauern, bis der Corbinian und ich uns aufmachen, vielleicht mit dem Lukas Zara im Gepäck nach Norwegen. Bis dorthin schauen wir uns den Biathlon. Ich glaube, wir haben heute, also Donnerstag, Pause. Es geht weiter am Freitag mit einem Sprint der Männer, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe.
Ja, genau.
Sehr schön.
Relativ spät ist es immer, erst um 16.20 Uhr.
Ja, es ist eh wurscht. Dort ist um 9 Uhr in der Früh dunkel und um 12 Uhr mittags und um 16.20 Uhr auch. Also ja. Machen wir es gleich so, dass es überall reinpasst. Corbinian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Machen wir eine kurze Pause in der Big Show 690.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 690. Wir machen nochmal rüber über den großen Teich, quasi, erreichen aber irgendwo in Europa, Asien oder sonst wo Sepp Dumitru, den NBA-Chefkoch. Servus, Sepp.
Servus, Jens.
Du als Europäer, ich als Europäer, wir kennen die Pokalwettbewerbe ja als etwas ganz Besonderes, aber ich ahne und ich glaube, ich kann das auch aus deinen Posts bei X rauslesen, so richtig warm bist auch du nicht geworden oder wirst auch du nicht mit diesem NBA Cup. Ist das nur eine Frage der Zeit, bis der wieder abgeschafft wird oder zahlt eine uns bekannte Fluggesellschaft so viel Kohle, dass dieser NBA Cup, der völlig anders ist als unsere europäischen Pokalwettbewerbe, wird er auf länger noch uns erhalten bleiben?
Ja, der wird uns erhalten bleiben, aus genau dem Grund, den du genannt hast, primär. Sekundär dann natürlich um das anscheinend immer mehr nachlassende Interesse an der Regular Season irgendwie einzukäschern und zu konservieren. Ich bin kein Fan des ganzen Tohuwabohus um diesen Cup herum. Ich kann verstehen, das wird gepusht, das wird versucht, an die Fans gebracht zu werden, aber das ist mir ein bisschen zu marktschreierisch, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu wild, ein bisschen zu hässlich auch, was diese Courts anbelangt. Also das ist einfach mittlerweile einfach nur Overload und Overstimulation aller möglichen Sinne. Und da fehlt so ein bisschen das Besinnen auf ja das Produkt an sich. Es ist, wie du sagst, auch kein wirklicher Cup. Das ist einfach nur ein ganz normaler Regular Season Spielplan, der dann zum Schluss, wenn es dann nach Las Vegas geht, als Mini-Cup ausgetragen wird. Aber das kann man, könnte man auch anders lösen. Da könnte man tatsächlich viel mehr in dieses Cup-Format sich auch hineinlehnen und das wirklich One-Elimination-mäßig machen oder die Conferences mischen oder sonstiges. Ansonsten sind es einfach nur durcheinandergewirbelte Divisions, bei denen man heutzutage ja eh sagt, das ist alles nicht mehr ganz so zeitgemäß, da überhaupt Divisions oder Conferences zu haben. Ja, da könntest du schön alle 30 Teams durchmischen und dann könntest du schön einen Baum erstellen und dann Single Elimination. Aber ich schweife ab. Also wie gesagt, ich habe mit dem Cup an sich kein Problem, was diese Spiele anbelangt. Das ist schön und gut. Und die Duelle, die wir jetzt da haben, in den sogenannten Viertelfinals, Orlando gegen Milwaukee, Dallas gegen OKC, Atlanta gegen New York und Golden State gegen Houston, das sind auch starke Duelle, kann man nichts dazu sagen, ja, aber auch das wieder, das sind ganz normale Regular Season Spiele, die auch so gezählt dann werden. Und als solches, finde ich, hat man hier viel zu viel liegen gelassen und das stört mich am meisten und deswegen hört man mich auch immer da ganz laut dagegen vorgehen. Das ist einfach viel zu viel mit dabei, was einfach nicht, also es hat keinen Mehrwert, so, das bringt alles nichts, ne? Und verschlimmbessern ist tatsächlich ein Ding und ich finde, hier wurde viel verschlimmbessert, was man viel eleganter und viel besser für den Fan hätte auch lösen können, vor allem, und darum scheint es ja oft zu gehen, wenn das Produkt Regular Season den Verantwortlichen nicht mehr ganz genügt oder wenn man diese nachlassende Aufmerksamkeitsspanne der jungen Fans irgendwie kontern möchte, weiß ich, also hätte man schöner lösen können, finde ich.
Wenn du sagst, die Regular Season, die Aufmerksamkeit lässt nach, erklärt das dann auch, eine Niederlage mit 41 Punkten, zum Beispiel, so wie sich die Lakers jetzt in Miami eingefahren haben, wo man dann einfach sagt, okay, das geht es heute nicht gut los. Ich stelle mal meine defensiven Bemühungen komplett ein, 134-93. Ist ja wurscht, ob du mit 2 Punkten verlierst, ist wahrscheinlich härter, als wenn du mit 41 Punkten verlierst. Aber hat das irgendwas auch damit zu tun, dass eben in dieser Phase, man sagt ja gerne, vor Weihnachten ist eh nichts los, jetzt verliert dann halt man mit 41 Punkten in Miami.
Ja, hat sicherlich was damit zu tun. Allerdings auch, darf man nicht vergessen, Jens, die Lakers sind einfach kein besonders gutes Team. Also LeBron James, Anthony Davis immer noch da, aber die Probleme, die jetzt letztes Jahr da geherrscht haben im Kader, die sind jetzt nicht plötzlich alle ausgemerzt. Ganz im Gegenteil, LeBron ist ein Jahr älter. Viele der Protagonisten, die man da geholt hatte, vor der letzten Saison sogar, die sind nach wie vor nicht in der Lage, da beizutragen und dieses Team wirklich zu stützen. Der neue Coach, JJ Redick, der hat sich ein bisschen mehr auf Anthony Davis gestützt. Das hat eine Zeit lang funktioniert, aber auch da kommen dann die Limits und du darfst den auch nicht verheizen, weil das ist Mr. Glass in der NBA, der ist immer mal wieder raus aufgrund von Verletzungen. Und die Lakers sind dementsprechend auch kein wirkliches Top-Team. Also das war auch nach dem guten Saisonstart, der auch aufgrund des Spielplans so zusammengekommen war. Das war nicht anders. Und am Ende des Tages ist genau wie du sagst, also ob du jetzt mit 2 verlierst oder mit 30, macht keinen Unterschied. In Miami, die Lakers sind einfach kein besonders gefährliches Team. Und ich glaube, so eine Niederlage, das zeigt dann auch den Verantwortlichen dann, hey, vielleicht müssen wir was tun, vielleicht müssen wir aggressiver dann Trade suchen in den nächsten, was sind jetzt noch knapp 7-8 Wochen bis zur Trading Deadline, weil der gute Start hat vielleicht so ein bisschen maskiert, was hier schon letztes Jahr im Argen war und das ist jetzt nicht durch JJ Redick alles plötzlich neu und anders. Also sie haben einen guten Rookie, Dalton Knecht, ein guter Shooter, das passt immer schön gut neben LeBron und Anthony Davis und die beiden an sich, das ist eine gesunde Baseline, also Play-In, denke ich mal, sind die Lakers safe dabei, aber für viel, viel mehr wird das nicht reichen und dementsprechend dann auch so eine Niederlage. Am Ende des Tages hat jedes Team während der Regular Season mindestens eine Handvoll solcher Spiele dabei, wo es einfach nicht läuft, wo es einfach nicht passt. Das Problem ist dann immer, und das unterscheidet gute Teams von ja nicht ganz so guten Teams, ist, sowas darfst du dann halt nicht anschwellen lassen. Ja, also 2 Niederlagen, 3 Niederlagen oder 3 aus 4 verlieren oder mal 3 aus 5 verlieren, das ist okay. Aber dann so im Loch zu stecken, mehrere Wochen lang, wie es zum Beispiel die Philadelphia 76ers zu Saisonbeginn hatten und immer noch tun, das sind dann halt so diese riesengroßen Hypotheken, die du dann nur ganz, ganz schlecht los wirst, bevor es dann in die richtige Saisonphase geht, die, wie du sagst, sowieso erst immer nach dem All-Star-Spiel anfängt. Also Ende Februar, Anfang März geht's dann erst richtig los.
Ja, und trotzdem, ich meine, ein Sieg im Dezember zählt ja in der Tabelle gleich viel wie ein Sieg im März, wo es dann alle wieder ernster nehmen. Aber ja, das ist eine wunderbare Überleitung von dir. Die Washington Wizards waren nach 4 Spielen bei einem ausgeglichenen Rekord, 50%, und haben seitdem kein einziges Spiel mehr gewonnen. 15 Niederlagen am Stück. Da steckt doch Methode dahinter, Sepp. Ist das auch, sind die Draftpicks im nächsten Jahr so gut, dass die Wizards jetzt schon sagen, wir müssen die Nummer 1 bekommen. Wir brauchen besonders viele Tischtennisbälle in der Kugel drin.
Ja, da ist sicherlich Kalkül mit dabei, allerdings auch da der Blick auf den Kader. Also wenn Kyle Kuzma und Jordan Poole deine in Anführungszeichen Besten, und das sage ich mit ganz viel Vorsicht, weil Besten ist hier definitiv bisschen blasphemisch sogar genutzt. Wenn das deine besten Spieler sind, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Das sind enorm viele junge Spieler, das ist alles auf Rebuild gedreht und wenn du so eine Saison zu Ende spielst und dann, ich meine, ein bisschen fehlt noch zu den 28 Niederlagen in Folge, die 76ers kassiert haben. 13 Mal müssen sie noch verlieren. Ich glaube, sind sie bei 15 in a row. Ne? Dauert noch eine Weile, aber wenn du die Saison so zu Ende spielst, dann steigen natürlich deine mathematischen Chancen, Cooper Flagg zu draften, der nach wie vor als sicherer Number One, als sicherer Franchise-Player, als kommender Megastar gilt. Und auf den schielen nicht nur die Wizards, aber die Wizards sind von allen 30 Teams in der Liga, glaube ich, mit am besten aufgestellt, um dieses ambitionierte Ziel dann auch zu erreichen. Das dumme, in Anführungszeichen, ne? Dumme aus Wizards-Sicht oder aus Sicht jedes Teams, das halt den kompletten Tank-Modus rausfährt, ist, dass du heute nicht mehr die mathematische Wahrscheinlichkeit hast wie früher, dass du dann auch sicher mit dem Number One Pick dann aus der Lottery rausgehst. Ne? Die miesesten vier Teams, die haben mathematisch dieselben Chancen und da kann es natürlich sein, dass du die schlechteste Bilanz hast und dann trotzdem nur an Nummer 4 pickst, was schon vor dem Kopf ist.
Also, naja,
müssen die Wizards auch ein bisschen Glück hoffen, ne?
Ja, und für die Fans ist es ja auch keine Freude, weil ich meine, du gehst dorthin, du weißt, es ist wieder nix. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit die amerikanischen NBA-Teams überhaupt noch vom Box-Office abhängig sind oder ob das eh alles über TV so viel kompensiert und neuerdings auch über Werbung auf den Trikots. Aber das ist halt, das macht doch keinen schlanken Fuß, wenn ich in Washington in die Halle gehe. Überhaupt kein.
Nö, aber als Fan weißt du das ja auch und ich sag mal, wenigstens war es nicht so wie in Philadelphia, als da mit falschen, sag ich mal, The Process und als auch da mit falschen im Vorfeld dieser Saison, als mit falschen Informationen dann auch gehandelt wurde. Also da wurden Fans dann quasi zum Teil, ne, stell dir vor, du bist ein Season-Ticket-Holder und bist interessiert, jetzt ein Season-Ticket dir zu leisten. Die Überlegung, die du gerade genannt hast, die spielt da natürlich mit rein. Ja? Also wie viele Spiele werden wir sehen von XYZ? Lohnt es sich, ein Season-Ticket zu holen, wenn wir sowieso von 41 Heimspielen, keine Ahnung, 38 Mal auf die Mütze kriegen? Dann suchst du dir vielleicht einfach nur ein paar bestimmte Spiele aus. Washington hat das so kommuniziert, da war schon vor der Saison klar, was Sache ist. Es gibt hier, wie gesagt, kaum Veteranen. Es ist jetzt nicht mal so, dass in Utah zum Beispiel haben wir eine ähnliche Situation, auch im Rebuild, aber da gibt es noch ein paar Spieler, ja, einen Collins, einen Clarkson, einen Kessler, die eventuell dann getradet werden könnten während der Saison. In Washington hast du so gut wie niemanden, den auch nur irgendein anderes Team haben wollen würde. Vielleicht bis auf Brogdon jetzt mal außen vor. Aber ansonsten, also keiner wird dir jetzt für Kuzma wirklich viel anbieten oder für einen Jordan Poole jetzt wieder. Und dann weißt du als Fan auch, okay, das sind jetzt nur Youngster. Da ist ein Koulibaly, da ist ein Saar und so weiter. Und die werden entwickelt. Und da geht es dann darum, so viel zu verlieren und so viel sich zu verbessern, wie es geht, um dann eben im nächsten Jahr mit dem neuen Talent dann anzugreifen. Manche Fans nehmen das gerne in Kauf, manche würden aber auch gerne Winning Basketball sehen und bleiben dann natürlich weg. Natürlich ist es auf Dauer kein gutes Produkt, aber das Ding der NBA ist ja immer so, US Sports in general, ne? Wenn du schlecht bist ein paar Jährchen, dann hast du halt eben ein paar Jahre dann dieses Glück, den Number One Pick zu ziehen oder Number Two oder Number Three und halt eins, zwei, vielleicht sogar drei Franchise-Player oder Franchise-Level-Player dann dir ins Boot zu holen und dich dann zu verbessern. In Philadelphia wurde ein bisschen gelogen. Joel Embiid war ganz klar angeschlagen, der war nicht fit. Da haben sich dann Fans Season-Tickets geholt und jetzt ist er seit Wochen angeschlagen, spielt nicht, der andere spielt auch nicht, Paul George, und so sitzen die 76ers jetzt da im Keller und da haben ziemlich viele Season-Ticket-Holder sich auch zu Recht dann drüber aufgeregt und haben gesagt, hey, was ist mit diesem Produkt? Ne? Also da wurde uns so ein bisschen Contender versprochen. Und diese Informationen wurden uns vorenthalten. Warum haben wir diese Kohle gezahlt? Also da scheint ein bisschen was auch zu passieren hinter den Kulissen. Aber ja, wie du sagst, also es ist sicherlich kein super Produkt, um sich das anzuschauen als Fan. Dann brauchst du dann so ein bisschen eine dicke Haut. Frag mal Knicks-Fans, wie es ihnen jahrelang ging, bevor die Knicks wieder gut wurden in den letzten Jährchen. Also es ist schon ein bisschen rough manchmal als Fan.
Ja, okay. Du kannst natürlich dich damit trösten, dass du 41 Auswärtsteams siehst, die prominente Spieler mitbringen.
Ja, aber selbst da kannst du dich ja nicht mehr drauf verlassen. Da wird ja immer geloadmanaged mittlerweile. Ja, da kann es ja randomly sein, dass dann irgendwie Spieler X, Spieler Y, der ist dann auch nicht da. Und klar, dann hast du dir ein Ticket geholt und dann gehst du mit deinen Kids dann dahin und dann siehst du halt irgendwelche G-Liga oder Rollenspieler, die bei allem Respekt, aber das ist halt dime a dozen so. Da gibt's davon Tausende in der Geschichte der NBA, die interessiert halt nicht wirklich jemand.
Ja, ist dann so, wie Greg Popovich auf die Liste geschrieben hat, dann bei Tim Duncan, wenn er nicht gespielt hat, glaube ich, nochmal Old hingeschrieben. Warum er nicht spielt. So, vielleicht ein Wort, da will man schon noch loswerden, zum einzigen Team, das noch kein Heimspiel verloren hat, erstaunlicherweise. Ich wusste gar nicht, dass der Heimvorteil dermaßen groß ist. Das sind die Magic. Haben jetzt gerade einen Zweidrittel-Record, 6-6-7. Ist das im Rahmen? Ist es besser, als zu erwarten war? Weil Paolo Banchero, ich weiß gar nicht, spielt er schon wieder? Wie zufrieden bist du mit den Magic?
Ja, sehr zufrieden. Franz mit dem Superstar lieb und Paolo ist noch gar nicht zurück. Also das wird dann schon sicherlich ein Problem werden für die Gegner. Orlando wird ein bisschen brauchen. Also da wird dann auch eine andere Phase kommen. Ich glaube, die haben jetzt 13 ihrer letzten 15 Partien gewonnen. Das ist natürlich schon bombastisch. Und wenn Paolo dann zurückkommt, wird sich auch der Spielplan so ein bisschen drehen. Das waren jetzt ziemlich viele leichte Gegner, unter 50% Siegesquote auf dem Spielplan. Und die hat Orlando alle geschlagen. Und als Team hast du dann den Luxus, hier zwei All-Star-kalibrige Do-It-All Schweizer Taschenlöcher Forwards zu haben, die dann das Spiel aufziehen können und die scoren können und die verteidigen können. Orlando nach wie vor mit einer Top-3-Defense in der NBA und mit einem super Heimvorteil. Also das sind schon gewichtige Argumente, die für dieses Team dann sprechen. Und wir sehen hier in Echtzeit, wie dieses Team das nächste Level erklimmt. Nochmal, das wird jetzt so nicht weitergehen. Da wird jetzt auch eine Phase kommen, in der man verliert, weil die Gegner besser werden und weil man dann Banchero auch reintegrieren muss. Also das wird sicherlich nicht nahtlos über Nacht passieren, denn beide sind jetzt auf Alpha-Status. Die Rollen waren immer klar verteilt. Paolo ist die Nummer 1, Franz ist die Nummer 2 und dann kommt der Rest. Jetzt hast du 1A, 1B, also ich wüsste nicht, dass Franz jetzt dem da groß was nachsteht und jetzt ist der Coaching-Staff gefragt und die müssen das richtige System finden, um beide einzusetzen, aber das wird dann Orlando sicherlich helfen in den Playoffs. Und hey, die stehen da nicht grundlos hinter Cleveland und Boston in den Top 3 im Osten. Ich sehe sie da auch in Richtung Playoffs, also Top 4, vielleicht noch mit New York zusammen da überleben und die werden dann sicherlich ein Problem sein in den Playoffs. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was Orlando und nicht nur Franz Wagner, aber vor allem Franz bisher gezeigt hat.
1A und 1B, das kennen wir doch aus Edmonton. Von Leon Dreiseitel an Connor McDavid, das funktioniert doch auch ganz gut. Sepp, ich danke dir. Ja, schon. Aber ich glaube, Leon kann ganz gut damit leben, dass er 1B ist, weil er halt auch schon sehr an seinem Hall of Fame Resume arbeitet. Ja, natürlich. Mehr Deutsche in die Hall of Fames. In der NFL wird es schwierig werden. Da muss der Kollege von Detroit noch ein paar Bälle fangen und ich weiß nicht, ob er sich selbst als Deutscher sieht. Das ist was anderes. Sepp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus in der Big Show 690.
Hallo, hier ist Horst Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Herrschaften, die Big Show 690 biegt in die Zielgerade ein. Vergangene Woche hatten wir den deutschen Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann zu Gast. Ich freue mich sehr, dass in dieser Woche der Davis Cup Kapitän von Österreich, der Sportdirektor im ÖTV, Jürgen Melzer, ein paar Minuten Zeit für hat. Servus, Jürgen.
Servus.
Jürgen, ich erwische dich hoffentlich nicht auf dem falschen Fuß, aber ich lese gerade, bin kurz vor Ende, das Buch The Racket von Connor, ich glaube, man spricht den Nyland aus. Und ich meine, er müsste ein Zeitgenosse von dir sein. Ist er das gewesen? Kennst du den jungen Mann?
Na, den jungen Mann, das ist sehr lieb. Der war doch Davis Cup Kapitän von Irland, oder?
Stimmt, ihr habt doch erst unlängst getroffen wahrscheinlich.
Richtig, wir haben uns dieses Jahr im Frühjahr getroffen bei der Begegnung Österreich-Irland. Definitiv ein Zeitgenosse. Gespielt haben wir nie gegeneinander. Ich glaube, es war bedingt dadurch, dass er sich hauptsächlich auf Challengern aufgehalten hat und ich halt dann doch auf der großen Stur spielen durfte. Aber er sagt mir definitiv was.
Ja, also das Buch ist sehr interessant. Es ist irgendwie der Kontrapunkt zu Open. Es ist sehr, sehr wirklich witzig geschrieben auch. Zwischendurch muss man fast ein bisschen loslachen. Aber es beschreibt halt eben genau das, was du auch gesagt hast. Open war Andrew Agassi, Grand Slam Siege, kurz natürlich zwischenzeitliches Tief und Conor Nyland nur auf der Challenger Tour. Aber er beschreibt eben auch nur, ja, ich wäre froh, wenn ich jemals nur annähernd so gut gespielt hätte. Er beschreibt eben auch, dass er recht früh Angebote von US Colleges bekommen hat. Und da wird mich jetzt interessieren auch, du hast ja bis vor kurzem mit Joel zusammengearbeitet, Joel Schwärzler, Junior Nummer 1 der Welt. Wie ist das denn? Kommen dann Colleges auf dich, auf den Joel zu? Sind das 10, sind das 15? Ist es gar keines? Wie schaut sowas in der Regel aus?
Es sind definitiv Colleges auf uns zugekommen, die halt immer wieder gefragt haben, ob Interesse besteht. Im Endeffekt war das für den Joel nie ein Thema und somit haben wir das relativ früh immer abgeblockt. Und es hat sich dann, glaube ich, auch herumgesprochen, dass er einfach nicht aufs College will. Und insofern ist das dann auch nie irgendwie weiterverfolgt worden. Aber es war am Anfang definitiv so, dass es einige Interessen gegeben hat, um ihn aufs College zu holen.
Siehst du grundsätzlich Benefits für junge Spieler, dass sie, egal ob Junge oder Mädchen, dass sie aufs College gehen?
Definitiv hat das Benefits, wo man einfach, wenn man einfach die Möglichkeit hat, absolut professionell zu trainieren. Ich glaube auch, dass es typabhängig ist, ob man sich vorstellen kann, auf so einem Campus zu leben, ob das wirklich was bringt für denjenigen. Aber im Endeffekt muss es dann jeder für sich selber entscheiden. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Professionalität von Jahr zu Jahr eigentlich zunimmt und die Spielerinnen und Spieler, die dorthin gehen, sehr viel davon profitieren können, was die Einstellung angeht, auch in einem Team zu trainieren. Also mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Spieler, die den Weg vom College in die ersten 100 geschafft haben. Sehr viele Vorteile, die ich da sehe.
Ich weiß nicht, ob Otto Virtanen oder Emil Ruusuvuori am College waren, aber du wirst dich wahrscheinlich, wenn sie denn gesund sind, mit diesen Herrschaften auseinandersetzen müssen. Oder ist es mehr ein Dürfen, Jürgen? Also Österreich ist gegen Finnland gewählt worden, es wird ein Heimspiel, gelost worden, es wird ein Heimspiel werden im Februar. Und ich meine, dich zitieren zu dürfen, es hätte schlimmer kommen können. Jetzt mit einem Tag Zeit darüber nachzudenken, wie gefällt dir dieses Los?
Ich muss mich definitiv mit den Spielern auseinandersetzen. Das steht auf alle Fälle fest. Es hätte viel schlimmer kommen können. Also allein reisetechnisch, Australien auswärts wäre möglich gewesen, USA auswärts, Argentinien auswärts. Also das wären alles Lose gewesen, die um einiges schlechter gewesen wären als Finnland. Ich möchte aber auch eines betonen, dass wir alles andere als Favorit gegen Finnland sind.
Ja.
Es ist trotzdem ein Land oder eine Mannschaft, wo, wenn alles gut zusammenläuft an dem Wochenende und wir wirklich unser bestes Tennis spielen, dann sind die, glaube ich, im Bereich des Möglichen. Es wird sich herausstellen, aber es ist jetzt kein Team, wie zum Beispiel, wenn du nach Australien musst, wo du wirklich krasser Außenseiter bist. Hier würde ich sagen, sind wir Außenseiter, aber mit einer Chance für eine Heimüberraschung.
Virtanen ist jemand, der sehr, sehr schnell spielt. Ruusuvuori ist jemand, der in diesem Jahr, glaube ich, Verletzungsprobleme gehabt hat, aber natürlich auch ein guter Spieler. Hat vor ein paar Jahren mal Zverev geschlagen in Miami, wenn ich mich da richtig erinnere. Jetzt hast du zur Auswahl leider nicht den Sebastian Ofen. Ofen ist nach wie vor verletzt. Und auf der einen Seite wahrscheinlich jemand wie Lukas Neumeier, der eher besser auf Sand spielt, dann den Juri, der vielleicht lieber auf Hardplatz spielt. Und ich meine, dich auch jetzt hier zitieren zu können, du sagst, du wirst mal mit den Spielern sprechen, welchen Belag sie denn gerne wollten. Die letzte Entscheidung wird aber dann wahrscheinlich bei dir liegen, gehe ich davon aus.
Ja, es gab natürlich schon Gespräche. Ich habe gefragt, wer alle dabei ist. Es haben sich alle bereit erklärt, im Februar da dabei zu sein, was mich sehr positiv stimmt und was auch zeigt, dass es ihnen wichtig ist, für ihr Land zu spielen. Belagswahl ist noch nicht hundertprozentig entschieden. Tendenz geht Richtung Sand, weil wir einfach der Meinung sind, okay, was ist der beste Belag der anderen? Das ist definitiv Indoor-Halle. Also ich glaube, dass beide finnischen Einzelspieler auf Hartplatz zu Hause sind und da ihre besten Ergebnisse auch eingefahren haben. Insofern müssen wir einfach schauen, ob wir es schaffen, dass wir in eine Halle einen Sand reinlegen. Wenn uns das gelingt, dann glaube ich, dass es eher in Richtung Sand gehen wird.
Man darf auch nicht vergessen, es kommt höchstwahrscheinlich der regierende Doppel-Champion in Wimbledon oder von Wimbledon, Harry Hely-Uwara, der mit Henry Patton damals gewonnen hat. Auf der anderen Seite steht mit Erla Miedler natürlich ein sehr, sehr erfolgreiches österreichisches Doppel. Dann wahrscheinlich auf der anderen Seite des Netzes. Die beiden haben sich aber getrennt. Ist das, kennen die sich schon so gut? Ich glaube, sie haben ja auch nicht so permanent oft miteinander trainiert. Ist das dann aus deiner eigenen Erfahrung auch zwei Stunden lang ein Problem, wenn die sich länger nicht gesehen oder länger nicht miteinander gespielt haben, ist das gar kein Problem, wenn die sich dann zum Davis Cup wieder treffen, dass sie eben jetzt mit anderen Partnern unterwegs sind.
Also man muss jetzt fairerweise sagen, dass die haben sich Ende des Jahres getrennt. Der Davis Cup findet in der vierten Woche statt. Insofern muss man da sagen, wenn sie jetzt noch zusammenspielen würden, hätten sie vielleicht auch nur zwei Matches mehr gehabt oder drei Matches mehr, wenn es jetzt nicht so gut gelaufen wäre am Anfang vom Jahr. Also ich glaube, dass das null Einfluss hat. Die zwei haben so lange miteinander gespielt, haben auch, als sie mir die Trennung bekannt gegeben haben, beide signalisiert, sie werden immer miteinander Davis Cup spielen, da gibt es überhaupt keine Probleme. Mhm. Also Erler Mädel ist auch auf ein Doppel, auf das man sich in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer verlassen hat können im Davis Cup. Die sind immer in Mann gestanden, haben eigentlich immer, auch wenn es nicht gut gespielt haben oder so, waren die, wenn es eng war, immer da und haben die Matches dann gewonnen. Und das ist schon viel wert, wenn man so ein Doppel in den eigenen Reihen hat.
Jetzt ist das Format ja wieder geändert worden. Es gibt diese Zwischenrunde nicht mehr. Es ist ja immer noch ewig schad, das Jahr 2021, was, glaube ich, wo in Innsbruck gespielt wurde, wo keine Zuschauer zugelassen waren, wo der Dominik leider verletzt war. Djokovic ist gekommen. Ist das, und aber die Finalrunde wird wieder in diesem ab Viertelfinale dann in diesem einwöchigen Turniermodus gespielt. Bist du ein kleines bisschen glücklicher? Ist es jetzt nah genug dran am klassischen Davis Cup oder ist es halt immer noch was anderes?
Ich glaube, dass es immer noch was anderes ist, weil wir halt im Endeffekt, wenn du dich dafür qualifizierst, nicht diese klassische Heim-Auswärts-Atmosphäre im Finalturnier hast. Ich glaube, dass es ein gutes Event werden wird, das die Italiener bewiesen haben in den letzten Jahren, dass sie das können und dass da auch immer wieder Leute zuschauen, ob das jetzt, keine Ahnung, beim World of Finals war. Dann merkt man einfach, dass die das richtig gut machen. Es wird trotzdem ein Unterschied sein, wenn du dort gegen, jetzt als Beispiel, gegen Kroatien spielst, wird das eine andere Stimmung sein, als wenn du zu Hause oder auswärts gegen Kroatien spielst. Dieses Manko wird dieses Format immer haben. Ich glaube, das Gute ist, dass man ein zweites Heimmatch hat, wenn man quasi diese Qualifikationsrunde, die erste, übersteht. Dann bekommt man nochmal diese Atmosphäre und das ist, glaube ich, wichtig. Aber im Endeffekt kann man es trotzdem mit dem alten Format nur schwer vergleichen.
Dennoch, ich gehe davon aus, dass du schon ein bisschen was gesehen hast. Jetzt hatten wir in Malaga das Endspiel Niederlande gegen Italien. War nach den beiden Einzelnen schon entschieden. Ich fand die Stimmung, zumindest am TV, ich fand sie absolut in Ordnung. Natürlich schade fürs Turnier irgendwo, dass Spanien so früh rausgeflogen ist. Wird's dir gefallen?
Ich glaube auch, dass die dort einen super Job gemacht haben. Also man, wie gesagt, es wird immer was anderes sein, wenn es ein Heimteam gibt. Also wenn jetzt Spanien dort bis ins Finale gekommen wäre, hätte trotzdem eine andere Stimmung geherrscht. Aber es war gut. Wie man weiß, wenn Spitzenspieler sehr viele auf einem Fleck sind, kommen trotzdem Leute zusehen. Und das wird immer ziehen. Atmosphärentechnisch ist es, glaube ich, trotzdem was anderes. Also ich glaube, im ersten Jahr, als Spanien zu Hause das Finale gespielt hat und gewonnen hat, war sicher eine andere Stimmung. Ich will es aber auch nicht schlecht reden. Es ist, die Leute haben sich sicher was überlegt dabei. Und es wird wahrscheinlich auch eine gute Chance geben, dass Italien in diesem Finalturnier weit kommt. Insofern wird die Stimmung gut sein.
Jürgen, lass uns nochmal bitte ganz kurz zurückkommen nach Österreich. Wir waren ja über Jahrzehnte verwöhnt. Thomas Muster zunächst, dann natürlich durch dich auch Top 10 Einzel und im Doppel. Dann ist der Dominik relativ bald nach dir gekommen, wo man natürlich im Nachhinein auch feststellen muss, wie bei dir auch, einfach diese, man hat es irgendwie fast als selbstverständlich angenommen beim Dominik, dass er unter den Top 10 war, dass er sich für die ATP Tour Finals qualifiziert hat. Bei dir natürlich auch in diesem Mix, bei Muster auch. Und jetzt ist halt schon die Frage, okay, der Joel ist da, wir wissen, welches Potenzial er hat. Aber es lastet halt schon aus meiner Sicht auch erstaunlich viel Druck auf einer einzigen Schulter. Oder sind es auch zwei Schultern, links und rechts vom Joel. Gibt es denn in Österreich in den nachkommenden Jahrgängen auch Leute, wo man sagt, okay, lassen wir sie vielleicht noch in Ruhe, aber aufmerksam zuschauen könnte man schon mal?
Die gibt's definitiv. Also ich meine, mir fällt direkt Ilo Bermann ein, der zwei Jahre jünger ist als der Joel.
und in seinem Jahrgang zu den besten fünf der Welt gehört. Und das ist definitiv ein Versprechen auch für die Zukunft. Ein ganz anderer Typ als der Joel, aber um nichts schlechter. Und ich würde sagen sogar, dass der im Moment eine höhere Ranglistenposition hat als der Joel in dem Alter. Insofern gibt es da jemanden, der da nachkommt. Aber Stand jetzt sind wir einfach weit weg von einem, muss man fairerweise fast sagen, erste 50 Spieler. Der Ofi steht zwar noch erst der 100, wird aber dann, wenn er zurückkehrt, wahrscheinlich auch nicht mehr so weit vorne stehen. Und da ist einfach eine Lücke entstanden. Ich glaube aber auch, dass das normal ist in einem kleinen Land, wie wir es haben. Wir waren nur, wie du richtig gesagt hast, einfach verwöhnt in den letzten Jahrzehnten, dass wir halt immer wieder einen Spieler gehabt haben, der da vorne reingestoßen ist. Dass sich Top-10-Spieler nicht am laufenden Band produzieren lassen, lernen wir gerade auf die harte Tour, weil wir einfach im Moment ja sehr weit weg davon sind. Aber das Schöne am Tennis ist, dass sich das halt relativ schnell auch wieder in die andere Richtung entwickeln kann, und wir dürfen aber trotzdem nicht den Fehler machen. Und jetzt, wurscht, ob es jetzt der Joel ist oder ob es dann der Thilo ist, dass man denen dann so viel Druck auferlegt, die sind ihre eigenen Menschen, ihre eigenen Spielertypen, und denen muss man auch die Zeit geben, die sind noch zu jung, das wird einfach Jahre dauern, bis sie dort vorne reinschnuppern können, und die Geduld muss man auch haben.
Ich habe mir angeschaut, die Grand Slam Champions Junioren 2023, wohlgemerkt, wie die in diesem Jahr abgeschnitten haben, und derjenige, der am besten dasteht, ist João Fonseca, der ja, glaube ich, relativ gleich alt wie der Joel ist, hat letztes Jahr US Open gewonnen, hat Beginn des Jahres in Rio diesen Run gehabt bis ins Viertelfinale, einen Wildcard bekommen, hat das Beste draus gemacht und steht halt jetzt unter Anführungszeichen nur 145, was natürlich grandios ist auf der einen Seite. War das bei dir damals, du hast Wimbledon gewonnen, Junioren, warst du nach deinem ersten Jahr schon weiter in der Rangliste, oder ist es bei dir dann auch, ich habe geschaut, beim Zverev war im zweiten Jahr, nachdem er Australian Open gewonnen hat, Junioren, war er 83 am Ende des Jahres. Wie schnell bist du dann zurechtgekommen mit dem Erwachsenen-Tennis?
Ja, bei mir hat es auch 2 Jahre gedauert, bis ich dann, also ich war, ich habe Wimbledon gewonnen im Juli 1999 und war dann, glaube ich, es hat sogar 3 Jahre gedauert, ich glaube, ich war dann, weiß ich gar nicht mehr, entweder 2001 oder 2002 im Mai erste 100.
Top 100.
Okay. Ja. Also es hat schon, ich habe ein Jahr braucht über die Future-Ebenen, dass ich mich in die Challenger spiele, und dann ein Jahr braucht, bis ich mich von den Challengern in die ersten 100 gespielt habe. Also ja, ich würde so sagen, 2 Jahre wird es dauert haben, bis ich dann ja vorne mitgespielt habe.
Ist das jetzt gefühlt schwieriger geworden seit damals, weil die Top-Leute einfach länger spielen, oder ist es in etwa gleich geblieben von den Anforderungen her? Alcaraz mal ausgenommen, der halt Jahrhunderttalent ist wahrscheinlich.
Ich glaube schon, dass es schwieriger geworden ist, weil man einfach ja durch diese Longevity, die Spieler jetzt einfach haben, dass Spieler teilweise mit 35, ein Wawrinka noch mit 38, 39 einfach noch bei Tour-Events einfach Semifinale spielen können. Und das war halt zu meiner Zeit, als ich hochgekommen bin, sicherlich anders, da haben die Leute früher aufgehört. Im Endeffekt braucht es trotzdem ein gewisses Niveau, und wenn du das nicht erreichst, dann wirst du dort nicht hinkommen. Ob dieses Niveau jetzt so viel besser ist als damals, ich finde es immer ganz schwierig, Generationen zu vergleichen. Ich finde, das sollte man nicht machen. Jeder, das Material verändert sich, die Bälle verändern sich, die Spieler verändern sich, also egal wann du es schaffst, das ist eine tolle Leistung.
Überhaupt keine Frage. 2 habe ich noch, Jürgen. Die erste ist eine, und das meine ich jetzt komplett ernst, ich dachte mir immer, dass es eigentlich nur logisch wäre, dass wenn du deine aktive Karriere beendest, dass du irgendwie mit Dominik zusammenfindest und dass du beim Dominik dann als Tourcoach, mindestens als Tourcoach mit unterwegs bist. Das wissen wir alle, die Verletzung hat da beim Dominik einfach vieles unmöglich gemacht. This ship has sailed. Jetzt hat sich der Djokovic für 2 Wochen zumindest mal für die Australian Open Andy Murray ausgeliehen. A, wäre das überhaupt denkbar gewesen? Weil ich glaube, du hast dich mit Dominik sehr gut verstanden. Und B, was hältst du von dieser vielleicht kurzen, vielleicht auch längeren Liaison Djokovic-Murray?
zum Dominik. Wir haben einmal kurz drüber gesprochen. Wir haben auch in diesem, wo Corona war, bevor er dann nach Amerika geflogen ist, haben wir doch viel miteinander trainiert. Aber dass ich jetzt mit ihm auf Tour gegangen wäre, war dann im Endeffekt nie ein Thema. Obwohl wir uns gut verstanden haben, war der einfach sehr gut versorgt mit Nicolas Massou und vor allem mit Günther und dann eben mit Nico. Also das war dann kein Thema. Und Djokovic Murray finde ich unglaublich. Ich glaube, dass fürs Tennis extrem gut ist. Es ist eine Riesenschlagzeile. Ich glaube aber eben, dass es nicht nur eine Schlagzeile ist, sondern dass der Murray dem Djokovic einfach sehr viel weiterhelfen kann. Es gibt wahrscheinlich wenige, die so einen hohen Tennis-IQ haben wie er. Und da kann selbst ein Djokovic, glaube ich, noch einiges lernen von ihm. Oder einfach, was glaube ich in dieser Konstellation einfach wichtig ist, wem hört der Nole überhaupt noch zu? Und da hat er jetzt jemanden, mit dem er einfach auf Augenhöhe diskutieren kann. Und das, glaube ich, macht diese Partnerschaft, kann sie sehr erfolgreich machen.
Bist du auch, ich sehe das Ganze nur von außen, also als Fan des Tennissports, du bist Ex-Profi, bist du auch irgendwie überrascht, wo Djokovic immer noch seine Motivation hernimmt? Weil der muss jetzt ja wahrscheinlich härter trainieren, als er vor 10 Jahren trainiert hat.
Ich glaube, dass er anders und intelligenter trainieren muss, weil er wird nicht mehr, glaube ich, das Pensum fahren können, dass er jetzt mit 30 gefahren ist, sondern er muss sich seine Bereiche, die er verbessern will, glaube ich, genau aussuchen, weil ein Körper in dem Alter regeneriert einfach nicht mehr so gut wie einer, der 30 ist. Das ist wahrscheinlich Fakt, auch wenn er unglaublich in Form geblieben ist. Aber genau dafür, glaube ich, hat er sich auch jemanden wie den Murray ins Boot geholt, weil der ist genau durch diese Szenarien die letzten Jahre durchgegangen. Der hat immer schauen müssen, okay, wie kann ich mit einem älter werdenden Körper immer noch da vorne mithalten? Und motivationstechnisch, ich glaube schon, dass zum Beispiel auch ein Andy Murray ein Motivationsboost sein kann, dass ihn das noch einmal einfach antreibt, mit so jemandem zusammenzuarbeiten und dass da eine Freude entsteht, die er wieder am Platz bringt und die er wieder ins Training bringt. Dass bei ihm nur noch um die Grand Slams und um die großen Titel geht, ist, glaube ich, klar. Der wird sich jetzt, es wird nicht so schlimm sein, wenn er beim 1000er-Turnier früher verliert als sonst, aber ich glaube, dass der heuer wieder um alle Grand Slam-Titel mitspielen wird.
Das wird spannend. Jürgen, I let you go on this one. Ich weiß, ich bin alt und ich weiß, ich habe sie schon mal gefragt und ich habe es einfach vergessen, aber wenn in der Familie Meltzer, und ich habe fast im Verdacht, dass der Gerald sich da mehr freut, aber wenn in der Familie Meltzer im Moment auf die Tabelle der österreichischen Fußball-Bundesliga geblickt wird, bist du das dann, der sich mehr taugt, dass es der Austria so gut geht, oder ist es der Gerald?
Ja, ich glaube, wir, sowohl der Papa, also...
Okay, der Papa auch, okay, gut.
Freuen uns sehr drüber, aber im Moment ist wahrscheinlich mein Bruder am meisten involviert, weil er mit einigen Austrianern sehr gut befreundet ist und sich viele Matches auch live anschaut. Also würde ich ihn nehmen.
Alles klar.
Was nicht heißt, dass ich mich nicht auch freue.
Ja, Jürgen, ich sagte, beim Wiener Turnier, erste Bank Open, sitze ich da oben auf den Presseplätzen. Vor uns ist die Bank Austria, das ist die erste Bankloge, wie auch immer. Und neben mir sitzt der Lukas Zara vom Stand und sagt, pass auf, da vorne, 1, 2, 3, 4, 5, das sind lauter Klicker von der Austria. Ich hätte keinen einzigen erkannt. bei Schwurm ja. Tue ich mir leichter, ehrlicherweise. Lauter junge Buben, die da kicken.
Mag sein. Ich hätte einige, glaube ich, schon erkannt.
Okay, gut. The Great Jürgen Meltzer, Ladies and Gents. Das war's, Big Show 690. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!